in the process of making these films, there's so many things come up. Like when we are shooting on the street, at the corner of the street, that street actually is a fireman department in Bangkok. The street reminds me of Italian films, reminds me of Antonioni. So I feel we're shooting something like Antonioni. So it is like a homage to all these people. And when we're shooting in the office, because we have only one angle, that place is too small. So we have a lot of close-up. And that reminds me of, okay, it's like the Bresson films, you know. This film is not verbal. Everything is expressed through the body, through the people, how they walk, how they talk, move. And there's some details I want to show in slow motion. And I think most of the slow motion is not carrying the action, but the environments. Like the slow motion in the newspapers place, and when Maggie's hang around in the mahjong tables. And I think it is all about a certain space, a certain mood, and I want to capture that in slow motion.
Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Daniel Kotenschulte.
Hallo, freut mich.
Lukas Bawenschik.
Hallo.
Und zusammen verlieren wir uns in verwinkelten Schlafzimmern des Hongkongs der 60er Jahre, bestellen uns einen Chefsalat an der Imbissbude, spiegeln uns in schönsten Farben und in atemberaubenden Kleidern in Fenstern, umkreisen einander im Regen, beobachten uns nach einer einzigen Regung, ausharrend, aber berühren können wir uns nie, aber vielleicht hinabstürzen in den ewigen Wasserfall am Ende der Welt, denn wir haben nur Zeit und die müssen wir uns vertreiben. Was aber hätte gewesen sein können, wenn wir einen Podcast gemacht hätten über alle Filme von Wong Kar-wai. Davon werden wir heute träumen und ich bin Christian Eichler. Hi. Daniel, schön, ja, dass du zum ersten Mal hier bei Katz bist. Für alle, die dich nicht kennen, aber ich denke, viele kenne ich, du bist schon seit sehr langem Kritiker bei der Frankfurter Rundschau und wir reden heute über Wong Kar-wai und du hast ihn schon oft auch getroffen, ne?
Ja, das erste Mal seit 94. Da war er in Berlin auf der Berlinale. Ich weiß gar nicht mehr, warum das Forum damals gleich mehrere seiner Filme gezeigt hat. Aber er hat auf Betteln ein Interview gegeben. Und das hat mir wiederum sehr gut getan, weil es war der erste Text von mir, der in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Und da ich ihn dummerweise auch der Taz angeboten hatte, erschien der in beiden Zeitungen am gleichen Tag. Und das ist, glaube ich, der einzige Text, der in diesen konkurrierenden Zeitungen gleichzeitig erschien, was meine Karriere bei der SZ auch gleich wieder beendet hat. Aber es war ein großes Gewese. Und Fritz Göttl rief morgens an und erzählte von der Taz-Hatz, die in den Redaktionsräumen stattgefunden hätte. Und das war ein traumatisches Erlebnis. Aber das Interview selber schien interessant genug gewesen zu sein, dass es auch in voller Länge in beiden Zeitungen dann auch erschienen ist. Darum geht es ja eigentlich letztlich. Das hieß, ich bin der DJ meiner Filme aufgrund der Frage über die Musikauswahl in Chungking Express.
Ja, schön, dass es da auch zu so einer Spiegelung kommt. Also das hat ja was. Verdoppeln, Identität vermehrfachen. Das ist ja sicher auch ein Thema bei ihm.
Es war damals tatsächlich so, dass er natürlich völlig unbekannt war, als er auf der Berlinale war. Aber als dann Chungking Express durch die Presseaufführung ging, war das so ein Türöffner. Und dann wollte unbedingt jeder alles über ihn wissen. Er war aber nicht mehr zu greifen. Und das passiert ja selten, dass man in so einer Situation dann tatsächlich ein Interview geführt hat.
Wie bist du an den geraten? Wann hast du das erste Mal von Wong Kar-wai gehört?
Das war tatsächlich auf einer dieser Berlinalen. Also er lief ja gar nicht im Wettbewerb oder irgendwo, aber das Forum war damals spezialisiert auf Hongkong-Kino und das war eine ganz große Sache für uns, also für meine damalige Freundin Andrea Hanke, ist heute WDR-Redakteurin, die war ein riesen Hongkong-Fan und wir gingen immer nachts in die Midnight-Screenings von Swordsman 2 oder solchen Sachen, nicht? Da konnte man dann Bridget Lin schon sehen und also die Figuren, die Wong Kar-wai dann mythisch aufgreift, waren uns durchaus bekannt, also Maggie Chung oder so, das war keine Unbekannte. Und insofern war das eigentlich der Regisseur, auf den wir gewartet hatten, weil er das, was wir an den Genrefilmen so autorenhaft fanden, in den Vordergrund stellte. Also das, was wir immer schon gedacht hatten, hat dieses Kino und anderes Kino hat es nicht, weil es so als Abfallprodukt eines industriellen, funktionierenden Genrefilms einfach überschussmäßig anfällt. Ja? Das macht er zur Hauptsache seiner Filme und deswegen war er für uns der ganz große Held. Und das ist auch, glaube ich, sehr interessant, wenn man heute über Wong Kar-wai spricht. Heute haben sich seine Filme ja in so einem Kanon der Weltautoren-Filmkultur etabliert, als wären sie Antonioni-Filme. Aber man muss sich immer klar machen, dass da jemand entstanden ist oder hervorgegangen ist aus einem noch funktionierenden kommerziellen Kino. Und davon haben wir natürlich in der damaligen Zeit in Deutschland auch irgendwo geschwärmt, weil es das hier einfach nicht mehr gab, auch nicht nur in Ansätzen nicht mehr gab, sondern es die Idee des alten, gesunden, filmwirtschaftlichen Fischteichs, wo alles schwimmen kann, weil es einen Markt dafür gibt. Und der Autorenfilm kann dann als Gegenposition oder als schillerndes Beiprodukt irgendwie auftauchen. Das war einfach lange, lange passé. Und in Hongkong existierte das noch in dieser letzten Zeit der Kronkolonie. Wobei Wong Kar-wai da auch eine Sonderstellung einnimmt, da müssten wir wirklich mal drüber reden, also welche Position er hatte innerhalb der hongkong-chinesischen Filmindustrie, als er bekannt wurde.
Ja, kannst du wahrscheinlich gleich auch erzählen, Lukas, dass er eine Zusammenfassung vorbereitet. Aber schön, dass du auch dabei bist, denn ich weiß, auch Wong Kar-wai liegt dir am Herzen. Und was ich besonders witzig finde eigentlich, gerade wo wir über Wong Kar-wai reden, wo es viel um Vergangenheit, Erinnerung und Spiegelung und so weiter geht, du hast ja auch den Podcast Long Take. Und da habt ihr schon mal 2017 tatsächlich eine Folge gemacht, wo ihr über alle Wong Kar-wai-Filme gesprochen habt. Du hast da mit Kamil von dem Podcast Archivtöne drüber geredet. Und ich habe mir das dann witzigerweise auch nochmal jetzt angehört. So ein bisschen als Vorbereitung, weil ich bin jetzt neu quasi dazu gekommen zu diesem Werk und wollte nochmal schauen, okay, wie ordnet das wer anders ein, auch um mich besser nochmal erinnern zu können an die Filme, denn die bluten ja auch sehr ineinander, es tauchen immer wieder ähnliche Schauspielende auf oder die gleichen, ne, und auch manchmal hat man das Gefühl, der eine, oder ist ja sogar manchmal der eine Film wirklich so eine halbe Fortsetzung vom anderen und so weiter. Wie ist es jetzt, ich glaube, du hast ja auch alle Filme von ihm schon mehrfach gesehen, wie war das jetzt nochmal, dich quasi auf etwas vorzubereiten, was es in einer ähnlichen Art aber schon mal für dich gab?
Naja, man entdeckt natürlich immer neue Sachen. Man sieht ja keinen Film zweimal auf die gleiche Weise. Man ist nicht mehr derselbe Mensch. Man hat auch ein neues Umfeld. Der Film interagiert anders mit der Welt. Und ich merkte, dass jetzt andere Filme mich überwältigten. Selbst nach nur 3 Jahren Altern hat man auch das Gefühl, in irgendeiner Form im Leben ja vorangekommen zu sein. Und ich merkte vor allen Dingen jetzt auch wieder, dass Wong Kar-wai, solange ich irgendwie Filme für mich wichtig waren, eben auch immer da war. Also als ich angefangen habe, mir so autodidaktisch während dem Politikstudium mich auch mit Filmen näher zu beschäftigen, war auf dem Cover von David Bordwells Version von Film Art and Introduction, die ich hatte, also in dieser Ausgabe, auch eine Szene aus Fallen Angels. Und ich habe mir am Anfang, um mich mit Regisseuren besser auszukennen, dann irgendwie 2012, 2013 oder so, auch viele von diesen eigentlich eher mittelmäßigen Arthouse-Boxen, wo immer so 3 Titel gebündelt worden sind, die man halt eben im Verleih hatte. Und da war dann auch eben diese Box mit Chungking Express, Fallen Angels und Happy Together dabei. Und das waren auch die ersten 3 Filme, die ich dann von ihm wirklich innerhalb von kürzester Zeit verschlungen habe. Und wie du das schon beschreibst, ist er ein Thema, ein Faszinosum für mich eben schon lange. Also ich hatte einer der allerersten Blog-Einträge, ich habe ja angefangen mit Bloggen, war so eine Karriere-Retrospektive. Das heißt, ich habe das Ganze, was ich davor hier im Podcast gemacht habe, auch schon mal in Textform gemacht eigentlich. Das heißt, es ist jetzt hier das Echo eines Echos und auch an vielen anderen Stationen. Im Podcast gab es dann die Folge und als zum Beispiel der Filmdienst, für den ich ja schreibe, aufhörte, eine Printpublikation zu sein und eingestellt wurde, da wurden alle Autoren nach so einer Art letztem Text, so über das Kino, über auch die Zeitschrift oder über Enden im Allgemeinen gefragt. Und da schrieb ich dann über das Ende von Fallen Angels und jetzt sitze ich hier und beschäftige mich nochmal mit ihm. Das heißt, was ich merke, ist, dass er so eine Konstante in meinem Leben geworden ist, Filme, die ich immer wieder sehen kann, so wie man vielleicht eine Platte halt immer wieder abspielt oder halt ein Album oder so. Und man entdeckt immer Neues, aber das werde ich, glaube ich, dann über die Filme im Einzelnen berichten.
Genau, das sehen wir dann gleich. Ich hatte schon In the Mood for Love natürlich gesehen und seltsamerweise, ich glaube sogar davor, 2046 mal und sonst immer nur Gutes gehört und mich ja auch gefreut, dass ich mich jetzt endlich mal dem Werk widmen kann. Und ich fand diese Erfahrung, die Wong Kar-wai-Filme zu gucken, total witzig auf eine Art, weil die Filme sich ja immer so ein bisschen weiterentwickeln, er hat immer mal eine neue Idee, trotzdem sind viele Filme sehr ähnlich in den Charakterkonstellationen, in den Gefühlen, die da vermittelt werden. Und ich dachte, glaube ich, so lange Zeit, aber ich checke irgendwie so ein bisschen, was Wong Kar-wai machen will und okay, jetzt macht er das und jetzt macht er das und jetzt ist es immer so ein bisschen ähnlich. Und wie bei so einem Album, das so 10 Songs hat, vielleicht 10 Liebessongs, die es gibt, so hintereinander, habe ich dann so gemerkt, dass ich auf einmal, ich weiß nicht wann das war, vielleicht war das bei 2046, dann ich so das Gefühl hatte, wie so in einem Wong Kar-wai-Film, Mist, ich glaube, ich verliebe mich jetzt gerade in ihn. Also ich glaube so, jetzt bin ich ihm auf einmal verfallen, weil ich habe so das Gefühl, Wong Kar-wai will immer noch mal mit jedem Film irgendwo anders hin und eine andere Facette erzählen. Und ich will aber auch immer mitgehen. Also auch wenn ich vorher denke, okay, es ist jetzt schon scheinbar noch mal wieder ähnlich wie vorher, habe ich immer gemerkt, nee, das ist doch anders. Und ich möchte das doch auch erleben. Und das hat sich tatsächlich bis zum Ende dann gehalten bei seinem Werk, dass ich tatsächlich auch vom letzten Film dann noch so überwältigt war. Und das hat mich sehr gefreut. Aber es ist natürlich jetzt für jemanden, der zum ersten Mal das gesehen hat, gar nicht so leicht, auch in kurzer Zeit quasi 10 Filme jetzt geguckt hat, das so gut auseinanderzuhalten. Was war eigentlich nochmal in dem, was war in dem, das werden wir alles nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln. Kannst du uns aber vielleicht erstmal nochmal erzählen, wer ist es eigentlich, Lukas, Wong Kar-wai?
Naja, für mich ist Wong Kar-wai ein Filmemacher, der Filme über Vergänglichkeit und das Ephemere dreht. Vor allem über das Vergehen von Zeit und über das Verwelken von Liebe. Wenn ich an sie denke, dann denke ich an Zigarettenrauch, der für einige Sekunden so als kunstvolles Gebilde in der Luft hängt und dann verschwindet. Und seine Bilder, würde ich sagen, sind genauso flüchtig. Und die Großstädte, die er uns immer wieder zeigt, sind meistens eben auch nur noch nostalgische Erinnerungen. Und ob sie um die Figuren tanzt oder sie still aus der Entfernung beobachtet, ob die Zeit währenddessen gerafft oder zerdehnt wird, seine Kamera ist immer Zeuge. Sie bewahrt Momente des Verschwindens. Und wie das Hongkong-Kino, darum ging es ja gerade schon, aus dem er sich hervorgetan hat, haben seine Filme auch so eine, für mich, so eine modulare Qualität. Sein Kino ist sehr improvisiert an vielen Stellen, geformt aus wiederkehrenden Themen, Szenen und ihrer Variation, mal total jazzig, natürlich auch mit seinem langjährigen Kameramann Christopher Doyle als wichtigsten Solisten, mal eben als Tango mit Menschen, die einander abstoßen, anziehen. Und die Filme setzen sich aus Szenen zusammen, die man oft auch ganz anders arrangieren könnten. Man weiß über seine Biografie, er hat Grafikdesign am Polytechnikum studiert und dann lange als Drehbuchautor für Film und Fernsehen gearbeitet, aber trotzdem verlässt er sich oft eher so auf Skizzen, sagen wir mal im weitesten Sinne, und vieles entsteht dann so auch on the fly. Fertig ist Wong eigentlich mit seinen Filmen nie. Manchmal gibt's dann so ärgerliche äußere Umstände wie Cannes-Premieren oder Kinostarts, die ihn dazu zwingen, die Arbeit so ein bisschen ruhen zu lassen. Aber man sieht das an zum Beispiel der Redux-Fassung von Ashes of Time. Auch das ist oft nur vorübergehend. Und ein typisches Szenario von den Dreharbeiten kann man sich ja auch so vorstellen. Wong versteckt sich fast vor seinem Team, das immer ungeduldiger wird, um in irgendeinem kleinen Café 2 Seitenstraßen weiter hektisch so die nächste Szene fertig zu schreiben. Und diese relativ losen verschiedenen Aufnahmen werden dann oft zum Beispiel durch Voice-Over verbunden. Für Schnitt und Kostüme ist in jedem Film von Wong sein langjähriger künstlerischer Partner William Cheng verantwortlich, und das Ergebnis hat für mich auch immer so eine literarische Qualität. Also, das hast du ja gerade schon ganz gut beschrieben, als würden die Ereignisse Jahre später so nacherzählt oder in Briefen vielleicht beschrieben. Und ich finde, dafür hat man auch bei ihm biografisch so ein kleines Echo, weil Distanz und so dieser Verlust von Ort, von Heimat, prägen ja auch ganz stark seine Kindheit. Er wird 1958 in Shanghai geboren und flieht dann im Alter von 5 Jahren mit einem Teil seiner Familie nach Hongkong. Und in Briefen und Telefongesprächen erzählt er den jetzt entfernten Verwandten von ihrem Leben in der britischen Kolonie. Und durch die Kulturrevolution sieht er eben viele Menschen, die ihm in irgendeiner Form nahestehen, eine ganze Weile nicht. Und er ist auch isoliert an dem Ort. Er ist ein Außenseiter, er hat auch Probleme mit den verschiedenen Dialekten und so. Und das einzige Hobby, von dem er erzählt, der einzige Ort, in dem er sich aufgehoben fühlt, ist das Kino, in das seine Mutter ihn nach der Schule oft mitnimmt. Und in diesem globalisierten und in seiner Identität durch diese verschiedenen Umbrüche super fragmentierten Hongkong gibt es Filme für jeden, egal woher er kommt. Und so wie diese Weltgeschichte an diesem Punkt so in dein Leben eingebrochen ist, platzt sie ja auch manchmal in seine Filme. Manchmal übernimmt Archivmaterial plötzlich das Bild. Viele der Sorgen der Figuren, die Unruhen, die sie permanent in eine oder in die andere Richtung spülen, haben ja auch mit diesen großen historischen Umbrüchen eben zu tun. Darüber hinaus ist Wong Kar-wai für mich eben auch der Filmemacher so von so einem modernen Minnelgesang. Liebe ist bei ihm was Unerreichbares, die wird nicht erwidert, ist im allerbesten Fall eben auch wieder wahnsinnig flüchtig. Viele seiner Figuren finden die wahre Liebe nur so ein einziges Mal und danach suchen sie endlos lang ihr Echo in eigentlich jedem Menschen, in jeder Frau und jedem Mann, den sie in die Hand kriegen. Sie suchen irgendwie das Original. Eine Figur mit dem Namen Sully Jen taucht in drei verschiedenen Filmen auf, gespielt auch von verschiedenen Darstellerinnen. Es ist nicht dieselbe Figur, aber es ist so eine Art Prinzip von Mensch und selbst in seinem englischsprachigen Debüt, My Blueberry Nights, gibt es dann eine Frau namens Su Lin, die nochmal ähnlich heißt. Und das Spiel wird dann ja auch ein Thema, das vorher schon kommt, eingespielt. Man merkt, es gibt so Konstanten. Alle Menschen sind verdammt, die immer gleichen Tänze zu vollführen. Und die Alternativen, was die Liebe angeht, sind eben auch nicht besser. Manche flüchten sich so in ihr Inneres, versinken in Erinnerungen. Andere bauen so fetischistische Beziehungen zu ihren Besitztümern oder denen der Verflossenen auf. Der Grundzustand der Menschen ist bei Wong Kar-wai schon Einsamkeit. Es gibt dieses Zitat, es sieht so aus, als ob alle einsam gleich sind. Das erklärt Lai Yu-Fei, gespielt von Tony Leung in Happy Together. Und zwei Einstellungen, die bei Wong immer wiederkehren, sind dann auch erstens, das Gesicht des Protagonisten ist ganz nah an der Kamera, verdeckt die Hälfte des Bildes und im Hintergrund passieren irgendwelchen anderen Dinge. Das ist aber in der Unschärfe. Und zweitens, die Figur kann auch irgendwo im Raum stehen oder sitzen und um sie herum fließt so das Leben vorbei, auch oft in diesem seltsamen Step-Printing-Verfahren, in diesem fast ruckelnden Bild. Und so sieht Einsamkeit eben aus bei Wong Kar-wai. Und wo seine Figuren allein sind, können sie sich zumindest mit einer Tatsache trösten, nämlich damit, dass sie wunderschön sind. Die Welt um sie herum ist voll von tanzenden Farben und Formen und während seine Kameraarbeit und die losen Strukturen der Geschichten oft so ein bisschen an die Nouvelle Vague erinnern, auch davon inspiriert sind, dann sind diese Großaufnahmen, diese Nahaufnahmen, die Glamour-Shots klassisches Hollywood. Und so fängt er dann auch die größten Stars Hongkongs seiner Zeit an. Tony Leung, Maggie Chung, Andy Lau, Brigitte Lin. Und hinzu kommt dann eben so ein Heer von kantonesischen Popstars. Jackie Chung, Faye Wong, Leon Lai und so weiter. Die werden von glänzenden Oberflächen gespiegelt und mit Textilien und unscharfen Objekten sanft verschleiert. Ein letztes noch, bevor ich dann auch endlich mal an euch weitergebe. In Hongkong liebt das Publikum seine Filme nicht so recht. Es sind nicht alle große Erfolge. Und gerade die Kollegen parodieren und spotten wahnsinnig viel. Aber Kritiker aus aller Welt und ein internationales cinephiles Publikum, ein Festivalpublikum, lernen ihn, das klang gerade schon an, Mitte der 90er dann mit Chungking Express und Fallen Angels lieben. In den USA greift ihm Quentin Tarantino unter die Arme mit seiner Rolling Thunder Video Collection. Für Happy Together wird er in Cannes als bester Regisseur ausgezeichnet und so entstehen dann zwischen 1988 und 2013 10 Langfilme, einige Kurzfilme, ein Beitrag zu einem Omnibusfilm, Werbeclips und Musikvideos und auf die Vollendung seines nächsten Projekts warten Fans jetzt seit 7 Jahren. Zuletzt wurde Blossoms Shanghai als Serie angekündigt, sogar erst ein paar Tage her. Mal sehen, was daraus wird, das ist ja auch alles immer so ein bisschen im Fluss. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist er durch diese lange Abwesenheit auch in Teilen, so außerhalb von eben den Leuten, die schon immer bekehrt waren, auch fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Oder zumindest bemerken wir auch hier wieder diesen Prozess des Flüchtigen, des Vergessens und mal sehen, was wir dagegen anreden können.
Was wir jetzt erinnern. Ja, dankeschön.
Don't
1988, ne, kommt sein erster Film, As Tears Go By. Da geht es um so einen Gangster, gespielt von Andy Lau, der heißt Wah, und dessen Cousine, gespielt von Maggie Chung, die ja besucht ihn, die hat eine Lungenkrankheit. Es ist sehr ironisch, wenn man das jetzt nochmal sieht, weil sie hat eben auch so eine Maske auf. Er fragt sie, warum hast du die Maske auf? Und ja, weil ich andere nicht anstecken will, ich habe eine Lungenkrankheit und so weiter. Und der ist eben ja Mobster und hat so einen Kollegen, Kumpel, Fly heißt der, der auch gerne so ein harter Typ wäre, wie er selber es aber nicht ist und immer wieder dadurch auffällt, dass er sich verzockt, Geld leiht, zu großes Maul vielleicht hat und das endet dann so ein bisschen in so einer tragischen Finale. Und Daniel, du hast den jetzt nochmal geschaut, oder? Nach der ganzen Zeit.
Ich habe ihn gestern Abend nochmal angesehen, ja, und ich war überrascht, wie viel von späteren Wong Kar-wai-Filmen bereits drinsteckt. Also in der Rolle des Mädchens, das Maggie Chung spielt, gibt es bereits viel von dieser Verspieltheit, wenn man sich ja fragt, wie kommen erwachsene Figuren, die mit Gangstern zusammen sind, zu dieser Verspieltheit, die sie später eben auch die Freundin des Polizisten in Chungking Express hat, die von Fair Wong gespielt wird. Also hier sieht man eine kleine Szene, wo sich das Mädchen einen Papierflieger bastelt und den in der Wohnung rumwirft, genauso wie später eben mit Spielzeugmodellen in Chungking Express.
Ja, was für ein schöner Schnitt aber auch, er wird dann ja zum Flugzeug.
Später. Ja, natürlich. Vielleicht muss man dazu sagen, dass der Flughafen von in Hongkong ja mitten in der Stadt war damals. Und die Präsenz von Flugzeugen einfach so typisch ist für das Hongkong-Kino auch der damaligen Zeit. Das war wirklich dieser Flughafen, wo die Flugzeuge zwischen den Straßen zu landen schienen, ja, wenn man das in Filmen sah. Also ich glaube, neben dem von Nairobi, einer der spektakulärsten Flughäfen, die man in Filmen aus den 70er Jahren immer wieder sieht. Also das fällt irgendwie auf. Auch das Voice-Over kommt zum ersten Mal vor, allerdings nur als verlesener Brief, den das Mädchen an ihren Freund geschrieben hat. Oder also wo einfach dann auch erklärt wird, was sie Lustiges in der Wohnung angestellt hat, nämlich die Gläser nachgekauft, die er immer kaputt macht. Und eins davon hat sie versteckt, damit er es nicht findet. Und solche Kleinigkeiten haben ihn dann später so ausgezeichnet, weil man fragte sich, woher kommt eigentlich dieses Kindliche in der Verbindung mit einem doch oft sehr harten Genre-Hintergrund. So eine merkwürdige Unschuld. Und die ist in dem Film bereits angelegt, hat natürlich viel weniger Raum als in späteren Filmen. Dann fand ich die Keyboard-Musik interessant. Also das war ja auch die Zeit, als Michael Mann seine großen Erfolge hatte. Und natürlich John Woo. Und der Klangraum, der dadurch aufgebaut ist, der mit so ganz bescheidenen Mitteln Pathos evoziert, ist eben sehr zeittypisch. Und da muss man sagen, Wong Kar-wai hat sich später dann sehr isoliert von zeittypischen Trends. Er hat dann seine eigenen Trends geschaffen. Aber hier ist er noch sehr beeinflusst von dem, was damals für Neo-Noir-Filme üblich war, also auch in Amerika üblich war. Also da ist der Film wirklich in einem globalen Stil gemacht, was den Klangraum angeht. Was ich faszinierend fand, es war ja noch nicht Christopher Doyle, der Kameramann, sondern ich glaube
Andrew Lau.
Andrew Lau, genau, der später Regisseur wurde oder selber schon damals, glaube ich, angefangen hat, Regie zu führen. Ja. Also ein ganz wichtiger Regisseur des neuen Hongkong-Films. Und einige der visuellen Tricks, die Christopher Doyle später perfektioniert hat, zum Beispiel das Filmen von Neonlicht, das kommt da bereits sehr schön vor und auch nicht nur ästhetisierend, sondern auch sehr interessant in einer glanzlosen Form, wenn sie in der Billardhalle sind und man sieht kaum noch Farben, außer so einem diffusen Blau. Das kriegt man ja alles einfach hin, indem man mit dem vorhandenen Licht arbeitet, das die Neonröhren abgeben. Dieses kalte Licht kann man mit dem richtigen Filmmaterial so einfangen, da muss man gar keinen Filter mehr einsetzen, dass es genau diese Verfärbung hat.
In dieser Billardhalle ist man natürlich auch an einem der Vorbilder schon sehr nah dran. Mean Streets wird ja sehr oft genannt. Da gibt es ja auch diese Szene, die da eskaliert. Und ich finde, das, was du beschrieben hast, ist ja absolut zutreffend. Insofern, es ist für mich so ein Selbstfindungsfilm. So einer, bei dem er langsam austariert, so was ist er als Filmemacher? Wie will er erzählen? Was will er erzählen? Vieles ist schon da. William Chang ist zwar noch nicht in den Credits, aber hat schon mitgeschnitten zum Beispiel. Diese langjährige Kollaboration entsteht da langsam. Manche seiner Darsteller. Und du hast diese Szene mit dem Glas erwähnt. Ich finde, da kommt auch schon etwas von dieser Objekt, Poesie, sagen wir mal, die spätere seiner Filme oft prägen will, schon mal ran. Das ist ja so ein Umdeuten von Objekten, das Vermenschlichen und umgekehrt. Also hier werden ja auch Hände zu Kös auf einmal, hier werden Papierflieger zu echten Flugzeugen. Also so diese Idee von verformbaren Objekten und von auch lebendigen Objekten, das ist ja auch schon irgendwie angelegt. Das fand ich auch ganz interessant. Aber es ist auch tatsächlich ein klassischerer Film, konventioneller erzählt, wenige von diesem Zerdehnen, Verkürzen in der Zeit und diese Schießereien, diese Gefechte, die in der nachfolgenden Karriere immer abstrakter, immer verzerrter werden, immer weniger irgendwie so in ihren räumlichen Zusammenhängen begreifbar werden, weil es auch dann oft nur noch um die Erinnerung geht, um das Chaos, das man damals empfunden hat. Die sind hier noch so ein bisschen klarer, aber das wird ja später, selbst wenn irgendwie Legenden wie Sammo Hung oder so das choreografieren, ja nicht mehr so sein.
Ja, ich fand das ganz witzig, aber ich wusste ja so ein bisschen, wo die Reise wahrscheinlich hingeht mit Wong Kar-wai und hab die chronologisch quasi also hintereinander geguckt und trotzdem fängt der Film ja schon an mit sowas, was für Wong Kar-wai, finde ich, sehr typisch ist, dass seine Cousine da ankommt und ist da so in diesem Zimmer und er schläft die ganze Zeit und dann kriegt sie immer diese Anrufe, also die sind so nebeneinander und wenn sie dann irgendwie abends schläft, dann ist er unterwegs quasi, also so zwei Personen, die so in einem Raum sind, die eine Verbindung haben, aber doch so ein parallele Leben eigentlich führen, bis sie dann zusammenkommen und halt dieses Step-Printing, ne, also fand ich schon sehr interessant, das so zu machen, also dieses, jetzt gibt es eins, wo sie an dieser Bar sind und es ist komplett so ein hellblaues Licht getränkt und dann gibt es da so eine Schlägerei und so, also genau, man sieht schon so ein bisschen, ne, wo er hin will, aber er ist noch so in diesem Action-Kino verhaftet, aber ich fand das trotzdem auch erfrischend, dass es noch diese Gangster-Ebene hat, denn zum Beispiel auch Fly, ne, das ist so ein Charakter eigentlich, wie wir den kaum mehr später so stark bei Wong Kar-wai haben, also es wird sich ja ganz wenig später noch so richtig angeschrien oder so im klassischen Sinne vielleicht geacted oder sowas, das ist hier noch stärker drin, aber ich finde, er kann es trotzdem auch. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt denkt, wenn man den Film schaut, das stört jetzt hier total oder so.
Ja, so dieses Melodramatische ist noch viel stärker präsent, als es das Spiel, also sagen wir so, es bekommt später vielleicht eine andere Form, eine andere Gefühlsfarbe. Hier haben wir zum Beispiel diese Szene zwischen Fly und Mabel, einer Prostituierten, die für ihn von ihm Geld haben möchte. Und das ist ja wirklich so eine wahnsinnig klassische Szene, so wie die Emotionen da hochkochen, wie das gefilmt ist und so. Also diese Art von Inszenierung findet man bei ihm später dann eben kaum noch.
Ja, wir haben auch so komödiantische Übertreibungen in der Darstellung der Gangster. Also etwas, was das Hongkong-Kino eigentlich immer hat, das ist eben auch eine übertriebene Lustigkeit gibt, für Außenstehende zumindest, ist das manchmal etwas gewöhnungsbedürftig. Und der Film ist wirklich noch sehr, sehr innerhalb der Konventionen des damaligen Hongkong-Genrefilms. Und man merkt einfach, wie er sich da Freiheiten erstreitet, die aber noch sehr in Grenzen gehalten sind. Was ich sehr interessant finde, ist auch das musikalische Hauptthema des Films, Take My Breath Away. Mhm. Das war ja 2 Jahre vorher das Titellied von Top Gun. Und Jordan Moroder hat das komponiert. Und hier haben wir eine chinesische Version davon. Aber es ist natürlich so, dass er etwas aus zweiter Hand nimmt, was er später nicht mehr machen würde. Aber damals im Hongkong-Kino war das höchst üblich, dass man einfach Anleihen nahm und dann konnte man ängstlich im Vorspann gucken, im Nachspann gucken, ob wirklich ein Credit dafür gegeben wurde. Ja? Nicht immer war das der Fall, in diesem Fall ja, aber in den meisten Fällen war das einfach ganz normal, dass man in so einer globalisierten Ästhetik eben auch sich bedienen konnte.
Es gibt tatsächlich auch eine Version ohne Take My Breath Away, die habe ich letztens gesehen, eine andere Schnittfassung, vielleicht war das irgendeine rechte Frage oder so, wo dann halt ein recht generischer Rocksong mit Gitarrensoli und so da eingespielt wird und das ist schon auch eine ganz andere Erfahrung. Also ich finde, man merkt auch, dass Wong Kar-wai diese Bezüge zur Popkultur, was heißt braucht, aber sie nützen seinen Film.
Also wenn ich mich recht erinnere, endete Happy Together ursprünglich mit Only You von den Flying Pickets, kann das sein?
Also als ich das Fallen Angels endet ja mit Only You.
Genau, Fallen Angels, genau. Pardon. Und das ist aber dann in der Kinofassung nicht mehr drin gewesen, die in Deutschland im Kino lief.
Da hat man also die Fassung, die ich hier habe auf DVD, die hat das noch. Aber ich finde, da sind wir ja schon auf etwas gestoßen. Ich habe das vorhin so ein bisschen angedeutet. Diese Filme durchlaufen ja wahnsinnig viel Veränderungsprozesse. Also die sind nie fest geformt, sondern Oft gab es dann innerhalb von Asien für verschiedene Regionen nochmal unterschiedliche Enden oder leicht andere Schnittfassungen. Also da tauchen dann Figuren länger auf oder kürzer. Wir kennen sowas hier im Westen vielleicht von jemandem wie Terrence Malick, wo dann Darsteller, die während dem Dreh sich noch für wahnsinnig wichtig hielten, es auf einmal nicht mehr sind. Und Wong Kar-wai ist sicher auch jemand, bei dem die Filme sowas Amorphes und so Lebendiges haben. Also das finde ich auch ganz interessant. Also wenn wir zum Beispiel an Days of Being Wild als nächstes denken, da gibt's ja auch Endszenen mit Tony Leung, die eigentlich gar nicht mehr so richtig zum Film passen in vielen Versionen. Also ich finde das schon spannend zu sehen, dass diese Filme so unfertig sind. Also dass die auch immer wieder was so von so Romanfragmenten oder so von der Sammlung von Skizzen haben.
Ich finde das auch ganz interessant, dieser Filmprozess, ne? Also wenn dann das Team quasi vereint ist und es gibt dann Christian Doyle, der die Kameraarbeit macht und William Chang Soo-ping, der Christopher Doyle, genau, sorry. William Chang Soo-ping, der die Ausstattung quasi macht, wenn die so darüber reden in Gesprächen, wie die Zusammenarbeit so ist, dann scheint das irgendwie so, dass die am Anfang zusammenhängen und Wong Kar-wai hat die Idee und dann strömen alle so aus. Also dann macht Chang halt, da designt irgendwelche Kleider und versucht irgendwelche alten Kühlschränke aus den 60er Jahren zu finden oder sowas und die meinen, da ist eigentlich ganz wenig Kommunikation oder vertraut zum Beispiel Christopher Doyle da sehr, dass er dann erstmal die Bilder findet, was dann wohl irgendwann dazu geführt hat, dass sie gemerkt haben, als sie dann angefangen hatten, diesen einen Film, wo es um Essen gehen sollte, zu drehen, dass sie dann gemerkt haben, irgendwie ist es immer dasselbe. Aber ich finde das ganz interessant, dass sie nicht so umeinander kreisen und sich nie finden, wie die Figuren in den Wong Kar-wai-Filmen, sondern dass so ein, weiß nicht, wie so ein Team ist, aber dass dann doch viel am Set irgendwie entsteht und die Schauspielerinnen und Schauspieler ja auch sagen, dass sie das eigentlich genossen haben, so mit Wong Kar-wai auch zu arbeiten.
Ja, aber natürlich nicht alle. Also, dass Christopher Doyle irgendwann an dieser Arbeitsweise fast zerbrochen ist und dann auch die Distanz gesucht hat und dass es bei späteren Filmen auch oft nicht sicher ist, wie stark sein Material wirklich noch eingeflossen ist und wann er jeweils abgereist ist und so. Das ist ja nun auch Teil dieser Dramaturgie der Karriere von Wong Kar-wai. Also, dass er dann später mit Mark Lee Bi-ping von Hou Hsiao-hsien und auch mit Darius Conji, als er in die USA reist, zusammenarbeitet. Das sind ja auch Umbrüche in seiner Karriere.
Ich kann mir, dass Christopher Doyle mal in der Biennale eingeladen wurde zu einer Fotoausstellung. Das war seine erste Ausstellung im Westen. Und da hat er gerade den Film, seinen eigenen ersten Film Away with Words fertiggestellt.
Ach so, in seinem ersten eigenen. Zeit,
ja. Nicht? Das war jemand, mit dem konnte man stundenlang spazieren gehen oder auch sich unterhalten. Und es war ein unglaublich warmherziger, liebenswerter Mensch, der aber so dermaßen hungrig war nach Anerkennung seiner eigenen kreativen Leistung. Ich habe viele Kameraleute kennengelernt und in aller Regel sind Kameraleute bescheiden in dem Sinne, dass sie sagen, sie erfüllen an die Vision eines anderen.
Techniker.
Ihre große Fähigkeit besteht darin, sich einzufühlen in Stile, in Zeiten, in Stimmungen. Und Christopher Doyle war selbst wie ein Künstler, 100% Künstler. Das war jetzt gar nicht so, dass er über Wong Kar-wai gemeckert hätte, aber so wie seine Bilder irgendwie gefühlsstark sind, war es ihm wichtig, dass diese Gefühle auch seine eigenen sein durften. Vielleicht gerade, weil er eben als Autodidakt das alles sich angeeignet hatte, diese Bildsprache. Der war ja eigentlich Englischlehrer ursprünglich gewesen.
Na, er war alles Mögliche. Seine Karriere ist ja wahnsinnig wandlungsfähig. Er hat ja zwischendurch auch irgendwie nicht wirklich funktionierende Medizin in Taiwan verkauft und er hatte überlegt, Priester zu werden kurze Zeit. Er ist ja sehr katholisch aufgewachsen in Australien, ist mit 15 von seiner Familie weg und mit 19 hat er das Land verlassen und ich finde, er hat auch immer so dieses Bild des Künstlers als Reisenden, als Heimatlosen und ich finde, in dieser Hinsicht fügt er sich auch in die Filme ein und er begreift Kunst auch immer als so, das klang bei dir jetzt schon an, als sehr persönliches Projekt. Er sagt ja immer, okay, bevor ich mit Leuten zusammenarbeite, müssen das eigentlich Freunde sein in irgendeiner Form. Und er erzählt ja auch, wie er mit Wong Kar-wai erst trinken war und danach sind dann Filme daraus entstanden. Also das ist bei ihm oft so eine Fortführung des eigenen Lebens so als Kunstwerk.
Umgekehrt muss man sagen, dass Wong Kar-wai in Gesprächen eigentlich nie Christopher Doyle erwähnt hat. Also das heißt, für ihn ist die Vision seine eigene. Mhm. Und ich kenne das von anderen Filmemachern auch. Die Art, wie sie über ihre Mitarbeiter sprechen, verrät dann immer auch sehr viel über das Verhältnis. Ähnlich war das mit Robbie Müller und Wim Wenders. Also Das ist, glaube ich, eine ganz ähnliche Zusammenarbeit, wo jemand einfach eigene Bilder entfindet als Kameramann und der Regisseur eignet sie sich an, ist ja auch der normale Prozess, aber dann kommt nichts zurück an Anerkennung. Also jedenfalls hat er das, Müller hatte das extrem frustrierend empfunden damals.
Die scheinen auf jeden Fall alle so, auch das fand ich eigentlich witzig, weil die Filme von Wong Kar-wai eigentlich gar nicht so unruhig sind, aber Chang, also der die Kostüme, die Ausstattung und so weiter macht, Christopher Doyle die Kamera und eben Wong Kar-wai selbst, sagen alle von sich, dass sie so unruhige Typen eigentlich sind, dass sie sich schnell langweilen, dass sie irgendwie immer raus müssen, immer arbeiten müssen und so weiter. Ich fand ganz witzig, Christopher Doyle hat mal, also ist wohl auch so ein sehr flashy Typ, irgendwie sehr viele Frauengeschichten und irgendwie so Rockstar-Attitüde, so wie ich das gehört habe. Er hat irgendwie dann gesagt zu der Zusammenarbeit mit Wong Kar-wai, it's like great sex, we don't have to say hold my hair when you fuck me from behind, because we already know. Also solches angeblich aus ihm kriegt man immer sehr gute so Sätze, die man dann irgendwie in die Überschrift drucken kann. Wie seht ihr denn, weil das ist hier, fängt hier ja schon an, es sind ja oft Männer-Frauengeschichten, so diese Männer-Frauen-Rollen bei Wong Kar-wai, weil ich finde es ja ganz interessant, wir haben hier Hua, der dann mit seiner Cousine dann eine Liebesgeschichte anfängt, aber hat ja vorher noch eine andere Freundin und die eröffnet ihm ja, dass sie gerade eine Abtreibung hatte und er wusste gar nicht, dass sie schwanger ist und später in diesem Film will ja Fly, damit der neuen Freundin von Hua, ach nee, das ist in dem anderen Film, ne? Mist, das ist in dem nächsten Film, da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber er reenactet quasi dann so ein bisschen diese auf eine Art toxische Männlichkeit, um sie zu kriegen. Das sind ja schon oft Filme, ich meine, es entwickelt sich dann, wo sehr oft Frauen, also Männer schmachten auch Frauen hinterher, aber ich finde, dass Frauen noch öfter eigentlich Männern hinterher schmachten.
Ja, es hat schon eine fetischisierende Qualität. Aber das ist ja auch das Interessante, wenn man ihn zum Beispiel mit Antonioni vergleicht. In Antonioni gibt es immer diese superschönen Frauen in diesen Filmen. Aber niemand hat das Gefühl, es sind diskriminierende Darstellungen. Oder da ist die Autonomie angegriffen, dadurch, dass die Schönheit so ausgestellt wird. Wenn man Fei Wong in Jungle Express sieht, die Szene in der Wohnung, wo sie alleine ist und mit den Gegenständen spielt, das ist natürlich eine Art von Glamour. Sie ist der größte Popstar Hongkongs gewesen. Man zeigt sie besonders hübsch von allen Seiten. Aber gleichzeitig bekommt sie eine Autonomie dadurch, die man nicht erwartet. Eine Freiheit zu tun, was sie will. Sie ist, man hat nicht das Gefühl, dass sie sich so verhält, um die Kamera zu erfreuen, sondern sie kriegt eine Qualität zugewiesen, die Frauen üblicherweise im Film nicht haben. Also die Freiheit, Dinge zu tun, die Handlung nicht weiterbringen. Die muss man auch erstmal haben.
Ja, ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, dass es nie die starren Rollen gibt, die von außen drängen, in denen man so fest stehen bleiben kann, weil alles so stark in Bewegung, im Fluss ist. Und da, wo es starr ist, da wird das ja auch als eine unangenehme Erfahrung wahrgenommen. Also ich glaube, ein Film wie In the Mood for Love erzählt sicher auch an dem Kratzen, an der Unsicherheit mit den Rollen, die einem aufgezwungen werden von einem äußeren Umstand, von der Gesellschaft. Und ich würde sagen, ja, hier gibt's Fetischmomente. Also wenn wir uns überlegen, wie Waden immer wieder hervorgehoben und betont werden. Das ist sicher, bei Tarantino redet man immer über die Füße. Hier gibt es sogar diesen Monolog über Waden irgendwann und Waden werden massiert und Schuhe ausgezogen bei Nacht und so. Ich denke, es gibt Momente, die eine Qualität haben, über die man immer streiten kann, über die man diskutieren kann und so. Ich habe aber nie das Gefühl, dass das die Filme dominiert, weil da immer so ein Fluss auch ist, weil man da nicht dranhängt. Und diese Rollen, ich deutete das gerade schon an, sind so selten so letztgültig zugeschrieben. Also man merkt ja bei der Art von Schauspielführung, die Wong Kar-wai hat, das ist jetzt weder Stanislavski auf der einen Seite noch irgendwie Brecht oder so auf der anderen Seite, sondern das ist so ein Spielen mit Archetypen und die Kombination eines Archetyps mit dann oft dem Persona der jeweiligen Schauspielerin, des Schauspielers. Oft sind die Leute auch sehr stark gegen ihren Typ gewendet. Man nimmt ihnen ja oft sogar das, was sie irgendwie bekannt gemacht hat. Also versteckt dann Brigitte Lin hinter Sonnenbrille und blonder Perücke oder so. Und ich glaube, weil hier Menschen und Objekte so verformbar sind, bleiben so selten starre Rollenbilder hängen. Aber ich glaube, natürlich hat diese Romantik hier auch was Schmerzliches und damit was Übergriffiges. Also Leute gehen zu weit, machen Dinge, die man nicht tun sollte. Was weiß ich, tun Tabletten ins Glas oder berühren Schlafende, küssen Schlafende. Und ich verstehe zumindest, wo deine Wahrnehmung herkommt, Christian.
Das ist aber auch, genau, es ändert sich auch in seinem Werk so ein bisschen.
Ich meine, es fällt ja auf, dass das Motiv, das er am häufigsten erzählt hat, das des egoistischen Verführers ist. Nämlich, das kommt in Days of Being Wild zum ersten Mal groß raus, dann in der Mut vor der Haft. Ja, wir haben es durchgehend, und er bezieht sich in Gesprächen ja häufiger auf französische Literatur des 19. Jahrhunderts. Hier könnte man denken an Kierkegaard, an den Philosophen, der den einzigen Roman, glaube ich, geschrieben hat, Le Journal du Séducteur, über das Rollenbild eines Mannes, der einfach über die Gefühle der Frauen hinweg trampelt. Das ist aber das, was die dauerhafte sadistische Anziehung generiert, von der er dann profitiert.
Es ist ja auch oft eine Reaktion, oder? Also, dass sie das tun. Also zum Beispiel in 2046, das ist ja auch ein gebrochenes Herz. Das ist der Schmerz, der dann nach außen gekehrt wird. Also ich glaube, dass sie da viel anderen antun, was sie halt eigentlich gern sich selbst antun würden, aber sich nicht trauen.
Ja, sie sind ja nicht glücklich, diese sadistischen Männer. Es bleibt eigentlich auf einer Ebene des gemeinsamen, gegenseitigen Verlierens. Deswegen habe ich noch nie gehört, dass von Kawais Filme als frauenfeindlich bezeichnet wurden. Ich weiß nicht, gibt es diese Debatte? Also
ich glaube, dafür ist er nicht präsent genug. Also wenn diese Filme jetzt neu erscheinen würden, dann würde es diese Debatte sicher in irgendeiner Form geben.
Aber das glaube ich nicht. Also gerade In the Mood for Love ist ja ein Film, der wegen seiner Frauenbilder besonders berühmt ist. Also wie die Ästhetisierung von Weiblichkeit in diesem Film funktioniert. Also es gibt so viele entrückte Szenen. Also für jedes Verfolgen gibt es zwischen dargestellter Person und der Kamera. Also das ist ja etwas, also es ist eine Art von, ja, ein Schleier liegt praktisch auf der Darstellung. Ich habe das Gefühl, dass hier eine andere Art von Weiblichkeit inszeniert wird, die sehr viel mehr Verständnis dafür hat, wie Frauen sich möglicherweise selber inszenieren würden.
Ich wüsste auch, auf welcher Seite dieser Debatte ich stehen würde. Und ich habe auch das Gefühl, in seiner Karriere gibt es da ja auch Verschiebungen und neue Schwerpunkte. Also wenn er 2013 The Grandmaster inszeniert, dann ist diese Figur von Gong Er ja auch, glaube ich, wahnsinnig spannend, was gerade diese Frage angeht.
Habe ich mich genau auch, da war ich dann auch eigentlich sehr begeistert von der Konzeption da. Und vielleicht ist es ja auch, ich meine, Wong Kar-wai hat ja auch öfter gesagt, er inszeniert auch Dinge, die er in Teilen vielleicht kennt aus seiner Kindheit und so weiter. Und es ist ja nichts Erfundenes, dass es playboyhafte Männer gibt, die mit vielen verschiedenen Frauen schlafen und die Frauen ihnen zum Beispiel hinterher schmachten oder sowas. Nur ich finde, diese Frauencharaktere verlieren halt ihre Würde nie in seinen Filmen. Also man kann ja klischeehafte Rollen auf eine Art oberflächlich inszenieren, aber dann halt ganz anders irgendwie anreichern und das komplexer machen, wie es zum Beispiel halt auch bei Days of Being Wild 1990 dann passiert ist. Es ist ganz witzig, weil ihr ja schon so ein bisschen gesagt habt, ja, der erste ist so ein bisschen Ausreißer, der erste ist noch stärker Genrefilm, noch stärker Gangsterfilm, und der sein erster Film, also ist Tearscope By, war ja auch sehr erfolgreich, auch finanziell, und dann Days of Being Wild eben nicht, wobei wir wahrscheinlich sagen würden, hier ist Wong Kar-wai eigentlich stärker bei sich. Es geht hier um Yadi, das ist so ein Playboy-Typ eben, von Leslie Chang gespielt, und Maggie Chang ist auch wieder dabei, spielt Sully Jen, und da haben wir was wir bei Wong Kar-wai auch immer wieder haben, so nicht nur die Fokussierung auf Zeit und Vergangenheit, sondern auch auf Zeitpunkte und Daten. Ne? Er ist zu so einer ganz bestimmten Punkt in dem Restaurant, in dem sie arbeitet und bezirzt sie und sagt dann, du wirst dich immer an diese Minute erinnern, wir werden uns da immer dran erinnern und so weiter. Und sie verfällt ihn dann auch, möchte, dass er sie heiratet, aber er lehnt ab. Und lernt dann eine andere Frau kennen, die eigentlich mit einem Gigolo zusammen war, der wiederum etwas mit seiner Mutter hatte. Und diese Mutterfiguren sind auch wichtig hier in diesem Film, weil, du hast es vorhin gesagt, Daniel, die sind ja nie so glücklich, diese Männerfiguren. Aber hier ist tatsächlich sogar eine große Suche, nämlich die Suche nach der eigentlichen Mutter. Später wird dann auch noch werden Szenen in den Philippinen spielen, wo diese Mutter gefunden werden soll. Wie erkennt ihr hier so die Entwicklung? Was ist hier anders als im Film davor? In welche Richtung geht Wong Kar-wai hier?
Na gut, zum einen würde ich sagen, sind jetzt eigentlich alle Puzzlestücke beieinander, denn das ist ja sein erster Film mit Christopher Doyle und ich finde, das merkt man auch sofort in der Art, wie hier ständig neue Perspektiven gesucht werden. Also man hat ja fast so dieses, ja, so ein bisschen postmodern Suchende. So, es gibt immer verschiedene Winkel, verschiedene Orte, von denen man sehen kann. Es gibt kein einheitliches Bild mehr, sondern hier fängt sein Kino an, viel stärker zu fragmentieren, eine bestimmte Art von Bewegung eben einzuführen. Es gibt noch recht klassische Kameraperspektiven, auch recht starre, recht elegante Fahrten, aber es fängt auch so ein bisschen an, so dieses innere Beben, dieses merkwürdige Vitalität, die dann ja die folgenden Filme oft durchzieht, die wird präsenter und auch dieses Gefühl, wie du schon beschreibst, eine zeitlich orientierte Poesie, das Gefühl, dass Erinnerung, das Vergessen, dass der Rückbezug auf einen Ort so wichtig ist, auch sicher dadurch, dass das hier jetzt in, ja, dem Hongkong seiner Kindheit in den 60er Jahren, das ja immer wieder so ein Fluchtpunkt seiner Karriere wird, all das wird etabliert, du beschreibst diese Beziehungen zwischen Männern und Frauen, die in den Mittelpunkt gerückt werden. Also ich finde, man hat hier noch so diese sanften Genre-Elemente, gerade gegen Ende, wenn man dann in so Spielhallen ist, wenn es dann zu Schießereien kommt, wenn gekämpft wird und so. Aber da merkt man, dass das nur noch so ein Überbleibsel ist, so ein Atavismus. So, das wird er sich bald dann auch noch abschneiden, wie irgendwie ein überschüssiger C oder so. Also ich finde, das ist der Film, wo er sich so aus seinem Konkon des Drehbuchautorens und des findenden Künstlern halt als der Wong Kar-wai, den wir heute kennen, entpuppt. Und deshalb ist Days of Being Wild ja auch immer wieder in seiner Karriere später ein Bezugspunkt. Also In the Mood for Love und 2046 verweisen ja auf ihn zurück sehr deutlich. Und ja, ich denke, das ist logischerweise einer so der entscheidenden Knotenpunkte seiner Karriere.
Wir müssen es auch historisch sehen. Also dieser Film gewann damals alle Hong Kong Film Awards, bester Film, bester Regisseur und war gleichzeitig ein absolut isoliert innerhalb der Hongkonger Filmproduktion, weil es eben kein Genrefilm war, sondern ein Autorenfilm, zu 100%. Sowas machte man dort einfach nicht. Die Frage war, ob das vermisst wurde oder nicht. Das hat Wong Kar-wai eine Sonderstellung innerhalb dieser Filmindustrie verschafft, die zwei Seiten hatte. Also er war wirklich der Sonderling und gleichzeitig natürlich der bewunderte Künstler, mit dem jeder Schauspieler arbeiten wollte. Aber in einer Filmindustrie, die eben nicht gefördert ist, sondern also nur in sehr geringen Teilen gefördert war und von ihren Revenues lebte, war das natürlich der allergrößte Luxus. Als Tears Goodbye war für alle Hong Kong Film Awards nominiert worden, hatte aber da nicht gewonnen, dann hatte eben einen Jackie Chan Film gewonnen in dem Jahr. Aber das war genau der Moment, wo eben Khan auf ihn aufmerksam geworden war und in die Kaserne der Realisateur aufgenommen hat. Also der Moment, wo Tears Goodbye nominiert war für die Hong Kong Film Awards. Also ich habe mich gestern noch gefragt, wie passiert das eigentlich, dass hier so jemand entdeckt wird im Westen? Also wo es so viele Hong Kong Filme gab, die Run of the Mill herauskamen, wie findet man so schnell den einen, der anders ist als die anderen? Und ich glaube, das passierte in Hongkong, in dem man sofort gemerkt hat, da ist ein Autorenfilmer, wie behandeln wir den? Auf der einen Seite geben wir ihm diese Preise, auf der anderen Seite ist er nicht Teil der Industrie. Und diese Tragik, ja, die hat sich dann später bei Ashes of Time natürlich gezeigt, wo er einen sehr aufwendigen, epischen Martial-Arts-Film inszeniert hat, der einen ganz festen Platz in der Filmindustrie gehabt hätte, der ein ganz sicherer Kassenerfolg hätte werden müssen, den er aber in seiner eigenen persönlichen Art machen wollte. Und das war ein ganz entscheidender Punkt, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, wie das einen Umbruch auch in seiner eigenen Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung auslöst.
Ich finde ja spannend, dass du über die Reaktion auf diesen Film redest, weil es ist auch der Moment, wo es anfängt, so eine Negation zu geben. Also wo irgendwie auch Leute eine aufrichtige Ablehnung haben. Wong Kar-wai ist ja für manche Filmemacher in dieser Zeit auch eine Reizfigur. Also ich habe letztens erst Viva Erotica gesehen und da geht es irgendwie um so einen Filmemacher, der anfängt so Category 3 Filme, also so Erotikfilme zu drehen und irgendwann sagt ihm einer, hör auf, du kannst nie Wong Kar-wai sein, versuch Wong Jing zu sein. Also er ist ja auch so ein Symbol für eine bestimmte Art von Kino dann sofort geworden und Days of Being Dumb, die Parodie auf diesen Film ist auch die erste Parodie auf Wong Kar-wai, auf die viele folgen sollten. Also manche von denen selbst produziert, aber man merkt auch, dass es irgendwie auch ein Unbehagen oder eine Irritation gibt, die er auslöst. Sonst würden sich nicht jemand wie Blacky Co., produziert von Peter Chan, hinsetzen und sowas wie Days of Being Dumb drehen. Übrigens ein ziemlich furchtbarer Film, den ich im Gegensatz zu vielen anderen Parodien auf Wong Kar-wai überhaupt nicht empfehlen kann.
Peter Chan ist eine sehr interessante Figur, die zur gleichen Zeit im Westen bekannt wurde wie Wong Kar-wai, den wunderbaren Film Comrades mit Maggie Cheung gedreht. Ein romantisches Liebesmelodram, wie man sich das nur wünschen kann. Und gleichzeitig Komödien wie Dummy Mummy Without a Baby. Also wirklich ein populärer Regisseur, der das Talent hat, hochemotional zu drehen, aber eben nicht dieses bisschen mehr an künstlerischer Originalität. Unglaublich sympathischer Regisseur, aber da merkt man wirklich, da gibt es eine Grenze. Wong Kar-wai hat sich entschieden, er ist der Künstler zu 100% und andere haben sich das nicht leisten können oder wollen, obwohl sie kurz vor dieser Schwelle standen. Es gibt so eine herrliche Lobrede von Ang Lee auf Wong Kar-wai aus dem Museum of Moving Image in New York, das kann man sich im Internet angucken, wie er genau das beschreibt, also dieses bisschen mehr, was er sich selber nie trauen würde. Und dabei ist Ang Lee natürlich einer der großen Regisseure. Also ich finde, das ist jemand wie John Ford, der kann jedes Genre machen, ein großer Regisseur, aber eben keiner, der diesen höchstpersönlichen Überschuss an Handschrift produziert, wie eben Wong Kar-wai.
Ich würde übrigens natürlich auch argumentieren, dass vieles, was in dieser wirklich auch sehr einzigartigen Filmlandschaft Hongkong in dieser Zeit passiert, was natürlich populäres Kino ist, was Unterhaltungskino ist, dass das natürlich auch eine Qualität von Kunst an vielen Stellen hat, dass diese Kinetik, die sich da entwickelt, dieses Genre-Kino, das irgendwo in eine ganz besondere Art von Bewegung und Bewegungsabläufen, die sich ja auch mit der Geschichte dieses Landes zusammenhängen, zum Beispiel erzählen. Also ich würde jetzt natürlich nicht sagen, dass jemand wie Choi Hawk oder so weniger Autorenfilmer ist, als das Wong Kar-wai ist. Ich glaube nur, bei ihm ist es natürlich noch mal offensichtlicher. Ich glaube, bei vielen anderen von diesen Hongkong-Regisseuren dieser Zeit ist das dann im Nachhinein von Kritikern festgestellt worden, geordnet worden, bei näherer Betrachtung, beim Durchleuchten der Filmografien. Ich glaube, Wong Kar-wai ist jemand, bei dem das sehr viel offenkundiger ist. Deshalb ist für mich auch Wong Kar-wai immer jemand, den ich Leuten empfehle, wenn sie so das Gefühl haben, ich möchte mich näher mit einer anderen Art von Kino beschäftigen, weil er auch in gewisser Weise ja auch so eine hybride Figur darstellt. Also er hat vieles von dem, was das Hongkong-Kino so vital und so mitreißend macht, aber er verbindet es eben dann mit neuen Elementen, mit so einer sehr persönlichen Handschrift noch.
Und ich habe das ja vorhin so gemeint, er will immer doch ein bisschen woanders hin und ich will aber auch immer mit. Ich finde das bei Wong Kar-wai fast nie schlecht. Also wenn er sich jetzt entscheidet, zum Beispiel in diesem Film zu sagen, hier prügelt der Hauptcharakter dann nochmal diesen Gigolo der Mutter da in diesem Bad nieder. Ich fand das eine unglaublich eindrucksvolle quasi Action-Szene in diesem Film. Und später wird er sich ja dann entscheiden, sehr viel nur noch in Zeitlupen oder in diesem Step-Printing-Prozess zu machen und so weiter, was ich aber auch gut finde. Also ich merke dann immer so, also hier zum Beispiel finde ich total schön, dass es diese ganz große Tragik gibt. Also es gibt ja von der Hauptfigur diese Erzählung, dass es so eine Erzählung gibt, dass es ein Vogel gibt, der keine Beine hat und der kann eben nur einmal sich ausruhen. Das ist der Tag, an dem er stirbt. Und ganz am Ende spiegelt er das dann eben und sagt dann nochmal, ja, dieser Vogel ist eigentlich nie irgendwo hingeflogen, weil er schon von Anfang an tot war. Also diese Getriebenheit dieser Hauptfigur finde ich gut. Aber auch diese recht komplexe Charakterkonstellation, die hier so aufgebaut ist und geplant ist, aber bei der man auch merkt in diesem Filmprozess von Wong Kar-wai, dass sich die Sachen so nachträglich auch erst entwickeln, ne? Also hier ist kein Charakter, der Charakter zum Beispiel von Maggie Cheung ist ja nicht auserzählt, sondern dann trifft sie den Polizisten und dann geht das nochmal weiter. Und das fand ich hier irgendwie sehr Das hat sowas einmal Alltägliches und trotzdem sowas Episches irgendwie für mich in diesem Film. Als wäre das eine ganz große Erzählung, obwohl das eigentlich nur mit so ganz wenigen Charakteren eigentlich gemacht wird. Gerade noch durch diesen Sehnsuchtsort der Philippinen in diesem grün-bläulichen Ton gefilmt mit diesem Lied Perfidia. Das ja, hat so eine ganz große Qualität für mich. Ich fand den richtig, richtig gut, den Film.
Ja. Ja, da kommt auch zum ersten Mal kommt dieser Kultur-Clash vor, dass er Musik aus einem anderen kulturellen Kontext verwendet. Also später eben die Tangos, argentinische Tango-Musik, also oder auch in The Mood for Love, Quizás, Quizás von Nat King Cole, die einzigen spanischen Platten von Nat King Cole. Es gibt zwei spanische LPs von Nat King Cole, der eigentlich amerikanischer Sänger war. Also dass diese Brüche, dass eine fremde Kultur Gefühle besser ausdrücken kann als die eigene, kommt der Wong Kar-wai dann als Stilmittel immer wieder vor. Also ein Gefühl von Fremdheit, die aber ein Vorteil ist, wenn man den Überblick hat über die Vielfalt der Gefühle. Das heißt aber nicht, dass man deswegen verstanden wird. Man bleibt so einsam wie vorher. In Days of Being Wild gibt es auch diese ikonische Szene, die sich dann später wiederholt in Fallen Angels, dass der einsame Held zur Jukebox geht und eine Münze reinwirft und die Jukebox spielt eben dann seine Gefühle. Sie drückt sie einfach aus, aber nur für ihn selbst. Wenn man die Filme heute sieht, merkt man ja auch, wie viel von dieser Zeit verloren ist. Es gibt keine Jukeboxes mehr. Ne? Du kriegst nirgendwo in der Kneipe, siehst du noch eine Jukebox, wo du Geld reinschmeißt, um ein Lied zu hören. Form von Gefühl als Repertoire, das man abrufen kann durch Schallplatten, durch Bilder, durch alte Filme, war eben für das letzte Jahrhundert ein Weg, ja, der es jedem erlaubte, auch einem Nicht-Künstler erlaubte, sich künstlerisch auszudrücken, eben durch den gezielten Umgang mit Kunst. Deswegen waren die Rocker so cool mit ihren Lederjacken oder so. Das war einfach, man adaptierte etwas, was man sich irgendwo her geholt hatte. Und so sind diese Figuren eigentlich sehr ausdrucksstark, weil sie diese Dinge alle zur Verfügung haben.
Warum ist das denn so gut für uns verständlich? Also das hat mich so ein bisschen gefragt. Das ist dann bei Ashes of Time vielleicht dann nicht mehr so. Aber ich finde ganz viele Wong Kar-wai-Filme, und das wird ja wahrscheinlich auch damit zusammenhängen, dass er so eine große Popularität im Westen hat. Ich meine, er sagt ja selber, dass er auch Haruki Murakami gerne mag. Und so ein bisschen, finde ich, ist es schon so vergleichbar, weil auch Murakami sehr viele auch Dinge aus US-amerikanischer Kultur so in seinen Geschichten mit drin hat. Ich meine, in Murakami-Geschichten liest fast niemand jemals ein japanisches Buch, glaube ich, sondern immer nur US-amerikanische oder englische Sachen. Und ich habe das Gefühl so ganz stark bei Wong Kar-wai, dass man ein ganz starkes Gefühl für den Ort bekommt, aber ganz selten das Gefühl hat, ich verstehe hier irgendwas kulturell nicht, was hier gerade passiert.
Ja, ich glaube, das hat ihn auch in Hongkong sehr isoliert, dass er eigentlich für den Westen erzählt. Viele Hongkong-Filme haben es unheimlich schwer gehabt, weil sie dieses Maßvolle, was es dann doch noch gibt, nicht haben. Also Wong Kar-wai hat zwar irgendwie dieses Überschwängliche und Riesen-Emotionalität, aber es ist nicht zu vergleichen mit einem John Woo-Film, wo dann am Ende von The Killer die weißen Tauben auch noch fliegen zu der Zeitlupe. Also hält sich im bestimmten Moment dann doch an Geschmacksnormen, die eher im Westen gelten als möglicherweise in der populären Kultur in China. Und das muss man mal machen. Also Ang Lee ist auch so ein Fall. Das heißt, das waren dann Regisseure, die für den Westen erzählt haben.
wobei es natürlich auch immer wieder Punkte gibt, wo er den Westen verliert. Also wenn wir jetzt über Ashes of Time reden, dann ist das sicher auch ein Film, der viele seiner Bewunderer im Westen irritiert hat. Und man liest sich die Kritiken aus dieser Zeit durch und man sieht viele Fragezeichen gefühlt. Also auch so ein großes, was ist das? Auch weil man wahrscheinlich halt zum Ursprungstext, zu der Romanvorlage nicht so einen starken Bezug hat wie in Hongkong, wo das jeder gelesen hat und schon 20 Varianten halt von den Eagle Shooting Heroes irgendwie im Fernsehen oder im Kino gesehen hatte.
Das ist ein bisschen wie Dune von David Lynch, und immer wieder versucht zu gucken, um den doch gut zu finden, aber es gelingt einfach nicht. Also das geht mir so mit Ashes of Time, das ist natürlich ein viel bedeutenderer Film als Dune von David Lynch, aber trotzdem irgendetwas vermisst man in diesem Film, finde ich. Weil es gibt so tolle Martial-Arts-Filme ohne Kunstanspruch, die den aber sehr subtil trotzdem entwickeln. Also Swordsman 2 ist sicherlich einer von diesen Filmen.
Ja, oder alles von King Hu. Obwohl, da ist natürlich auch ein Kunstanspruch, also.
Ja, natürlich, das kann man nicht leugnen, und auch sicherlich ein ganz großer Einfluss auf Bong Kar-wai.
Ja.
Dann sieht man eben den Versuch, beides auf einmal zu machen, so wie Sergio Leone das gemacht hätte, und irgendetwas geht dann nicht auf. Ich habe das immer auf die Qualität der Kopien geschoben, und jetzt schiebe ich es auf die Qualität der Restaurierung. Die finde ich überrestauriert, die sieht nicht mehr aus wie ein alter Film. Das stört mich kolossal, also ich wünsche mir nichts sehnlicher, als diesen Film in einer richtig guten Kopie von damals zu sehen, wenn es die noch gibt.
Ja, vor allem ist sie viel heller, diese Restauration. Das finde ich so unangenehm. Also man hat wirklich das Gefühl, es erinnert an manche dieser heute sehr so glatt gebügelten 4K-Restaurationen, wo sehr wenig vom Material irgendwie übrig bleibt und mehr so diese Vorstellung da ist, alles muss greifbar und verständlich und sichtbar sein, was nun ja bei Ashes of Time definitiv nicht die Intention war.
Auf keinen Fall. Und vor allem, man kann dieses Stretch-Printing oder wie man es nennen mag, diese Kopiereffekte, die kann man einfach nicht digital simulieren. Die muss man im optischen Printer machen, sonst sehen sie falsch aus. Und hier sehen sie falsch aus, wenn man sie nachträglich aus dem Material digital herrscht.
Ja, und der neue Yo-Yo Ma-Soundtracks in der Redux-Version ist nun auch nicht wirklich bereichernd, finde ich.
Der ist 1994 rausgekommen, ist ein Wuxia-Film, also eigentlich ein Martial-Arts-Film, den Wong Kar-wai dann machen sollte, der dann eben auch das große Geld irgendwie bringen sollte. Ich finde, es ist ein krasser Ausreißer eigentlich so in seinem Werk. Also natürlich spiegelt sich das später ein bisschen in The Grandmaster, der aber ganz anders ist, weil Wong Kar-wai ja hier, also ich habe nur die Redux-Version gesehen, es gibt ja zwei. Ich weiß nicht, in welcher sind noch weniger Gefechte? Ich glaube, in einem gibt es noch mehr Kämpfe.
Na, in der Redux-Version werden die einführenden Kämpfe, die sogar noch ein bisschen stärker sichtbar sind, ausgeblendet. Dafür gibt es so Landschaftsaufnahmen, und die späteren werden halt stärker durch so Effekte irgendwie verzerrt oder kurz geschnitten. Also die stärker von Kämpfen geprägte Version ist die Originalversion.
Ja, es geht da um so ein Wirtshaus, das in der Wüste ist, von einem Charakter von Leslie Chang gespielt, quasi betrieben. Das ist so ein bisschen so ein Marktplatz für Menschen, die Mordaufträge erteilen wollen, und dann ist das so episodenhaft erzählt, ne? Also es basiert auf diesem Werk Legend of the Condor Heroes, ich habe das gerade schon so kurz angesprochen, und ich habe gelesen, dass Wong Kar-wai das halt so stark umbaut, als hätte man Herr der Ringe verfilmt und Gandalf wäre halt super das Arschloch und Gollum wäre total sympathisch gewesen oder so, ungefähr so halt, und ganz viel wird rausgekürzt, anderes sättigt er noch mehr an mit Backstories, und dann gibt es halt so verschiedene Episoden, einmal gibt es so eine Person Murong Yin und Murong Yang, das ist die gleiche Person, ist aber einmal Mann und Frau, die sich dann gegenseitig quasi so den Auftrag anlasten, halt den jeweils anderen zu töten. Dann gibt es diesen blinden Schwertkämpfer
in der ihren
Wüste.
Bruder zu töten, nicht sich gegenseitig.
Ja, aber es ist ja die gleiche Person. Also gibt nicht die Person den Mordauftrag für sich selbst?
Das müsste ich noch mal überlegen. Ich dachte, es ging um eine dritte Person, die geheiratet werden soll.
Kann auch sein. Bei mir, also das war wirklich, das muss ich sowieso sagen, das sind für Filme, die wirklich davon profitieren, die mehrfach zu sehen. Also manche vor allem, glaube ich, auch Ashes of Time, weil die Handlung wirklich sehr undurchsichtig ist, was man auch in sehr vielen Kritiken sieht. Aber du hast schon Leone angesprochen. Wir haben ja neulich das Sergio Leone-Special hier gemacht. Und ich war da auch so ein bisschen dran erinnert eigentlich. Also es geht so um Marktplatz, es geht viel um Geld, ne? Also das tatsächlich, es kann nur jemand umgebracht werden, wenn auch dann dafür bezahlt wird und so weiter. Also so eine leichte Spiegelung habe ich da schon drin gesehen. Und ich fand, der zieht sich halt dann so gegen Ende so emotional so stark zu, wenn wir dann nicht mehr in der Wüste sind, sondern das so ein bisschen entsättigter ist, ein bisschen kühler ist. Und ich war trotzdem davon sehr beeindruckt von diesem Film, muss ich sagen. Also mir hat er trotzdem ganz gut gefallen.
Auf jeden Fall, wie du sagst, man muss ihn immer wieder sehen. Das ist, es gibt Tolleres als Filme, die man immer wieder sehen möchte, weil man sie noch nicht komplett durchschaut hat. Und das ist einer von denen. Und das kann ja auch ein Manko sein, aber für mich sind Wonka-Weiß-Filme immer Leerstellen übrig.
Ja, wir haben ja letztens, als wir über Tenet geredet haben hier im Podcast, auch über Ashes of Time geredet, Christian, weil wir das Gefühl hatten, okay, der arbeitet anders mit dem Versetzen zum Beispiel von Zeitebenen, mit dem Gefühl, dass Sachen nicht in der Chronologie sind, in der sie vielleicht gehören. Und ich finde diesen Film hier tatsächlich bei aller Sperrigkeit, die er vielleicht anfangs entwickeln mag, dann doch irgendwie sehr einnehmend und faszinierend. Ich finde gerade diese einzelnen Episoden, wir haben sie ja sehr oft bei Wonka Wai, haben irgendwie alle so ihre eigene kleine Dramatik und ergeben so ein großes Gesamtbild von so einer Desorientierung von einer Welt, in der alle irgendwie diesem Glück nachjagen, aber es nie ganz erreichen können. Du hast das ja schon ganz gut beschrieben, Ouyang Feng, hier die Leslie Chang Figur ist ja eigentlich der Schurke des Originalromans und alles hier wird umgedeutet. Und ich finde, wenn man wir gerade über die Beziehung zu Hongkong geredet haben, ist das irgendwie sicher auch eine Provokation, das hier alles nochmal so umzuformen, mit dem Vertrauten so zu brechen. Aber ich finde, es ist schon auch einfach natürlich zum einen ein wahnsinnig bildstarker, aber auch irgendwie ein faszinierend konstruierter Film. Und ich habe, das hatten wir anfangs schon irgendwie besprochen, eine ganze Menge Bücher über Wong Kar-wai gelesen. Ich finde viele davon nicht so wahnsinnig ergiebig, aber in der Hongkong Cinema Reihe bei der Hongkong University Press erschienene Band Ashes of Time von Wimal Dasanayake ist schon sehr lesenswert. Also nicht, weil der jetzt hier nochmal irgendwie verschiedene so Theoretiker da drauf geworfen werden, weil man nochmal irgendwie das Ganze mit Foucault und Derrida und Dekonstruktion irgendwie durchgeht oder so, sondern weil der sehr gut in der Lage ist, das so zu ordnen und damit irgendwie auch das emotionale Gewicht, das zum Beispiel auf diesem erblindenden Mann, der seine Frau irgendwie und der diese Kirschblüten noch einmal oder die Pfirsichblüten noch einmal sehen möchte, da so herauszuarbeiten. Also das kann ich nur empfehlen. Alternativ bleibt einem vielleicht nur den Film halt 10 bis 20 Mal zu sehen, dann hat man irgendwann sicher auch alles logisch geordnet ja ganz für toll, sich.
Ja. Naja, ich finde vor allem, also auch wenn man vielleicht auch so die, wie ich am Anfang, nicht alle Schauspieler, Schauspielerinnen immer sofort zuordnen kann, wenn hier Charaktere tatsächlich irgendwie sie selbst nochmal in einer weiblichen Version sind, wenn die Sachen in den Zeitebenen so nicht immer gleich erzählt sind, dann hatte ich hier so ein ganz starkes Gefühl, ich habe es auch kurz in der Tenet-Folge gesagt, dass ich bei Wong Kar-wai nicht nur das Gefühl habe, zwei Menschen trauern einander nach und sagen, das hätte gewesen sein können, sondern ich habe auch so ein starkes Gefühl bei ihm so, dein Leben hätte auch meins gewesen sein können oder ich hätte eigentlich auch deinen Partner gehabt haben können oder sowas. Warum ist das eigentlich nicht so? Also immer diese Frage so, was hätte alles noch gewesen sein können? Und hier, finde ich, in diesem Film überblendet sich das so ganz stark, wenn dann noch so der Wüstensand da weht und sowas, dass man so ein, also hier eher mit so einem Gefühl rausgeht als tatsächlich mit irgendeiner historischen Abhandlung oder das Gefühl zu haben, man hat jetzt diese Geschichte tatsächlich durchdrungen. Ja, aber ich fand es in seiner Größe trotzdem so ganz erfrischend eigentlich. Aber es hat sich ja, ich weiß gar nicht, der war auch finanziell nicht so erfolgreich, ne?
Naja, er hat sich in Teilen halt refinanziert dadurch, dass Jeffrey Lau parallel eben noch die von mir schon angesprochene Parodie auf den Film gleichzeitig mitgedreht hat mit denselben Darstellern. Und wenn man so viele Stars in einem von diesem Lunar New Year, also so, das ist die Blockbuster-Season quasi in China. Und da hat man da einen ganz soliden Hit gemacht. Deshalb hat das verhindert, dass das so eine Totalkatastrophe war. Ich habe mir die Parodie, die Eagle Shooting Heroes, an diesem Wochenende nochmal angeguckt. Und ja, das ist natürlich ein wahnsinnig alberner Film. Er hat tatsächlich auch wie Tenet Szenen, in denen die Zeit zurückfließt. Nur macht er das, was Tenet sich nie getraut hätte. Ein Mann pinkelt immer wieder in eine Topfpflanze, aber das Urin geht durch einen Zauberspruch immer wieder in seine Blase zurück und er erlebt immer wieder das Gefühl von Druck und Erleichterung. Und ich glaube, das ist, was Christopher Nolan ja eigentlich gesucht hat. Urin, das durch die Zeit fließt. Aber nein, ja, es ist halt eine von diesen Hongkong-Komödien. Ich finde sie ganz spaßig. Er hat viele sehr albern, aber auch sehr witzig Momente. Also Eagle Shooting Heroes, es gibt so eine Jet Tone Collection, in der drei Produktionen von diesem Studio Jet Tone von Wong Kar-wai gesammelt sind und die kann ich alle drei empfehlen. Ich habe hier auch First Love, The Litter of the Breeze von Eric Cotman-Fei liegen, der auch Ja, also Wong Kar-wai gleichzeitig imitiert und parodiert, aber er findet so ein ganz tolles Bild da in dem Film für eine Wong Kar-wai-Figur, weil da gibt's eine Schlafwandlerin, die eine Kamera auf dem Kopf hat. Und dieses Bild werde ich, glaube ich, nicht mehr für Wong Kar-wai-Filme verlieren, gerade wenn wir jetzt zu Chungking Express und Fallen Angels kommen. Also so der Mensch, der so durch die Straßen gleitet und so das Gefühl für sich selbst und die Welt fast verloren hat, aber es wird aufgezeichnet und beobachtet und fließt an den Menschen vorbei. Also First Love, The Lilt of the Breeze kann ich auch empfehlen. Gibt's auch überall.
Ist es nicht furchtbar für Wong Kar-wai, dass er noch vor dem Hintergrund dieser Parodien, die er zum Teil selbst produziert, einen ernsthaften Film machen muss? Also, dass man von ihm erwartet, er müsste jetzt mal wieder einen ernsten Film machen, der dann wirklich so gemeint ist, der solche Bilder aufbaut, die eins zu eins emotionalisiert sind und nicht einfach nur lächerlich. Also, ich kann es nicht.
Ich habe letztens überlegt, man müsste eigentlich als Double Feature immer Filme und ihre Parodie zusammen zeigen. Und dann fragten mich Leute ja, in welcher Reihenfolge. Und das habe ich mir dann auch überlegt. Und ich finde den Gedanken eigentlich spannend. So, was bleibt von einem ernsten Film noch, wenn man vorher die Parodie gesehen hat? Was macht man mit einer Parodie, wenn man vorher das Original gesehen hat? Und ich glaube, bei Wong Kar-wai, da gibt es ja immer wieder ähnliche Vorwürfe. So diese MTV-Ästhetik zum Beispiel. Das wären ja eigentlich Werbeclips, Parfum oder Fernsehwerbung. Das hat er ja auch alles gedreht. Und ich merke, wenn das seinen Kontext, seine Aura verliert, dann funktioniert das nicht mehr. Aber wenn er das macht, dann ergibt das so ein geschlossenes System, das auch nichts angreifen kann. Also selbst wenn man weiß, wie diese Werkzeuge funktionieren und wie man sich vielleicht auch über sie lustig machen kann, für mich bleiben sie wirklich lückenlos erhalten, weil es auch so eine interne Logik ist, die von außen nicht so zerstört werden kann.
Witzig, dass wir Parodien und ernsthafte Filme ansprechen, weil dann kommt der Chungking Express, den dreht er ja schon, ne, während Ashes of Time noch in der Produktion ist, und ich hatte ja den noch nicht gesehen und so viel gehört und dachte, der größte Wong Kar-wai-Film, der aller wichtigste und sowas. Und es ist der mir am schlechtesten My Blueberry Nights finde ich noch schlechter, aber der mir am schlechtesten tatsächlich gefallen hat beim ersten Schauen und bei dem ich eben so das Gefühl hatte, also jetzt nur meine persönliche Emotion, der ist irgendwie albern, der ist überdreht. Ich fand den nervig, zum Beispiel den Einsatz von California Dreaming. Ich fand das so ganz seltsam für mich, an diesem Film mich komischerweise so zu stoßen, der aber das große Meisterwerk von ihm ist. Und du hältst ihn auch dafür, Lukas, oder?
Nein, für das große Meisterwerk halte ich ihn nicht. Wir sollten vielleicht noch kurz einordnen. Dieser Film ist ja auch ein Nebenprodukt von Ashes of Time. Während dem langwierigen Drehprozess und dem auch noch mal langwierigeren Schnittprozess von Ashes of Time gab es irgendwann so eine Phase, wo Wong Kar-wai nicht mehr konnte. Er hatte das Gefühl, er ist in so einer Sackgasse, er kommt künstlerisch keinen Schritt weiter, und um sich selber wieder zu beleben, Quentin Tarantino nannte das sowieso Liegestütze machen oder so, um wieder so ein bisschen den Kreislauf anzuregen oder so, hat er dann Chungking Express gedreht. Ein kleiner, ein schneller, ein günstiger Film in diesen Chungking Mansions in Tsim Sha Tsui in Hongkong. So ein Transitort, so ein Ort des Handels, wo ganz viele verschiedene Kulturen zusammenkommen. Wir sehen manche von ihnen, und hier kommt dann auch der Einfluss von Haruki Murakami ein, nicht nur in dieser Zahlenpoesie, die wir sicher aus Gefährliche Geliebte kennen, sondern eben zum Beispiel auch in diesem Gefühl von Begegnungen, die vorübergehen, wie in der Tag, an dem ich das 100%ige Mädchen traf, und er erzählt dann eben in diesem wahnsinnig, ja, diesem Hexenkessel von Ort, in dem das Leben tobt, zwei kleine Geschichten über verflossene Liebe und die Begegnung mit einem neuen Menschen. Das eine über einen taiwanesischen Cop, gespielt von Takeshi Kaneshiro, Hikyu, der Cop 223, der auf eine Killerin trifft, die irgendwie einen Auftrag, da werden Drogen gehandelt, sie wollte mit einer Gruppe von Indern Drogen schmuggeln, aber das ist irgendwie schiefgelaufen, jetzt sucht sie die und da entspinnt sich für sie so eine kleine Katastrophe aus dieser Panne und diesem anderen Mann, der gerade von seiner Freundin verlassen worden ist, am 1. April 1994, das wird ja im Voiceover so erzählt und er ist dann jeden Tag Ananas mit dem jeweiligen Datum, an dem sie ablaufen und so.
Kauft sie, er isst sie dann erst am Ende.
Ja gut, genau, er sammelt sie und am Ende schlingt er sie runter. Diese Ananas tauchen ja in Fallen Angels in irgendeiner Form nochmal auf. Ich trage übrigens gerade, ich kann das in der Kamera nicht zeigen, Ananassocken, da habe ich mich ja extra in Schale geworfen für den Podcast. Genau, das ist auf jeden Fall die erste Geschichte, diese Beziehung zwischen der Verbrecherin von Brigitte Lin und Takeshi Kaneshiro. Und auf der anderen Seite haben wir eben Tony Leung, also Chiu Wai. Man muss ja den Tony Leung auch immer spezifizieren. Es gibt ja zwei große Tony Leungs bei Wong Kar-wai. Der spielt den Cop 663 hier und der
Das ist so seine Muse eigentlich später. Ne? Das hat fast so Scorsese, DiCaprio oder De Niro-Qualitäten.
Bestimmt. Es ist ja auch jemand, also gerade bei 2046 ist Tony Leung sicher auch die Figur, in der er sich wiederfindet. Und für zum Beispiel The Grandmaster ist er jahrelang mit Tony Leung auch irgendwie herumgereist und hat ihm wahnsinnig viel beigebracht oder hat mit ihm zusammen gelernt. Ja, Tony Leung ist eine sehr zentrale Figur, würde ich sagen, für Wong Kar-wai als Filmemacher. Aber der sieht sich auch am Ende einer Beziehung und trifft dann eben auf Fei Wong, beziehungsweise die Figur heißt Fei, die im Midnight Express auch eben in der Chungking Mansion arbeitet. Und er hat diesen Schlüssel aus der alten Beziehung, den sie nimmt, und sie dringt in seine Räume aus. Und das ist dann auch eine, ja, ein ganz chaotisches Meet-Cute oder eben nicht besonders cute im Mieten. Und diese beiden Geschichten werden so nebeneinander erzählt, aber auch aufeinander folgend. Ja. Und du hattest mich gefragt, ob ich das für das Meisterwerk halte.
Für ein Meisterwerk.
Ich halte es auf jeden Fall für einen sehr, sehr guten Film. Einen, der viele der Mittel von Wong Kar-wai zeigt. Der selten gab es bei Wong Kar-wai so schöne Farben, so schöne Einzelmomente. Ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, es ist irgendwann nervig, wenn die Mamas und The Papas zum 100. Mal gespielt werden. Aber ich finde, das ist eben auch ein legitimer Ausdruck von Obsession, von einer Sehnsucht, die alles überlagert, die auch die Kommunikation zwischen den Menschen stört. Die erste Szene, in der Fei Wong und Tony Leung sich gegenüberstehen, da läuft so laut The Mamas and the Papas, dass sie sich kaum einander erreichen können, weil die Sehnsucht nach anderswo im Weg steht. Und ich finde, das sind Motive, die kann man aushalten. Und für mich ist einfach ja die Energie und die Vitalität dieses Films selten erreicht.
Ich kann nur zustimmen, also für mich ist das wirklich ein Glücksfilm, also ein Film, der nicht nur glücklich macht, sondern wo wirklich alles glücklich zusammengefunden hat. Das muss man ja auch mal hinkriegen.
Alles ist Happy Together?
Happy Together ist für mich der meisterlichere Film, aber auch der überlegtere Film. Und bei Chungking Express ist es wirklich wie ein Traum. Es ist einfach, es fügt sich einfach aus einer Selbstverständlichkeit zusammen. Ich finde auch In the Mood for Love den bedeutenderen Film, aber Chungking Express den schöneren. Also ich bin ja eigentlich so ein Disney-Experte und bei Disney ist Dumbo für mich so ein Film. Ja? Das ist ein kleiner Film, der aber perfekt ist. Und den habe ich immer lieber als Pinocchio gehabt, zum Beispiel. Ja? Als Beispiel. Es gibt diese großen Filme, wo man einfach voller Bewunderung da steht und denkt, wow, da haben sie jahrelang gearbeitet und wie fantastisch und welche Künstler haben daran mitgearbeitet. Und dann gibt es einfach diese kleinen, feinen Filme. Wong Kar-wai wird ja oft mit Godard verglichen und Godard hat diese Leichtigkeit seiner ersten Filme später nie wieder gehabt. Und diese Leichtigkeit, finde ich, ist da gelungen. Also auch wenn man weiß, dass in der Wohnung von Christopher Doyle gedreht wurde und eben die aus der Spontanität so viel erwachsen konnte. Für mich selber war das einfach ein generationsprägender Film. Also wenn man den damals gesehen hat, als er neu war, es war eine Zeit, als MTV immer noch schlecht angesehen war, als Musikvideos irgendwie als Trash galten. Gut, wir haben dann schnell erfahren, dass hier der größte Popstar Hongkongs zu sehen ist, Fei Wong, und dass der Film überhaupt nur gemacht wurde, weil man sich als Schauspieler etablieren wollte. Und das fand ich alles sehr verständlich aus einer Popkultur heraus. Und was man da reinlesen kann und als kollektives Gefühl, ja, also diese Verspieltheit im Alltag, dass man eine Art von Funktionieren einfach nicht mehr ausüben muss. Man muss nicht immer in jeder Sekunde des Lebens das tun, was von einem erwartet ist. Das war eine Qualität in der, glaube ich, in der Jugendkultur, die heute wieder verschwindet. Nicht, dass man einfach das Karriere oder äußere Erwartung, dass die jetzt nicht wie die Hippie-Kultur das gesehen hat, als völliges als Anti-Bewegung dazu, sondern dass sie einfach auch mal egal ist und dass man eine Kindlichkeit in der Erwachsenheit behält. Das ist ja, glaube ich, das, was die 90er Jahre besonders auszeichnet, dass die Jugendkultur einfach sich in dem Sinne befreit hat, dass sie einfach nicht mehr erwachsen werden wollte. Also wenn man die Jugendkulturgeschichte irgendwie ganz grob zusammenfasst, in 50 Jahren gab es zum ersten Mal eine Jugendkultur, die als Jugendlichkeit ernst genommen werden wollte, aber es war letztlich ein Versuch, eine Gegenerwachsenheit zu finden. Ja? Und plötzlich gab es eben die Ablehnung von all dem, dass es einfach schön ist, Kind zu bleiben. Und kein bisschen peinlich. Und dass das auch in einem Kontext, wo es um ernsthafte Dinge geht, einen Bestand hat. So war dieser Film, fand ich, ein generationsprägender Film damals in den 90er Jahren.
Ja, und ich finde, das ist auch eine Leichtigkeit, die in Teilen trügt. Also wenn am Ende diese Kindlichkeit so eine ewige Suche wird, also ein ewiges Suchen nach dem Zustand von Erwachsenheit, nach einer Einordnung, nach seinem Platz in der Welt, da liegt auch irgendwie, finde ich, was Gebrochenes drin, ein Schmerz. Also wenn am Ende sie Kalifornien gesehen hat und da merkte, der Sehnsuchtsort, der war nicht so, wie ich erwartet habe, und dann Stewardess wird und endlos durch die Welt zieht, dann ist das für mich auch eine Sehnsucht, eine Suche, die weitergeführt wird. Und ich glaube, so in anderen Filmen tritt das deutlicher vor, aber bei aller Leichtigkeit ist da auch so eine Unsicherheit drin. Und ich finde, es liegt auch zum Beispiel bei diesem Fei Wong-Charakter, der für mich in diesem Film immer auch so ein bisschen alienhaft wirkt. Also sie wirkt immer für mich so ein bisschen wie so jemand, der menschliche Verhaltensweisen auch nicht so ganz verstanden hat, wenn sie in eine Wohnung eindringt und die neu arrangiert und damit auch das Innenleben irgendwie versucht, eines Menschen neu zu ordnen und so. Ich finde, da liegt auch in Teilen natürlich was Übergriffiges drin, aber das ist in diesem Spielerischen mitgemeint. Also ich glaube, dass das auch gar nicht so einfach nur so bouncy und poppig ist, wie das zuerst wirkt, sondern das ist ein komplexer Film. Bei aller Verspieltheit finde ich, die einen total mitreißt.
Es ist ja auch eine Form von Selbstschutz, wenn man sich nicht physisch zeigt, sondern nur Hinterlassenschaften generiert. Ja? Ja. Sie zeigt, dass sie da ist, ohne sich selber einzubringen als Mensch. Sie hält sich so lange zurück. Und das ist, finde ich, ein Zeichen von Autonomie. Und wenn wir fragen, ist das eine fetischisierende Darstellung? Was für eine Souveränität steckt darin? Ja?
Ich finde halt Infantilität, die hier so ein bisschen anklingt, kann ja auch halt, das klang gerade bei Daniel schon an, so eine Schutzmechanismus sein. Also man bleibt so im kindlichen Zustand, um nicht auch wirklich die Last der Probleme und das Kommende irgendwie so ein bisschen angucken zu müssen und so. Also ich glaube, das ist auch so ein Ausleben, das eine Reaktion darauf ist, dass man weiß, dass das in irgendeiner Form vergänglich ist. Also wie das bei Jugend ja nun mal so ist.
Ja, ich meine, das ist California Dreaming. Es ist ja eigentlich sehr interessant, weil die Hippies sagten, traue keinem über 30. Aber wir waren inzwischen so weit in den 90er Jahren, dass man einfach nicht mehr älter wurde. Das heißt, man wurde 50 und man blieb 30. Also es ist einfach, es hörte einfach nicht auf. Man ignorierte einfach das Älterwerden. Nun sind diese Figuren jünger, aber Wong Kar-wai war es schon nicht mehr. Also er war schon in dieser in dieser Phase, wo man sich über Alter und Jugend Gedanken macht. Und ich finde, das hat er wahnsinnig gut getroffen. Übrigens habe ich ihn damals ja interviewt und mich hat seine Ästhetik an einen japanischen Regisseur erinnert, den ich damals sehr mochte, Seijun Suzuki, der diese Detektivfilme und Gangsterfilme in den 60er Jahren
macht. Vor allem in den 60ern, 70ern, ja.
Genau, die voller Musik waren. Und dann habe ich ihn danach gefragt, das war die zweite Frage in dem Interview, kennen Sie eigentlich Seijun Suzukis Filme, hat er sie beeinflusst? Und er sagte dann irgendwie etwas schlecht launig, ich habe einen seiner alten Filme voriges Jahr auf Video gesehen, ein sehr interessanter Regisseur. Dann sage ich auch seinen Tokyo umgeben ja Popsongs von einsamer Stimmung. Und dann sagt er, aber seine Helden sind nicht wirklich einsam, die tun nur so. Ich glaube, in ihrem Innern sind sie sehr glückliche Menschen. Also er wirft Suzuki vor, dass die Figur nicht wirklich einsam wird. Seine Figuren haben eine Qualität, die diese Figuren nicht haben. Worauf ich nochmal nachlege und sage, anders als ihre Figuren, schon in ihren ersten Filmen, As Tears Go By und Days of Being Wild, interessieren sie sich für die Einsamkeit jüngerer Menschen. Dann sagt er, dann wieder etwas abwehrend, Es sind nicht einmal besonders einsame Menschen, es sind Durchschnittsmenschen, die, wie wir alle, ihre einsamen Momente haben können. Wie die beiden Polizisten in Chungking Express, die können ja auch sehr glücklich sein. Aber wenn die Geliebte weg ist, gibt es nun einmal diese Augenblicke der Einsamkeit. Ich glaube, ein anderer Grund für mein Interesse daran entspringt meine Abneigung gegenüber Menschenmassen. Ich verwende zum Beispiel niemals Statisten. Selbst ein Passant muss ein wirklicher Charakter sein. Meistens arbeite ich nur mit ein oder zwei Menschen am selben Ort. Ich finde, in diesen frühen Interviews wirkt er besonders ehrlich. Nicht? Später hat er Sachen immer wiederholt. Oder damals war es schon so, dass er seinen Dolmetscher, den er noch benutzte, ein paar Standardantworten eingeimpft hatte. Das merkte man daran, dass man eine Frage stellte und dann kam von ihm eine ganze chinesische Antwort und eine ganz lange englische Übersetzung dieser kurzen chinesischen Antwort. Das war offenbar eine kombinierte Dolmetscherantwort. Später hat er dann direkt auf Englisch geantwortet, was er immer schon perfekt konnte anscheinend. Also da hat er einfach keine Lust gehabt. Aber
was für ein Serie Power-Move.
Interviews ist ganz interessant. Also ich habe mal irgendwann ausgedrückt, das sind 24 oder 27 Seiten Interviews aus diesen verschiedenen Phasen. Und er ist so professionell im Umgang mit der Presse. Es gibt ganz wenige Regisseure, die sich so gut darstellen können. Das war auch ein Grund seines Erfolgs. Das muss man auch mal können.
Ich glaube ja, dass er viele von diesen Sachen natürlich auch abwehrt, weil er nicht festgelegt werden möchte. Welcher Künstler möchte denn klar identifiziert sein als der, der bestimmte Sachen macht? Also es gibt ja auch, mittlerweile sind wahnsinnig viele Bücher und Essays erschienen, in denen es dann heißt, okay, ist er ein Künstler von Zeit und deshalb verweigert er sich dieser Zuordnung natürlich auch in Interviews und sagt so, ja gut, mir geht's aber eigentlich um die zwischenmenschlichen Beziehungen und so. Und ich glaube, Wong Kar-wai ist für seine Interviewpartner immer genau das nicht, was sie von ihm eben wollen. Also das war mein Eindruck bei vielen von den Interviews, die ich gelesen habe. Spiegelt sich das irgendwie in deiner Erfahrung? Also zumindest hier ist ja dann doch immer so ein permanenter Widerspruch eigentlich.
Das ging so weit, dass er irgendwann mal zu mir sagte, aber Sie haben doch damals auch gesagt, ich bin das und das. Und ich bin überhaupt nicht gewohnt, dass Leute einen wiedererkennen, ne, wenn man sie mehrfach interviewt. Die Leute erkennen einen nie wieder. Du kannst die Berühmtheiten immer wieder erinnern sie nicht. Aber der schien sich zu erinnern. Es war vielleicht auch nur eine Methode, weil er natürlich bestimmte Standardfragen immer wieder gestellt bekam. Aber in dem Fall hatte der recht und ich war vollkommen irritiert. Und er hatte also angefangen, sein Medienimage irgendwie so wieder zu reflektieren und nochmal daran zu brechen, was am Ende rausgekommen war. Und ich finde das eine extrem schwierige, bewundernswerte künstlerische Haltung. Also wie man, was tut man, um sich davon auch nur abzugrenzen? Das ist ja eigentlich für die meisten Leute ein Erfolgsgarant. Wenn man einmal wahrgenommen wird mit einem Stil, das dauert ja meistens lange, bis Künstler das schaffen, also Filmemacher, das ist ja die Filmsprache von sowieso, dann bleiben sie oft dabei, weil das einfach dann auch ein Erfolgsgarant ist.
Das ist dann auch eine Marke. Ja.
Ist eine Marke, genau. Und die Marke zu bleiben, aber gleichzeitig den Erwartungen zu widersprechen und sie nochmal zu übertreffen, das ist halt die Krux. Und ich glaube, deswegen ist es von Film zu Film schwieriger geworden, für Wong Kar-wai einen zu machen.
Ja, mir ist dieses Enigmatische auch immer lieber, wenn man wie Darren Aronofsky vor den Filmen so Flugblätter mit der Botschaft des Films nochmal austeilt oder so. Das scheint mir immer so ein bisschen an dem Gedanken von Kunst vorbeizuarbeiten.
Ich würde euch noch mal eine Sache fragen wollen, und zwar also wir sagen ja oft, das sind Filme über, oder wie du ihn zum Beispiel gefragt hast, sie machen ja Filme über sehr einsame junge Menschen oder sowas zum Beispiel. Ist denn eigentlich, das habe ich mich nämlich bei Chungking Express gefragt, also sie ist jetzt zum Beispiel in seiner Wohnung und er ist nicht da, also sie leben eigentlich ja da schon zusammen, eigentlich wie so eine WG, nur sie ist immer da, wenn er nicht da ist, weil sie sich ja reinschleicht, wenn er unterwegs ist, wenn er da auf Streife ist und so weiter. Und das hat ja diese tragische Qualität von, die hätten ein Paar gewesen sein können oder geworden, wären vielleicht ein Paar geworden, aber dann geht sie auch nach Kalifornien und ist wieder weg. Ist nicht aber auch das Schöne eigentlich bei Wong Kar-wai, also diese Zeit, in der das hätte sein können, wo man merkt, man hat so aneinander vorbeigelebt, aber es war dann eben keine Beziehung, man hat nicht geheiratet, hatte drei Kinder, hat sich zerstritten und sonst was, sondern ist das nicht auch so was Schönes? Ich meine, das kennt man ja auch selber, dass man mal Menschen getroffen hat im eigenen Leben und sich im Nachhinein denkt, das hätte ja eigentlich was werden können. Und ich finde, manchmal ist das aber, also das eigentlich das Schöne, und das kommt bei seinen Filmen so oft durch, dass das auch so eine ganz eigene, nicht nur Tragik hat, sondern auch nur diese Andeutung davon, dass was möglich gewesen wäre, dass das auch noch so was, so eine ganz eigene Schönheit hat.
Ja, so ein utopisches Moment.
Er wurde damals mit Claude Lelouch viel verglichen. Die Franzosen haben sofort Lelouch gesehen. Der hat ja diesen Film gemacht, Ein Mann und eine Frau, die dann zweimal fortgesetzt hat, über ein Paar, was eben nicht zusammenkommt, immer nur so momenthaft. Oder es gibt diesen amerikanischen Fernsehklassiker oder Filmklassiker, der im Fernsehen läuft, An Affair to Remember von Leo McCarey, über dieses Paar, was sich über Jahrzehnte immer wieder auf dem Empire State Building verabredet und das klappt dann nicht. Und das sind aber alles sehr deprimierende Visionen im Vergleich zu Chungking Express und der verhinderten Liebe, weil die ja potenzielle Möglichkeiten immer noch in sich trägt. Ja, das ist ja offen genug, dass es dann als eine wirklich glückliche Liebe funktioniert, die eben keine Zwänge mehr, keine Bindungen mehr implantiert hat. Und das ist, glaube ich, der Trick. Also Wong Kar-wai kann uns die Hoffnung geben, dass Liebe etwas ist, was in einem mitschwingt, das sich erfüllen kann, aber nicht muss.
Für mich sind das ja auch immer, das hattest du vorhin schon angesprochen, so Glücksfilme. Also ich gehe aus denen wahnsinnig glücklich heraus, auch wenn sie nicht zwangsläufig Happy Ends haben, weil halt einfach diese Grundstimmung, der Ton, das sind ja auch immer so Mood Pieces in weiten Teilen und so mich, ja, ich meine, bestimmte Vokabeln habe ich jetzt schon zu oft genannt, vitalisieren, beleben, aber weil die auch einfach Spaß machen. Also ich glaube auch, meine Freundin zum Beispiel hat schon mehrfach irgendwie, wenn sie schlecht drauf war, dann halt Chungking Express so rausgeholt. Also das ist auch für uns irgendwie in der Beziehung halt so ein Film, zu dem wir immer wieder zurückkehren.
Ja, ist doch toll. Das würde ihn total freuen, dass seine Filme zu was gut sind.
Ja, gegen Gebrauchskunst gibt's doch nichts zu sagen.
Ja, im nächsten Jahr kommt dann schon Fallen Angels, der war ja eigentlich, also diese eine Geschichte, die da erzählt wird, war ja eigentlich geplant als ein Teil von Chungking Express, aber hat dann einen eigenen Film draus gemacht. Und Lukas, das ist so, also man kann ja bei Letterboxd oben so angeben, was so die vier Lieblingsfilme sind und bei dir ist der da auf jeden Fall dabei.
Ja, das ist natürlich immer wahnsinnig schwer zu sagen, was sind Lieblingsfilme oder so, aber das ist nun einer, zu dem ich wirklich sehr regelmäßig zurückkehre, der mich wirklich sehr berührt, gerade dieses Ende. Ich habe schon erzählt, als der Filmdienst aufhörte, Printpublikation zu sein, habe ich über diesen Film und dieses Ende geschrieben. Und irgendwie den Rauch, der vom Motorrad aufsteigt und den Flying Pickets dazu mit Only You. Und es fällt, glaube ich, bei Sachen, die einem so nahe gehen, immer schwer, da wahnsinnig rational ranzugehen. Ich glaube, das ist ein Film, der besonders tiefgreifend für mich, besonders effektiv menschliche Beziehungen, also zum Beispiel die Beziehung zwischen diesem stummen Mann und seinem Vater oder eben auch zwischen diesem zufällig zusammengewürfelten Paar am Ende schildert, der für mich am unterhaltsamsten ist, obwohl er düsterer, obwohl er schmerzlicher ist als zum Beispiel Chungking Express, ist der für mich in seinen Farben, in seinen Bewegungen einfach der mich am unmittelbarsten erreicht. Und ich glaube auch tatsächlich diese Beziehung zwischen Christopher Doyle mit diesen Rot- und Gelbtönen und auch diesem Grün, das sie dann am Ende finden, und Wong Kar-wai war nie besser. Also ich glaube, diesen Film liebe ich ehrlich und aufrichtig. Und ich habe, glaube ich, auch schon im letzten Podcast, und ich glaube auch immer wieder sagen Leute, dass das wäre vielleicht so eine Art B-Seite. Es gibt verschiedene Kritiken aus der Zeit, die hier nicht so dieselbe Qualität erreichen, aber ich halte das für den besten Film, den Wong Kar-wai gedreht hat. Obwohl hier sicher Darsteller sind, die am maskenhaften sind, also Leon Lai und Michelle Rice sind sicher jetzt nicht die besten Modelle für Wong Kar-wai. Sie bleiben vielleicht am meisten Modelle und Typen, aber das legt dann eben noch viel mehr den Schwerpunkt auf die reine Bewegung, auf die Farben und Formen. Und das ist einfach für mich auch ein Affektfilm, einer, in dem ich hineingesogen werde und der mich mit seinem Ende eben jedes Mal wieder zum Weinen bringt. Also ich kann kaum eigentlich an diese kurze Begegnung am Ende denken und sie, die irgendwie in diesen Sonnenaufgang fahren mit diesem letzten Fünkchen Rauch, denken, ohne halt irgendwie so zumindest feuchte Augen zu bekommen. Also wenn es um kritische Auseinandersetzungen geht, bin ich jetzt leider kurz raus.
Nein, dieser Film verdient auf jeden Fall jemandes Lieblingsfilm zu sein. Das ehrt auch denjenigen, dessen Lieblingsfilm er ist, fraglos.
Ja, danke. Ich weiß nicht, warum mich das ehrt, aber...
Es geht hier eigentlich übrigens haben wir ja auch gar nicht gesagt, um einen Auftragsmörder und seine Partnerin, die quasi immer so ein bisschen das organisiert, was er macht. Und da ist so eine Beziehung, die ein bisschen ähnlich vielleicht ist wie bei Chunking Express, wo sie in die Wohnung einbricht und dann halt so ist. Und sie so sammelt dann immer seinen Müll zusammen und konstruiert sich so sein Leben daraus, masturbiert auch. Wonka Wai ist ja eigentlich jemand, der relativ wenige so Sexszenen hat, weil er immer selber auch gesagt hat, er findet das eigentlich nicht so sonderlich interessant, das zu zeigen, sondern nur, wenn es halt was Bestimmtes aussagen soll, wenn man da was Großes auch reinlesen kann, oder er hat hier eben diese große Liebe. Und dann gibt es noch diesen anderen Charakter, der nicht mehr spricht, weil er in seiner Kindheit, glaube ich, auch irgendwie eine Dose, was war es, eine Dose Ananas?
Abgelaufene Ananas gegessen hat,
genau, spricht er nicht mehr.
Der kennt es nicht.
Das,
typische Erfahrung, die wir alle haben.
Ich habe tatsächlich aber mal damals in meiner großen Veganerzeit irgendwann mal fast eine ganze Ananas gegessen und konnte dann, glaube ich, keine Ananas mehr essen für irgendwie auch mehrere Jahre, aber ich habe dann trotzdem noch weiter gesprochen und zum Beispiel gepodcastet.
Ja. Aber sonst wäre alles viel erspart geblieben.
Sonst wäre uns viel erspart geblieben, das stimmt. Und dann haben wir diesen anderen Charakter, der eben, der nicht spricht und der dann nachts in die Geschäfte von Leuten einbricht und dann den Menschen halt deren Sachen so aufzwängt. Und ich finde die Idee irgendwie so geil. Also es geht ja sowieso... Das habe ich mich auch übrigens gefragt bei Wonka Wai. Ich weiß auch nicht, wie ihr das seht. Das sind ja Filme, die sehr viel auch manchmal an so Transaktionsorten spielen. Also jetzt an einem Imbiss, bei McDonald's und so weiter. Es geht viel um Gegenstände und so weiter. Und hier haben wir halt jemanden, der quasi, also tagsüber laufen diese Geschäfte ja und die Leute kaufen das. Aber wenn er da nachts einbringt, muss er denen das quasi dieses Eis zum Beispiel, der hatte diesen Eiscreme-Truck, den er dann da hijackt. Und dann zwingt er diesen Mann, immer mehr Eis zu essen. Und dann ruft irgendwie seine Familie an. Und dann
wie geil ist denn dieser Schnitt, als dann plötzlich seine ganze Familie sitzt?
Genau, das ist so fantastisch. Das finde ich halt total witzig einmal an diesem Film. Also ich finde, der ist so, hier sind so mehr, du hast diese ganz große Tragik, du hast aber auch diese Gangster- und Action-Elemente, du hast aber auch diesen unheimlichen Witz und dann noch, das hat ja dann auch, glaube ich, auch eben der Kostümbilder und Production-Designer gesagt, also der Film war dann quasi schon fertig und dann hat er Wonka Wai gesagt, der ist zu düster, dieser Film irgendwie, oder zu leblos oder sowas. Und dann wurde erst diese Episode, also der Mann, der nicht spricht, der lebt ja dann mit seinem Vater zusammen und er fängt dann an, eben so selber Filme zu drehen. Und sein Vater ist ja der Koch und macht da immer so Steak und dann filmt er das alles und das ist ja selber so handkameramäßig, also wie bei Wonka Wai eben auch, halt gemacht und der Vater hält den Sohn halt immer für einen Idioten und so weiter und stirbt dann ja auch später und dann guckt sich er nochmal das an, was er gedreht hat, aber ich finde eigentlich eine der berührendsten Szenen in Wonka Wais Werk ist, als der Vater sich das anschaut, was sein Sohn da gedreht hat und dann, glaube ich, so zu sich sagt, so dieser Idiot oder irgendwie sowas, aber man merkt natürlich, dass es mit Liebe gemeint ist, also das finde ich hier nochmal ganz schön, auch diese Sache. Und es hat natürlich, ist ein Kommentar aufs Filmemachen halt auch irgendwie selber, ne? Und auf die Art, wie Wonka Wai vielleicht auch Filme macht.
Also er ist ein humorvoller Mensch und in seinen Filmen ist der Humor ja eher untergeordnet. Also er ist berühmter für etwas Pathetisches als für seinen Humor. Und das ist ja auf die Dauer nicht auszuhalten. Also wenn man, oder? Es gibt keine richtige Komödie von Wonka Wai, die er selbst gedreht hätte. Und ich glaube, um ihn zu verstehen, also sind diese schillernden Elemente einfach so wichtig. Ne? Das ist einfach das. So ist er halt.
Also ich muss ja sagen, es gibt ja auch diese Szene in My Blueberry Nights, wo Jeremy, die Figur da, erzählt, sie hätte sich diese Überwachungskamera, die in seinem Laden ist, eigentlich nicht gekauft, um Verbrechen aufzuzeichnen oder so, sondern als so eine Art Tagebuch, um vielleicht Begegnungen und Erlebnisse und so nochmal neu aufzuspielen. Und ich glaube, das haben wir in diesen Szenen hier ja eben auch. Also wenn der Vater da sitzt und man merkt, dass durch diese Distanz des Kinos, durch das Beobachten im Nachhinein eine unglaublich nahe Verbindung entsteht, dann finde ich das auch, wie Christian das gerade schon beschrieben hat, wahnsinnig rührend. Und allgemein diese Idee, dass Kino auch festhält, das habe ich ja, glaube ich, in meiner Einleitung auch versucht, so ein bisschen zu machen und zu beschreiben, was halt unglaublich flüchtig und ephemer ist und was sich auflöst quasi schon vor unseren Augen, das ist da sicher perfekt drin eingefangen. Und mir ist auch aufgefallen bei diesem Mal sehen, die Figuren bei Wonka Wai reden dauernd davon, dass sie ins Kino gehen, aber wir sehen nicht eine einzige Szene in einem Kino. Also das Kino muss bei Wong Kar-wai immer irgendwie auch so ein unerreichbarer Ort bleiben, so ein Sehnsuchtsort, in dem man sich zurückzieht, in dem man existiert, aber man darf die Leute da nicht beobachten. Und daran musste ich irgendwie denken, das Einzige, was man zeigen darf, ist, wie sie vielleicht vor dem Fernseher vor Videos sitzen oder so. Das ist noch okay. Aber das Kino ist so ein heiliger Ort, den man nicht betritt.
Also ich glaube, er hat einfach einen großen Respekt vor Amateurkunst. Er hat im Interview damals hat er über Fallen Angels gesagt, in Fallen Angels sieht ein Schauspieler direkt in die Kamera, als wäre es ein Amateurfilm. Ich habe ihn darum gebeten. Er fragte darum und ich sagte, mach es einfach. Wir haben alle die Godard-Filme der 60er Jahre gesehen und ich beruhigte ihn damit, dass ich sagte, es sei nichts Neues. Er solle also sich nichts draus machen. Das hätte es alles schon gegeben, altes Zeug. Also diese Vorstellung, sich auszudrücken mit ganz einfachen Mitteln, das ist, finde ich, wie der Mann mit der Jukebox. Also es ist einfach eine Haltung, die er, die ihn auszeichnet. Und die seine Filme auch so anregend für Künstler machen oder für möchte gern Künstler oder für Leute, die immer schon davon geträumt haben, selber Filme zu machen. Also das ist genau das, was die Filme hinterlassen, ja. Die denken, oh mein Gott, ich möchte jetzt rausgehen und auch sowas machen, oder?
Ich verspüre nicht das Bedürfnis, aber ich verstehe, was du meinst.
Danach kommt Happy Together. Das ist ein Film über eine, auch wieder eine Liebesbeziehung, aber es ist diesmal auf mehrere Arten eigentlich anders, finde ich, weil wir normalerweise bei Wong Kar-wai das nicht so haben, dass sich Personen in einer, also dass wir Personen so in einer Beziehung kennenlernen und sie trennen sich und sie kommen wieder zusammen und sowas. Normalerweise haben wir mehrere Charaktere, die so umeinander kreisen. Und hier haben wir Ho Po Wing gespielt von Leslie Chung und Lai Yu-Fai von Tony Chung gespielt, die eigentlich aus Hongkong kommen. Und wir haben schon so lateinamerikanische Einflüsse halt schon öfter so in Wong Kar-wais Film gesehen, also gerade so in der Musik, aber diesmal ist es dann wirklich so, dass das Paar tatsächlich nach Argentinien auswandert, wo dann so der Großteil eigentlich spielt. Der eine ist so quasi Türsteher in so einem Nachtclub, ist eher so der besonnene Typ und der andere ist so ein wild und hat verschiedene Sexualpartner und so weiter. Und es ist eben eine Liebesbeziehung zwischen zwei Männern, was schon erstaunlich ist, finde ich, eigentlich, also was ich vor allem erstaunlich fand an Happy Together ist, wie soll man das sagen, Wong Kar-wai jetzt hier das Augenmerk irgendwie darauf liegt, dass das jetzt ein zum Beispiel schwuler Film oder sowas ist, sondern wie beiläufig und sowas er das erzählt, gerade wenn wir sehen, dass Leslie Chung und Tony Chung halt riesengroße Stars halt waren zu der Zeit, ne, also so, das ist ja noch weit bevor Brokeback Mountain und sowas im Westen kommt und ich finde, der Film ist noch, also der kommt so an so eine Beziehungssache näher dran als die anderen, ist so brüchig darin und gleichzeitig überwältigend schön in diesen beiden Bildern, die wir haben von dem Leuchtturm, also wo dann, das ist, der eine von denen hat dann gearbeitet und später in einem Restaurant und lernt da einen anderen Mann kennen und es bahnt sich auch wieder so eine Beziehung an, die aber nicht richtig stattfindet und der eine geht dann halt, glaube ich, an den südlichen Punkt des Kontinents auf so einen Leuchtturm und dann sehen wir diesen riesigen Wasserfall noch, zu dem die beide immer wollten, wo Christopher Doyle, der wohl Höhenangst hatte, aus dem Helikopter sich heraushängen musste und den Film musste. Und übrigens, das zeigt auch, glaube ich, wie so diese Filme so entstehen und manchmal ist eben ein Moment gefunden und der kommt dann vielleicht aber auch nicht wieder, den kann man nicht rekonstruieren, denn das war wohl Zufall, dass da so viel Wasser war, also weil es da gerade irgendwie geregnet hatte, ganz große Stürme gab und deswegen war das überhaupt alles so voll und dann waren sie später nochmal da, weil Wong Kar-wai gesagt hat, wir brauchen nochmal einen Shot und dann war das nicht möglich. Also ich fand das ganz interessant, dass ich, als ich den Film gesehen habe, dachte, okay, schon wieder jetzt vielleicht so eine Geschichte von Wong Kar-wai, aber ich dachte mir wieder, nee, die ist eigentlich in vielen Facetten doch auch wieder ganz anders als die anderen Filme.
Ja, ich würde sagen, lateinamerikanische Einflüsse waren bei Wong Kar-wai natürlich schon vorher da. Er spricht ja immer wieder über Manuel Puig und The Buenos Aires Affair zum Beispiel und über die Art, wie Beziehungen dort erzählt werden, also wie eine Beziehung oft eine andere meint und so. Also das heißt, er hat ja diese Beziehung schon immer gehabt und es liegt nun auch sicher mit der endgültigen, des Inkrafttretens so dieses sino-britischen Vertrags, der ein paar Jahre davor eben beschlossen worden ist. Und er beschreibt ja auch, er suchte das Gegenteil. Also für ihn war Homosexualität als Gegenstück zu seinen ursprünglichen Beziehungen so wie ein anderer Kontinent. Und der andere Kontinent war logischerweise auch ein anderer Kontinent. Und ich glaube, es ist aber noch mal stärker bemerkenswert, dass er das hier auch so selbstverständlich darstellt, also dass es so wenig problematisiert wird, weil wir ja erst 1993 tatsächlich die Dekriminalisierung durch die Kolonialmacht haben und es gerade erst zu dieser Zeit irgendwie so zum Thema wird. Also ich meine, wir haben, das ist jetzt auch in den späten 90ern die Zeit, wo Tsai Ming-yang präsenter wird, also wo er zum Beispiel The River und Vive L'Amour gedreht hat. Es gibt von Jim Ho Kitchen, in dem das Thema thematisiert wird. Ang Lee hatten wir gerade schon angesprochen. Chang Chae mit Farewell My Concubine ist kurz da drauf. Es gibt diesen Dokumentationsfilm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von, ist das Stanley Kwan, der Ying und Yang gedreht hat? Ja, genau, Stanley Kwan hat ihn gedreht, indem er ja auch sein öffentliches Coming-out als erster Filmemacher Chinas, glaube ich, hat. Also indem er am Ende mit seiner Mutter über seine Homosexualität redet. Und es ist sicherlich eine Zeit, in der dieses Thema präsent wird, aber man ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, sicher noch am Rand von der Gesellschaft. Und ich glaube auch, wenn man viele Hongkong-Filme gesehen hat, weiß man auch, dass das ein Kino ist, das durchaus eine sehr präsente Homophobie hat. Also es gibt wahnsinnig viel sehr bösartige Witze über Crossdresser und AIDS-Witze. Also wer mal irgendwie einen Wong Jing-Film gesehen hat, der wird erstaunt sein, in wie vielen Variationen man Witze über AIDS machen kann. Und hier ist es halt so natürlich. Es ist nur ein anderes Paar, das halt auseinanderdriftet, das leidet aneinander, das aber auch Vergnügen findet aneinander. Und wie du schon sagtest, ich finde das auch wieder einen ganz tollen, einen ganz gelungenen Film. Also ich finde auch, er stellt noch mal offener aus, was immer schon ein bisschen da war, so diese proletarische Qualität, also dieses Marginalisierte, das diese Erfahrungswelt ja auch immer darstellt. Also das sind hier Migranten und das sind auch vorher sicher nicht Leute aus bestem Hause gewesen. Und wie diese Suche, dieser Roadmovie, der hier irgendwie angelegt ist, so dieses Hinstreben zu verschiedenen Punkten, auch immer wieder unterbrochen wird, weil man halt arbeiten muss oder so, das ist ja auch einfach ein ganz präsentes Thema. Und ich finde, er findet natürlich, wie du schon beschreibst, auch wieder einfach tolle Einzelbilder, tolle Momente. Und ich finde es auch wahnsinnig beeindruckend gespielt zwischen Tony Leung, der heterosexuellen Figur, und Leslie Chang, bekanntermaßen später auch geoutet eben als, er hat eine Weile von Bisexualität gesprochen. Und ich meine, natürlich kann ich auch Leslie Chang halt als tragische Figur nicht sehen, um irgendwie ohne von seinem Schicksal gerührt zu sein. Also ich meine, er hat sich ja 2003, ein paar Jahre hier nach, wegen Depression das Leben genommen, ist vom Mandarin Hotel in Hongkong gesprungen. Und man sieht noch jedes Jahr wieder, sehe ich irgendwie diese Artikel über das, was die Fans von ihm damals halt vor dem Hotel irgendwie an Blumen, an Karten, an Wünschen versammeln. Oder wie halt sein ehemaliger Partner oder Freunde aus dieser Zeit des Schauspiels, auch zum Beispiel Christopher Doyle, Bilder mit ihm posten und so. Also ich meine, da ist natürlich auch so ein metatextuelles Element, das für mich da immer mit reinschwingt, für die Wirkung dieses Films.
Auf jeden Fall. Und man muss sich vorstellen, dass Leslie Chung der größte Popstar, ein Teenstar, ein Mädchenidol war. Und die Tatsache, dass man damals schon ahnte, dass er einen Lebenspartner hat, dass er bisexuell ist, war natürlich ganz entscheidend auch für seine Medienpersona und für die Befreiung Hongkongs auch irgendwo von diesem Dogma, von dieser. Ja.
Etwas, das wahrscheinlich auch wieder verloren geht, wenn die endgültige Rückgabe stattfindet, was ja jetzt schon, wie wir an vielen von den Gesetzesgebungsprozessen, an diesen Diskussionen irgendwie bedroht ist vom Festland.
Ja, also was das noch an Folgen hat, das ist überhaupt nicht abzusehen. Es war wirklich interessant, diese Filme damals zu sehen, als gerade dieser Übergabeprozess stattfand. Mhm. Man dachte damals nicht, dass jemand wie Wong Kar-wai weiter dort leben und arbeiten würde. Wir konnten uns das alle nicht vorstellen. Er selber bestand darauf, dass er niemals aus Hongkong weggehen würde. Tatsächlich traf man ihn in Paris und es war eine Phase, wo sich das Hongkong-Kino ja auch ganz schnell verändert hat. Es wurden diese sehr aufwendigen Martial-Arts-Filme plötzlich produziert, mit chinesischem Geld, teurer und perfekter als die früheren, die aber den Charme nicht mehr hatten, oder? Also es machten dann plötzlich Regisseure wie Zhang Yimou machten Martial-Arts-Filme. Jemand, der von den Chinesen vorher boykottiert wurde, der durfte dann irgendwie das neue Hongkong-Kino übernehmen.
Und jetzt ist er einer ihrer Propagandisten. Es ist schon tragisch, wie alle dieser rebellischen, aufbegehrenden Figuren dieser Zeit heute sich an das Festland und das Regime halt untergeordnet haben. Bis auf Einzelfiguren. Johnny To sagt, okay, die Filme, die ich dort gedreht habe, sind korrumpiert bis ins Mark. Und deshalb dreht er jetzt auch nicht mehr 5 im Jahr, sondern halt alle paar Jahre ein, wenn er Geld irgendwo im Westen dafür kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Und also die Stimmung, die Wong Kar-wais Filme von Hongkong eingefangen haben, ist ein Lebensgefühl, das einfach endlos vergangen ist. Das ist einfach für immer verloren. Das hat so viele Aspekte auf einmal. Als ich es gestern nochmal sah, das Neonlicht zum Beispiel. Es gibt kaum noch Neonlicht. Nicht? Neonlicht ist etwas, was durch LED verschwunden ist. Ne? Das ist die Digitalisierung, die wir gar nicht mehr wahrnehmen. Dass eine bestimmte Ästhetik einfach aus dem Leben verschwindet. Genauso wie das Filmmaterial, was sie aufnimmt. Und insofern sind das Bilder, die durch den Verlust etwas sinnfällig machen, was natürlich nicht nur äußerlich ist, sondern auch ein Gefühl war, also ein Gefühl der Freiheit, sich zu bewegen, wie man wollte, diese Filme ohne Drehgenehmigung in Hongkong zu drehen. Also Happy Together und Checking Express sind, glaube ich, durch ihre illegalen Dreharbeiten so geworden, wie sie sind. Nicht? Dadurch kamen diese spontanen Schwenks und wunderbaren Motorradfahrten und sowas zustande. Nicht?
Ja, ist ganz witzig, dass es gibt ja noch so quasi eine vierte Person im Bunde, diese Filme halt zu organisieren und umzusetzen. Wir haben ja drei schon angefangen, nämlich Jackie Pang Yiwa, die quasi die Drehplanerin ist so, und das ist auch interessant, wenn man sich so das zu ihr durchliest, dass halt die drei anderen, also Wong Kar-wai selbst und sein Kameramann und der Ausstatter und so weiter, dass die alle so Freigeister sind und immer unruhig sind, und sie ist sowieso die einzige im Bunde, die immer die Ruhe behält und immer alles quasi umsetzt, ne, und dann irgendwie den Mob bezahlen muss, die Mafia bezahlen muss, dass man da jetzt drehen kann oder irgendwie das dann hinbekommt. Das finde ich auch ganz interessant, dass wir einerseits nach der Autorentheorie natürlich total stark hier, also das hier sehen, dass ein bestimmter Mensch mit einer bestimmten Vision diese Filme gemacht hat, aber dass man trotzdem eben auch ein Team braucht, wo das andere dann irgendwie umsetzen können und auch finanziell irgendwie versuchen können zu machen. Wobei er nicht, also es ist nicht so, dass Wong Kar-wai musste auch schon immer so um Gelder buhlen, oder? Der hat auch nicht einfach immer die Sachen leicht finanziert bekommen.
Naja, in seiner Frühphase war er halt großen äußeren Zwängen unterlegen. Also gerade As Tears Go By und Days of Being Wild sind noch so ein bisschen schwierig. Und mit Jet Tone und vor allen Dingen halt auch, ja, seine Investitionen ins Finanzgeschäft und so. Also er ist ja über die Zeit dann auch durch viele andere Mittel wohlhabend geworden. Da wurde das dann stellenweise leichter. Wobei, glaube ich, auch mit der aktuellen Festlandsituation das auch nicht simpel ist. Also es wird wohl einen Grund geben, warum jemand wie Wong Kar-wai jetzt seit 7 Jahren keinen Film gemacht hat und irgendwie da 3-4 Projekte immer wieder lagen, die dann immer wieder auseinandergefallen sind. Also diese Tang Wars-Serie, ich glaube, er sollte irgendwann auch an über diesen Mord an welches Modehaus war das, in dem es diesen Mordanschlag gab? Genau, er sollte diesen Versace-Film irgendwann drehen, und dass er selber so lange sucht und dass jetzt auch dieses Blossoms Shanghai-Projekt irgendwie als Serie noch immer sich so komisch immateriell anfühlt, auch wenn es jetzt ein Poster mit Huge, den wir jetzt zuletzt in
Da habt ihr ja schon 2017 in dem Podcast drüber gesprochen, nämlich, dass das irgendwie angedacht ist, das Projekt, fand ich ganz witzig beim Hören, ne? Dass wir es bis jetzt immer noch nicht
Ja, genau. Es ist sicher kein Zufall, dass es jetzt in der Situation so in der Luft hängt. Die Finanzierungslage ist, glaube ich, für viele Filmemacher dieser Generation, die sich nicht China eben andienen, schwierig.
Und da ist er wirklich der Letzte. Also wir haben von ihm keinen angepassten Film mit chinesischem Geld gesehen. Also anders als von Peter Chan zum Beispiel sah man dann eben doch schlecht gemachte, aber überproduzierte Martial-Arts-Sachen.
Ich finde, in The Grandmaster schleicht es sich an manchen Ecken ein wenig rein.
Ja, The Grandmaster ist auch ein enttäuschender Film, da müssen wir auch noch drüber reden. In vieler Hinsicht hat aber eine dokumentarische Qualität, die man in diesem Genre nicht erwartet, und die wiederum, finde ich, macht den Film ganz einzigartig.
Ich will zu Happy Together noch kurz sagen, dass ich, also man könnte ja irgendwie ketzerisch Wong Kar-wai manchmal vorwerfen, er erzählt eher durch die Form vielleicht das, was er eigentlich ausdrücken möchte. Also das sind immer so verschiedene Charaktere, die so umeinander kreisen und das ist eben wunderschön gefilmt. Sie spiegeln sich und so weiter und so fort. Ich finde aber auch bei ihm einfach die Ideen auch gut. Dadurch, also oft passiert ja gar nicht so viel jetzt auf so einen ganzen Film gesehen bei ihm, aber ich finde einfach, das wollte ich noch sagen, einfach die Idee so schön. Und übrigens auch die Bilder, er hat ja nicht so viel Schwarz-Weiß normalerweise in seinen Filmen, aber Happy Together ist ja dieser ganze Anfangsakt ins Schwarz-Weiß, wie die da hinfahren, finde ich überwältigend schön da im Auto, wie sie da kurz anhalten. Aber eigentlich wollte ich sagen, dass dann dieses Liebespaar auseinandergeht und man dann wieder zurückkommt, um den anderen zu pflegen. Und dann für so eine kurze Zeit, in der quasi die Machtbeziehung klar ist, also der eine ist der Leitende und der andere pflegt ihn, wo sie dann auch diesen Tango tanzen, dass man so nochmal zueinander finden kann, was ja dann am Ende nicht tatsächlich dann funktioniert, fand ich auch einfach eine schöne Idee. Aber ich glaube, der, ja, wohl ein sehr besonderer Film in seinem Werk ist, der dann rausgekommen ist im Jahr 2000, In the Mood for Love. Und ich muss wirklich sagen, dass das, glaube ich, der war, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, das ist so, weiß ich nicht, ein in süßem Gift getränkter Dolch ins Herz, der mich dann komplett nochmal umgeworfen hat. Also wo ich wirklich dachte, hier ist er nochmal auf einer ganz anderen Art in der Thematik, die er eigentlich erzählen will. Es spielt in Hongkong 1962, es geht um zwei Personen, die gleichzeitig in ein Haus einziehen. Einmal Chow Mo Wan, der wird von Tony Leung gespielt, und dann Chan Li Zhen von Maggie Chung gespielt. Und die haben beide jeweils einen Ehepartner und ziehen quasi in benachbarte Wohnungen und merken dann irgendwann nicht nur, dass ihre Ehepartner sie betrügen, sondern eben auch, dass sie sie zusammen quasi betrügen. Und dann, und das, ich habe gerade von Ideen gesprochen, finde ich, hat Wong Kar-wai hier eine geniale Idee. Dann spielen sie das zusammen nach, um rauszufinden, wie war das wohl? Also wie haben die sich wohl kennengelernt? Wer hat den ersten Move gemacht? Wie ging das dann weiter? Und ja, gilt ja als einer der besten Filme aller Zeiten. Es gilt bei vielen als der beste Film von Wong Kar-wai. Wie seht ihr den so im Werk?
Perfekter Film. Also ich finde, das ist das Meisterwerk, wo ihm alles gelungen ist. Wo man gar nicht sagen kann, irgendwie hier hätte er gerne noch das eine oder andere eingefügt. Oder das ist ein Zufall, der vielleicht auch besser hätte ablaufen können. Nee, also das ist vielleicht auch, weil es so ein sorgfältig montierter und komponierter Film ist, ein epischer Film. Nein, der ist schon fast zu gut.
Ja, das würde ich sogar sofort so unterschreiben. Also ich mag ja diese unperfekteren, diese so ein bisschen brüchigeren Filme mehr als wirklich dieses monolithische White Elephant Art Werk. Aber wenn es Prestige-Kino gibt, das mir gefällt, dann wahrscheinlich solches. Man sollte vielleicht kurz auf die Entstehungsgeschichte noch eingehen, denn auch dieser Film war vielleicht Fallen Angels als Gegenstück zu Chungking Express eigentlich ein Gegenstück in gewisser Weise zu Happy Together, der so einen positiven Zugang anbieten sollte zu dem nunmehr an China übergebenen, ja, dieser Sonderwirtschaftszone Hongkong, dieser neuen Situation. Er sollte ursprünglich ja in Peking spielen, Beijing Summer heißen, eine Komödie sein. Du hattest das schon angesprochen, Christian, es sollte ums Essen gehen und es sollte eben gezeigt werden, man muss nicht fliehen ans andere Ende der Welt, sondern man kann es auch in China sehr schön haben, in so unserer neuen Heimat, in unserem Land, das uns alle vereint, aber ja, das hat nicht funktioniert. Er hat keine Drehgenehmigung bekommen. Und so entwickelte sich dieser Film immer weiter. Und letztendlich blieb nur noch so dieses vage, nostalgische Gefühl. Also er hatte zwischendurch auch überlegt, Beijing Summer woanders zu drehen. Dann sollte das Café oder das Restaurant, in dem das Ganze spielt, Beijing heißen. Aber es blieben dann wirklich nur noch so ganz verstreute Elemente.
Und Daniel, du hast es ja vorhin auch gesagt, dass das, was wir in Wong Kar-wais Film sehen, sehen wir heutzutage schon gar nicht mehr in Hongkong. Und deswegen haben sie für In the Mood for Love auch die Außenszenen in Bangkok, glaube ich, gedreht, weil man da noch sowas mehr hatte, was es da auch schon dann eigentlich nicht mehr richtig gab in Hongkong. Ja.
Ich finde es spannend, dass tatsächlich dieser Film so geordnet ist, um diese strukturierende Absenz, dass diese beiden Ehepartner nie gezeigt werden, sondern so verdoppelt werden in ihrem Schauspiel. Wong Kar-wai selbst hat den Film auch ein paar Mal mit Vertigo verglichen, wo wir ja auch so das Nachstellen von anderen Menschen haben und das Leben von Menschen durch andere. Ich finde, man merkt hier diese zunehmende Enge, die in diese Filme drängt. Also diese Räume sind alle wahnsinnig bedrängt. Und das ist sicher auch so ein Ausdruck dieser allgemeinen Situation, dieses Hongkong in den 60ern, das dann 66 halt durch diese Aufstände so letztgültig verändert wird, ist hier schon ein Ort, der irgendwie ein Gefühl von Bedrängnis anbietet. Für diese beiden Figuren natürlich eben von moralischer Bedrängnis. Sie wollen nicht betrügen im Gegensatz zu ihren Partnern, während alle um sie rum ja den Weltpuff nachspielen und irgendwie in die Schlafzimmer der jeweils anderen hüpfen und so. Und ich finde diese Mischung aus Sinnlichkeit und Askese wahnsinnig beeindruckend, also dieses Zusammenziehen und Auseinanderstreben gleichzeitig. Da sehe ich vielleicht ihn auch als Gegenfilm zu Happy Together, weil da die so dieses magnetische aneinandergezogen und weggedrückt werden ist und hier will man ja eigentlich gar nicht unbedingt so ganz dringend zusammen. Man merkt schon, dass da was am anderen ist, man fühlt sich hingezogen, aber man strebt irgendwie nicht aus der Situation selbst heraus, sondern so durch die moralischen Zwänge und so. Also ich finde, das ist auch eine ganz spannende Dynamik. Und dass der Film das schafft, dass in seiner sicher auch sehr repetitiven Situation, also wir haben 9-mal Jumeji's Theme, das immer wieder eingespielt wird, wir haben viele Situationen, die sich ganz leicht variiert wiederholen, dass das nie langweilig wird, sondern dass das so ein Gefühl von Anspannung bildet, dass sich jede Szene, in denen sie in den Gängen sich da aneinander vorbeidrängen und so dieses Gefühl von jetzt aber verstärkt diesen Drang, das finde ich unglaublich gut gemacht. Also ich, ja.
Also ich habe mit ihm über diesen Film sehr ausführlich gesprochen damals, als der rauskam. Der hat gleichzeitig den Douglas Sirk Preis in Hamburg bekommen und das passte eigentlich wunderbar, dass jemand einen Douglas Sirk Preis bekommt, der solche Melodramen dreht. Und er meinte, mehr als Sirk oder Ophüls hätten ihn Fassbinders Filme beeinflusst. Vor allen Dingen die Ehe der Maria Braun und Faustrecht der Freiheit. Und was diese historische Rekonstruktion angeht, sagt er genau, was du gerade sagtest, wie schwer es war, damals das Shanghai seiner Jugend zu rekonstruieren. Aber er sagt dann auch, die Erinnerung lügt. Sie möchte die Dinge schön erscheinen lassen, deshalb möchte ich meine Erinnerungen in meinem Film erschaffen. Ich glaube nicht an die Exaktheit der Erinnerung. Ja, also das ist eigentlich ein sehr schöner Weg.
Ich finde das spannend, weil manchmal ist ja auch der Vorwurf in der Luft, er wäre ein Nostalgiker und hätte dadurch vielleicht auch so eine konservative Tendenz. Also dass es ihm beim Erinnern immer darum geht, dass etwas vergessen wird und nicht dadurch, dass es mal Gegenwart war. Und ich finde, seine Filme sprechen dann nun doch sehr deutlich dagegen, weil das sich in diesen Zeiten verlieren, dass viele Figuren betreiben, also diese Flucht in die Nostalgie bei ihm nie zum Glück fühlt, sondern immer nur zu einem gewissen Schmerz. Und auch ich finde, diese Erfahrungswelt, die hier geschildert wird, ist ja eigentlich keine, in der man leben will, sondern das ist ja ein Druckzustand. Also das ist eine Welt von Zwang und Ordnung. Also diese wunderschönen Kipaos, die Miss Chan, also Maggie Chung, hier trägt, sind gleichzeitig auch wahnsinnig beengt. Man kann sich kaum in ihnen bewegen. Und ich finde diese Idee, dass es wunderschön ist, einerseits aber auch bedrängt, beengt und dass man sich sehnt nach einem Ausbruch in irgendeiner Form, zum Beispiel durch die Flucht in irgendwie das Hotelzimmer 2047 oder so, das sie da schon haben, das finde ich auch eine schöne Kombination, also diese Ambivalenz von Nostalgie.
Ja, ich finde, es hat auch sowas natürlich so ganz stark Graziles. Also die Räume sind ja so eng, dass man sich da eigentlich gar nicht außer eben grazil durchbewegen kann so richtig, ne? Also das hat alles was mit so einer Anspannung, wer steht jetzt wo, wer geht jetzt wo lang und immer diese Shots so durch irgendwelche Scheiben so an der Wand so gerade so vorbei, da kommt wieder jemand rein und sowas, also dass man auch hier auch wieder natürlich so nah aneinander sind, ist, aber es kann nicht funktionieren. Und was ja ganz witzig ist, ist auch, dass diese Filmtitel von Wong Kar-wai, die englischen, ja alle so cool sind irgendwie, ne? Aber das sind ja gar nicht richtige Übersetzungen halt meistens von dem tatsächlich, also einmal heißt das, glaube ich, so in der blumigen Zeit oder halt in der schönsten Zeit eigentlich. Also der Titel trägt eigentlich im Original so einen Titel, dass das eine besonders schöne Zeit eigentlich hier war und ist ja dann auch noch ironischerweise der Rückgriff dann später in 2046 auf eine Zeit, die vergangen ist, wo man irgendwie die Liebe gespürt hat, was ja fast wie so ein, Lukas, du hast vorhin gesagt, bei deinem, dass der Podcast eine Erinnerung von einer Erinnerung oder eine Kopie von einer Kopie ist, und ich meine, das ist ja witzig, weil er ist ja hier, also diese neue Liebe entsteht ja erst dadurch, dass die alte Liebe vergeht, und dann ist quasi diese Erinnerung daran dann trotzdem wieder was Schönes. Das finde ich halt auch ganz witzig, aber ich glaube vor allem diese Enge, also dass wir hier nicht so diese großen Straßenszenen haben oder sowas, sondern das mit ganz wenigen, also es wirkt so wie so, ja, so ein, eben ein sehr guter Schneider oder so, wenige ultra präzise Handgriffe und halt auch in der Kostümierung, ne? Also diese Kleider, die wir da sehen, die ja gar nicht, also das meinte Wonkawa auch, dass sie dann, glaube ich, als der Film so im Westen rezipiert wurde, überrascht waren, dass diese Kleider so gelobt wurden, weil sie eigentlich nur dachten, ja, die müssen halt dann das passend halt einfach zur Zeit irgendwie machen. Und da hat jemand drüber geschrieben, das fand ich auch ganz witzig, dass man in der Kostümierung bei Wonkawa so ein bisschen nicht rauslesen, also die wirken nicht wie Dinge, die der Regisseur den Leuten angezogen hat, sondern wie das, was die Charaktere sein möchten in dieser Position, weil das sind ja, ist ja jetzt hier kein Upper-Class-Haus oder sowas, aber es sieht eben im Schein schon so aus für die Charaktere, das fand ich auch noch ganz interessant.
Ja, wobei in dem Buch von Tony Raines über In the Mood for Love, das irgendwie in dieser Schriftreihe von vom British Film Institute erschienen ist, er schreibt, das wäre vielleicht dann ein Argument in die andere Richtung, das wären Kleidung, die irgendwie einen schlechten Geschmack oder eine Zugehörigkeit zu einer Unterschicht irgendwie anzeigen würden, weil sie in so grellen Farben und mit so billigen Motiven versehen wurden. Und da fand ich mich nun überhaupt nicht drin wieder. Also da dachte ich auch, also Tony, da müssen wir noch mal drüber reden. Das sieht doch fantastisch aus. Na, ich finde, was halt auf jeden Fall der große Schritt, die große Veränderung, ist ja nun die Ruhe, die in irgendeiner Form einkehrt. Ja. Christopher Doyle tanzt nicht mehr um diese Figuren herein. Und ich finde auch, man merkt, dass er unglücklich ist mit dieser Situation, dass hier jetzt auf einmal eine Vorgabe ist von jemandem wie Wong Kar-wai, dass der sehr viel deutlicher weiß, was er zeigen will und wie. Und wenn man sich diese Making-ofs dazu anguckt, dann sieht Christopher Doyle auch nicht aus, als hätte der wahnsinnig viel Spaß, sondern er ist ja jemand, der immer nach Freiheit strebt, der nicht in den USA arbeiten will eigentlich, weil es da so viele Vorgaben gibt durch die Gewerkschaften, aber einfach auch durch die Verteilungslogik auf den Sets. Und es ist ja auch so, dass er für diese recht umfangreichen Reshoots, dieser Film ist ja, glaube ich, insgesamt 15 Monate lang on und off halt gedreht worden, ist er ja schon früher abgereist und dann halt eben wieder durch Mark Lee ersetzt worden. Also ich finde, das ist auch der Film, bei dem sich dann auch die Brüche mit ihm abzeichnen. Aber ich finde, diese Ruhe, die in irgendeiner Form hier jetzt einkehrt zu Wong Kar-wai, die wird seine Karriere danach stärker bestimmen. Also ich habe das Gefühl, so dieses gänzlich Entfesselte der Kamera, dieses durch die Straßen stürmende, wie in Chungking Express, Fallen Angels, sicher auch in Happy Together, das kommt danach auch nicht mehr in dieser Form wieder. Also ich finde, hier vollzieht sich auch ein Bruch in seiner Karriere.
Ja, stimmt eigentlich, ne? Und was ich auch ganz lustig fand, ist, dass wir haben ja gesagt, dass diese Filme immer weiter überarbeitet werden und so weiter, und dann gibt es irgendeine Deadline und die muss er dann halten, und der, wo lief der, Venedig oder Cannes, der Film? Also er muss den noch ganz schnell fertig kriegen irgendwie. Es war doch dann so, dass auf jeden Fall es so war, dass es eigentlich ein ganz anderes Ende gab, in dem diese Figur aus 2046 schon angelegt war. Also es sollte auch eine Sexszene zum Beispiel geben zwischen den beiden, und er sollte dann schon am Ende mit diesem Schnurrbart, den er später hat, irgendwie reinkommen oder da sein, und dann haben sie aber gemerkt, dass sie das nicht mehr hinkriegen. Und dann haben sie diese Szene dann Angkor Wat geredet, wo sie dann das Geheimnis in den Felsen spricht und dann mit Lehm verschließt. Und da muss ich sagen, ja, Gott sei Dank, dass er dann nicht mehr Zeit hatte. Das hätte ich, glaube ich, relativ albern gefunden.
Es gibt auch noch ein anderes Ende in Angkor Wat, dass sie irgendwie auf den DVDs immer drauf ist, wo sie sich danach nochmal treffen irgendwie. Und das scheinbar dieser Moment, in dem sie einander begehren, vorübergegangen ist. Aber es gibt ja auch noch eine Fassung dieses Films, die zurückgeht auf Beijing Summer, die halt wirklich einfach eine reine romantische Komödie ist. Ich hatte dir diese eine Szene, wo sie zusammen im Schlafzimmer tanzen, so zu so Surfmusik, so wie in so einem Tarantino-Film oder so geschickt, die aus einer ganz anderen Version stammt. Also es ist ja spannend, dass sie erst so während den Dreharbeiten gemerkt haben, wie elegisch, wie melancholisch und wie ruhig dieser Film ist, weil das nicht immer feststand. Und ich finde, das ist so ungewöhnlich, wenn man, wie schon gerade bei Daniel Anklang, immer denkt, dieser Film ist so perfekt. Der wirkt so, als wäre er mit diesem sagenumwobenen einem Schlag aus dem Marmor irgendwie gehauen oder so, aber dabei ist auch das wieder so ein sich mehrfach deformierendes und verformendes Objekt, das letztlich nur so in dem Moment dann eingefroren ist, wo wir es dann halt jetzt zu sehen bekommen.
Also dieses angehängte Ende, ich meine, wenn man den Film in der Premierenfassung gesehen hat, also ich weiß nicht, welche Fassung heute vertrieben wird, aber es fällt ja auf, dass plötzlich gibt es dokumentarische Aufnahmen vom Besuch von de Gaulle. Ja, und dann kommt dieser angehängte Schluss in Kambodscha, wo Chau eben die verfallene buddhistische Tempelanlage besucht. Und mich hat das sehr erinnert an Filme von Alain René zum Beispiel, nicht? Also Hiroshima Namur oder auch Rossellini hat sowas gemacht in Reisen in Italien. Da gibt es diese wunderbare Szene, wo das Paar George Sanders und Ingrid Bergman nach Pompeji fährt und angesichts der versteinerten Toten in Pompeji seine Liebe wiederentdeckt. Nicht? Das sind dokumentarische Elemente, die eine ganz hohe Qualität haben. Und das nimmt Wong Kar-wai auf. Nicht? Also ich glaube absolut, dass er dieses Element erst in der Montage geschaffen hat, ja, dass das noch nicht im Drehbuch stand. Dass er dann Dinge montiert hat, die letztlich im Nachhinein diese Wirkung gefunden haben.
Ich finde diese Nachrichtenbilder, dieses Archivmaterial auch überraschend. Ich finde, es wirkt in diesem Moment so ein bisschen, weil auch das Visuelle so aufgebrochen wird, als würde man aus einem Traum erwachen. Als würde man in irgendeiner Form in die Wirklichkeit zurückkehren. Es ist, diese Aufstände begingen, es ist das Ende des Kolonialzeitalters in gewisser Weise, das sich dann durch die Filmografie und Biografie von Wong Kar-wai eben weiter vollzieht. Aber es ist auch so das Platzen einer Blase. Und das finde ich bemerkenswert, weil es halt eben zusammenfällt mit dem Ende dieser Liebe, dem Moment, wo sie das sicher nicht endgültig aufgeben, aber wo beide erkennen müssen, dass diese Verbindung nicht mehr existiert. Und ich glaube, diese Filme haben auch immer dieses Gefühl von Epik, das anfangs schon so ein bisschen anklang, das ihr beide schon erwähnt habt, dass so persönliche Schicksale in irgendeiner Form verbunden zu sein scheinen mit dieser großen Weltgeschichte halt. Also, und ich finde, das ist, wenn diese Szenen hier so reinkrachen wie so ein Meteor oder so, das ist schon ein erstaunlicher Moment.
Ihr habt euch in dem Podcast, den ihr schon gemacht habt, gefragt, warum machen die es eigentlich nicht, ne? Weil es ist ja tatsächlich so, bei mir hat es auch geholfen, ihn nochmal zu sehen, weil beim ersten Mal, auch wenn man vielleicht Wong Kar-wai nicht kennt, denkt man ja, es muss ja darauf hinauslaufen, so, und dann passiert es ja nie, und da kann man ja verschiedene Gründe für finden. Einmal natürlich gesellschaftliche, ne, sie wollen ihre Ehre eben hochhalten, während alle anderen Unehrenhaftes eigentlich tun, aber ich habe mich auch gefragt, ob man, wenn die jetzt zusammenkommen würden, ob man sich dann die verletzt, weil das ist ja eine Beziehung, die nur durch den Bruch einer anderen Beziehung entstanden ist erst, ob man sich das so anerkennt, ob man dann so eine Beziehung quasi auf einer zerstörten anderen aufbaut und ob das auch so ein Hemmnis quasi ist. Es geht ja dann weiter, ein Film, an dem er lange sitzt, 2046, der ja, und das finde ich wirklich erstaunlich, also es soll ja diese Trilogie geben. Ist das eigentlich was, wovon er selber jemals geredet hat?
Also ich habe ihn während des Interviews zu In the Mood for Love nach dem Projekt gefragt, was ist mit dem anderen Film, den sie schon so lange gleichzeitig drehen, einem Science-Fiction-Stoff, und er sagt irgendwie, die Hälfte davon ist im Kasten, die haben wir parallel zu In the Mood for Love gedreht, wegen des Zeitplans der Schauspieler mussten wir jetzt bis Ende Oktober warten und konnten den Film dann beenden. Also das ist alles, was er dazu sagen will. Es ist offensichtlich so gewesen, dass sie es parallel gedreht haben und immer wieder verschoben, aber Einzelheiten gab es bis zuletzt nicht. Und wer sich an die Premiere in Cannes erinnert, wo er mit einem speziell gecharterten Privatjet noch irgendwie die Kopie eingeflogen wurde, angeblich über einen Slot, der extra für Wong Kar-wai eingerichtet wurde, eine bestimmte Flugschneise, ich habe keine Ahnung, die Legende erzählt, dass das höchst abenteuerlich war. Und Ja, nee, das ist ein großes Geheimnis gewesen und das wurde umso großartiger gelüftet, als es dann in Cannes endlich zu sehen war.
Ja, ich finde halt nur so lustig, dass, also es ist ja klar, dass dieser Film 2046 und In the Mood for Love zusammenhängen. Ich meine, der Hauptcharakter hat denselben Namen, ist derselbe Schauspieler, wieder von Tony Leung gespielt. So, und er blickt ja auch zurück. Wir sehen auch Maggie Chung, glaube ich, in so Rückblenden-Szenen da kurz drin. Also das, und es wird auch wieder erzählt von dem Geheimnis, dass man in einen Felsen spricht und so weiter. Also offensichtlich geht das hier weiter, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, wie bei einem klassischen Sequel, das ist er jetzt wirklich. Das bleibt so ein bisschen offen, ob wir das tatsächlich glauben können, dass sich dieser Charakter in diese Richtung entwickelt hat. Was mich nur wundert, ist halt, dass der erste Teil dieser angeblichen Trilogie halt Days of Being Wild sein soll, der ja auch einen Charakter hat, aber ja, eigentlich finde ich sehr wenig so damit zusammenhängt. Also es wäre jetzt nicht so, wenn ich jetzt hätte raten müssen, also wenn ich es nicht gewusst hätte und mich hätte jemand gefragt, welcher Film gehört da noch dazu, wüsste ich nicht, ob ich auf Days of Being Wild getippt hätte.
Naja gut, es tauchen Figuren aus Days of Being Wild wieder auf, also zum Beispiel Lulu beziehungsweise Mimi, diese Tänzerin tritt auf und Tony Leung ist ja am Ende von Days of Being Wild, also ich glaube in der letztendgültigen Schnittfassung nur noch wahnsinnig kurz zu sehen, aber ist ja auch schon in diesem Film.
Ah, ganz am Ende dieser Shot, das ist ja,
ne? Genau, also er taucht da schon auf, und zwar aus dem Film, der eigentlich der zweite Teil von Days of Being Wild sein sollte. Das beantwortet, glaube ich, die Frage auch in Teilen. Er hat immer mit dem Gedanken gespielt, eine Fortsetzung zu Days of Being Wild gemacht, und das ist dann irgendwie halb und inoffiziell halt, naja, halt In the Mood for Love geworden. Aber ich glaube, was du beschreibst, ist diese merkwürdige Vorstellung von Identität, die in diesen Filmen besprochen wird. Es geht ja auch viel um die Frage, wer sind Menschen? Du hast von Zweiteilungen geredet, wir haben über Spiegelungen geredet. Und auch wenn das hier nicht die exakt gleichen Figuren sein sollen, wenn manches nicht übereinstimmt, merkt man doch, dass sie die gleiche Typ Mensch sind, dass sie die gleichen Probleme und Sorgen haben. Und das, ja, ich würde halt sagen, eine Sully Jen, die ja auch schon eben auftaucht, das ist ja die Figur von Maggie Chung, in Days of Being Wild, auch eine Verbindungsbild, die kann nicht dieselbe sein, die tritt irgendwie an ganz anderen Orten auf und irgendwie es scheint andere Beziehungen zu geben, aber ja, als Typ, als Idee ist sie die gleiche, nämlich eben halt Sully Jen, und ich glaube, das verbindet sie, erzählen auf miteinander verwobene Art und Weise eben von einer bestimmten Art von Sehnsucht, von Verlust, von Beziehungen, die auseinanderbrechen. Und wenn wir von dieser Idee von Film und Gegenfilm, von These und Antithese oder so in seinen Filmen reden können, dann ist das in Teil ja auch die Antithese zu In the Mood for Love, wo dann eben nicht mehr die Keuschheit und die Moral gewinnen, sondern wo Mr. Chow halt einfach vom Leder zieht und ja, wie Yadi zum Beispiel in Days of Being Wild wird. Er ist die düstere Version, das Gegenstück. Und das Vervielfältigen sehen wir ja auch dann in der Fiktion. In seinem Roman tauchen seine Figuren nochmal in fiktiver Form aus. Dadurch ist diese Tony Leung-Figur, Chow, auch in irgendeiner Form sicher ein Künstlerporträt, ein Selbstporträt in Teilen. Also in den Interviews, die ich gelesen habe, klang das immer so ein bisschen zumindest an. Natürlich sagt er nicht, das bin ich, aber er sagt ja, viele dieser Erfahrungen sind mir sehr vertraut. Zum Beispiel irgendwie nicht schreiben können. Er hat nie 10.000 Jahre am Stück dann den Stift nicht abgesetzt, aber ja, das ist ja sicher jeder, der schreibt, kennt diese Erfahrung in irgendeiner Form.
Und hat er oft diese, in schon anderen Filmen halt gehabt, diese Männercharakteren mit vielen verschiedenen Partnerinnen, wobei Wong Kar-wai ja selbst schon ewig mit seiner Frau, glaube ich, zusammen ist, ne? Also diese Frage, so was spiegelt sich ja eigentlich, er meinte ja mal, dass er genau das eben erzählen will, was er nicht erlebt hat, aber hätte erleben können. Der ist ja nicht so gut angekommen und aufgenommen worden, der Film. Ich weiß nicht, ob hier auch so eine langsam ein Publikum das Gefühl hatte, gut, jetzt wissen wir es schon so ein bisschen, jetzt macht er wieder dasselbe. Auch hier spiegelt es sich ja vor allem auch stark, sind wieder so Hotelzimmer nebeneinander und sogar ein Schauspieler ist gleich. Gleichzeitig ist es natürlich ganz anders, ne, wo bei In the Mood for Love, wie du gerade schon gesagt hast, also nichts Sexuelles passiert, so haben wir hier, also hören wir hier richtig laute Sexszenen und so weiter und so fort.
Ja, es fallen Bücher aus dem Regal.
Genau, es knallen Bücher aus dem Regal, richtig und so. Und ich habe das Gefühl, der ist halt auf so eine andere Art vielschichtiger. Wir haben noch diese Science-Fiction-Ebene von diesem ewig kreisenden Zug, in dem Leute an diesen Ort 2046 zurück wollen. Also ich habe das Gefühl, dass der so vielleicht eher so einer ist, den man sich dann doch noch mehrfach anschaut und vielleicht noch, also mehr noch entdecken kann, glaube ich, obwohl er von vielen so ein bisschen verschmäht wurde eigentlich. Wie findest du den, Daniel?
Ich fand das einen faszinierenden Film, aber in einer Art faszinierend, wie ich zum Beispiel Inland Empire von David Lynch faszinierend finde, der in seiner, auch in seiner Länge immer so merkwürdig labyrinthisch ist. Also 2046 habe ich mir in Cannes gleich zweimal hintereinander angesehen, was was ich sonst nie mache. Die Zeit hat man auch gar nicht. Das bedeutet ja, dass man da was für opfern muss. Und ich fand das den unverständlichsten Wong-Kar-Wai-Film und deswegen auch sehr faszinierend.
Ja, funktioniert der für sich oder funktioniert der nur so, also ist er, Lukas, du hast im anderen Podcast davon gesprochen, dass das so der Punkt ist, und das fand ich ganz schön beobachtet, ob das hier der Punkt ist, wo Wong Kar-wai auf einmal so richtig stark selbstreferenziell halt wird, weil der Film vielleicht tatsächlich nur mit der Erinnerung auch von In the Mood for Love funktioniert tatsächlich, ja. Und dadurch halt eine neue Frage stellt, die vielleicht vorher nicht da war.
Naja, er ist halt endgültig zum eigenen Bezugssystem herangereift. Also er zitiert sich, er verweist auf seine eigenen Geschichten, das ist sicher richtig, aber also natürlich fällt es mir jetzt schwer, diese unbedachte Perspektive wieder einzunehmen. Ich habe den Film oft genug gesehen, dass ich diese einzelnen Episoden und was sie widerspiegeln, also dass Faye Wong zurückkehrt und dass sie wieder zusammen Geschichten schreiben, diesmal aber eben vor allen Dingen Erotikgeschichten, also dass da wirklich so viele Spiegelungen wieder von den Erfahrungen sind und so, das finde ich mittlerweile gar nicht so wahnsinnig unordentlich und chaotisch. Also ich finde auch, also ich mag natürlich auch Inland Empire sehr gern, aber ich finde den zum Beispiel noch deutlich mehr in seiner Schleifenstruktur auch unordnbar. Also einer, der auch letztendlich so zwangsläufig so, ja, was Aporieartiges haben muss, weil man nie an einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, jetzt kann man alles logisch ordnen, aber der vor allen Dingen halt eine Grundstimmung vermittelt. Und bei diesem Film finde ich dann doch, dass es eine sehr konsequente Fortsetzung ist. Und als ich ihn das erste Mal gesehen hat, hatte ich halt In the Mood for Love schon gesehen, aber ich hatte auch das Gefühl, wenn man allein merkt, hier ist jemand, der flüchtet, der Erfahrungen und Möglichkeiten austestet in der Fiktion und wie die Beziehung zwischen Fiktion und dieser Wirklichkeit hier im Hotel ist, dass er allein da auf der Ebene schon super reizvoll ist. Und ich finde, hier hat er so die tragischsten Momente von dieser seltsamen Objektpoesie. Also wenn bei der letzten Figur das gesamte Geld, das sie so ironisch halb so für jeden Beischlaf, für jede Nummer miteinander bezahlt hat, so zurückgezahlt wird mit einem Essen und man das Gefühl hat, das Ganze wird so zum Nullsummenspiel gerechnet und so, dann finde ich, ist es offener, wie schmerzhaft diese Erfahrungswelten halt eben sind. Also ich finde das einen der düstesten Filme von Wong Kar-wai vor allen Dingen.
Ich weiß nur, dass ich Schwierigkeiten hatte mit Zhang Ziyi. Ich fand, dass sie wie ein Model spielt, also dass sie sich so bewegt, wie man ihr das in einer Choreografie sagt, ohne eine innere Tiefe darin zu entwickeln. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie psychologisch spielt. Das mag aber an der Chemie oder an der merkwürdigen Beziehung zwischen Regisseur und Schauspielerin liegen. Also ich weiß nicht, ob die wirklich eine hatten. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass hier einfach eine sehr schöne Frau sehr schön inszeniert ist. So wie Hitchcock inszenieren würde.
Ohne das. Aber würdest du nicht auch sagen, also das wäre vielleicht meine Erklärung dafür, wie sie hier als Figur funktioniert, dass sie jemand ist, der diese Gesten, dieses Verführen auch so schon fast mechanisch vollführt? Also das ist so zum Ritual, zum alltäglichen Prozess geworden, dem halt keine wirkliche Schönheit mehr innewohnt, nichts Graziles mehr, sondern was wirklich so robotisch fast vollführt wird. Es ist ja kein Zufall, dass diese Frauen, die so sehr in bestimmten Mustern gefangen sind, in der fiktiven Welt dann Androiden werden. Also sie wirkt auch in der Wirklichkeit auf mich schon so ein bisschen wie ein falsch programmierter Android, bei dem die Hoffnung nur noch ist, dass es vielleicht einen Bug gibt, der irgendwie eine Form von Menschlichkeit darstellt.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Szenen einfach zu schön waren, um sie wegzuschmeißen, aber dass sie nicht wirklich viel bedeuten. Also es gibt diesen herrlichen Film, den Romy Schneider mit Henri-Georges Clouseau gedreht hat, der aber nicht vollendet ist, wo es nur Fragmente gibt. Wie heißt denn noch Labyrinth so ähnlich? Es ist diese, wisst ihr, was ich meine? Es gibt nur 45 Minuten daraus. Die will man aber unbedingt sehen. Und die haben ihre eigene Schönheit, ohne dass sie eine Narration oder auch nur eine psychologische Tiefe entfalten. Und bei 2046, ein Film, von dem man so viel gehört hatte, bevor er fertig war, und vor allen Dingen die Pharma des Scheiterns, die war so über diesem Film.
Der Gag war doch, dass 2046 auch der Veröffentlichungstermin ist.
Ja, so weit ging das. Und als er dann rauskam, da wirkte der völlig unfertig. Und er hat ihn auch nochmal verändert nach der Premiere von Khan.
Das ist bei der Premiere hat er noch keine Spezialeffekte, richtig? Das ist, was man immer wieder
genau, nutzt. Genau, sehr roh, aber fast abstrakt auf diese Weise. Und das Abstrakte fand ich wunderschön. Also ich habe davor gesessen, ungläubig und staunend, aber auch unverständlich. Und das hat sich bis heute auch nicht geändert. Ich müsste ihn dringend noch mal sehen. Ich habe diverse DVDs gehortet, aber ich habe es lange nicht mehr gemacht.
2046 ist dann auch das Datum, glaube ich, wo Hongkong dann komplett genau eingegliedert werden soll, ne?
Ja. Exakt.
Das kann ich aber gut nachvollziehen, was du erzählst, dass wenn der so lange gehypt wurde und man ihn dann sieht, dass da, also bei dir, du machtest ihn dann scheinbar, aber dass da trotzdem auch so eine Enttäuschung vielleicht bei manchen eingetreten ist, ja.
Also die Enttäuschung war natürlich im Saal, ja, in Cannes. Ich meine, der Mann hatte nie die Goldene Palme gewonnen und eigentlich hätte er sie für In the Mood for Love verdient gehabt, nicht? Das war ja der Film gewesen, wo man dachte, er gewinnt. Und man hat es ihm so dermaßen gewünscht und dann kam der Film, der das leider nicht berechtigt hätte, ne, diesen Gewinn. Und
wer hat denn 2000 gewonnen? War das Elephant, hier der Gus Van Sant-Film?
Ja, genau. Mhm.
Ah ja, ja, aber auch kein schlechter Film, aber nun... Ein
ganz, ganz toller Film. Also
nicht In the Mood for Love, leider.
Genaue Gegenteil von Wong Kar-wai, also ein puristisch-minimalistischer Film.
Ach, ein sehr intensiver
Dancer Film. Dancer in the Dark steht hier aber bei Goldener Palme 2000.
Ja. Mhm. Oder hat 2001 Elephant gewonnen? Vertue ich mich da gerade?
Das kann ich ja alles parallel googeln. Hier steht Das Zimmer meines Sohnes. 2001.
Ach, Elephant war erst 2003. Da habe ich was durcheinander geworfen. Na gut. Und danach hat Quentin Tarantino an Michael Moore den Preis vergeben. Das ist auch kurios. Na gut, stimmt.
Lukas, ich meine, bei Daniel ist es länger her, dass er den gesehen hat. Und bei mir, ich habe ihn jetzt auch gesehen, aber für mich verschwimmt der trotzdem auch wieder so ein bisschen, der Film. Kannst du noch eine Sache dazu sagen, wie du diese Geschichte in der Geschichte hier siehst? Also diese Sci-Fi-Story mit auch diesem Ort, an dem man ja zurückkommen kann, wo irgendwie die Erinnerung ist und er kommt ja dann da zurück aus dem Ort, aber ich weiß schon wieder gar nicht mehr, warum eigentlich. Also ich kriege das immer noch nicht so ganz.
Na gut, 2046, das Jahr des Übergangs, ist ein Ort, an dem Zeit nicht mehr so richtig vergeht, an dem sich nichts verändert. Es ist ein Ort des Stillstands. Es ist aber auch ein Reflexionsraum, ein Ort, an dem man lernen kann zu begreifen. Und wenn du dir anguckst, wo er diese Geschichte einsetzt, dann verarbeitet er damit natürlich unmittelbar diese drei Beziehungen, die uns dieser Film jetzt zeigt. Und vor allen Dingen benutzt er sie, um zu verstehen, dass aus diesen Beziehungen nichts werden kann. Also du erinnerst dich, diese Roboter, diese Androiden oder Gynoiden, da wird gesagt, die Reaktionszeiten sind so verzögert. Und er merkt, dass er auch nicht auf derselben Wellenlänge und vielleicht auch als jemand, der in der Vergangenheit hängt, nicht in derselben Zeit lebt wie diese Frauen, denen er begegnet, dass die anderswo vielleicht glücklicher werden, aber sicher nicht mit ihm. Und ich glaube, das ist halt vor allen Dingen, was uns dieser fiktive Raum ermöglicht. Das ist ein Ort, in dem er verstehen kann, was er sonst nicht verstehen würde, weil er Distanz zu sich selbst gewinnt. Und ich glaube, das ist halt sicher auch etwas, wo Wong Kar-wai schreibt. Wenn er sagt, okay, das ist ein Ort, wo den Figuren das passiert, was möglich wäre, dann ist für ihn die Fiktion auch ein Ort, um Sachen auszuprobieren und Möglichkeiten auszutesten und sich selbst in irgendeiner Form zu entwerfen.
Ich habe hier das Presseheft noch in der Hand, was damals in Cannes verteilt wurde. Das hat nur 4 Sätze Text, also eine ganz kurze Inhaltsangabe und ein Director Statement, das kann ich mal kurz vorlesen. There is a need in all of us to have a place to hide or store certain memories, thoughts, impulses, hopes and dreams. These are part of our lives that we can't resolve or beat, not act upon, but at the same time we are afraid to jettison them. For some, this is a physical place, for others, it is a mental space, and for a few, it is neither. 2046 is a project that began some time ago. The journey to complete the film has been eventful. It has taken a long time to get there. Like the memory we treasure, it is difficult to leave behind. Also, er wusste offenbar auch nicht, worum es in seinem Film geht.
Ich finde es aber so schön groß, also dieses. Wisst ihr, dass am Ende von In the Mood for Love wird das Geheimnis da so, erstmal natürlich ein Angkor Wat, aber in dieses Loch gesprochen. Und dann ist hier so ein ganzer Zug in der Zukunft, der da nochmal hin zurückreisen muss. Das finde ich, hat auch so eine Brachialität eigentlich auf eine Art.
Das und wir bewegen schön. Uns am Anfang aus diesem Loch heraus und am Ende wieder hinein. Das heißt, wir sind in dieser Episode des Geheimens. Wir nehmen an etwas teil, das wir sonst vielleicht nicht sehen können. Also das finde ich irgendwie eine ganz spannende Grundstimmung für diesen Film, zu sagen, das ist das, was die Menschen irgendwie verstecken vor der Welt, wohin sie sich zurückziehen. Erinnerungs- und Sehnsuchtsort und der Ort, an dem man sein eigenes Versagen erlebt, zugleich. Also 2046, dieser doppelte Raum als Sci-Fi-Ort, als Hotelraum, ist irgendwie auf komische Weise so Hölle und Himmel zugleich. Und das finde ich halt irgendwie auch einen ganz spannenden Aspekt halt. Weil es ja auch so ein
In der Popkultur ist es halt ein mythischer Ort, bekennt den Song Heartbreak Hotel von Elvis. Ja. Es gibt Lonesome Town, there's a place where lovers go to hide their heartbreak away and they call it Lonesome Town, many, many a mile away. Also diesen Mythos gibt es halt in der Popmusik seit den 40er Jahren. Und ich glaube, das ist einfach die Metapher. Das ist der Ort, wo alle Herzensgebrochenen sich treffen, in einer masochistischen Einigkeit. Ja, da muss man jetzt hin, weil es einem eh schon so schlecht geht. Schließt man sich weg in diesen mythischen Ort. Also eine Form von Selbstbestrafung, die mit einer Läuterung verbunden ist, die hoffentlich daraus hervorgeht.
Ja, so ein Limbo, so eine Vorhölle, das ist schon, ja.
In ein bisschen einer Vorhölle-Überleitung sitzt auch die Hauptfigur von einem Kurzfilm, den Wong Kar-wai gemacht hat, der quasi oder ein Teil eines Anthologie-Filmprojekts ist. Eros heißt das, auch 2004 rausgekommen. Die anderen Filme sind von Michelangelo Antonioni und Steven Soderbergh. Und ich habe mir wirklich nur aus Zeitdruck das Segment von Wong Kar-wai noch angeschaut vorhin, weil ich dachte, komm, das musst du jetzt auch noch mal gesehen haben. Da geht es um einen Lehrling bei einem Schneider, der zu einer Edelprostituierten kommt, The Hand heißt übrigens der Filmteil von Wong Kar-wai. Der kommt zu einer Edelprostituierten und soll ihre Maße nehmen und dann für ihr die Sachen schneiden. Und als er da reinkommt, merkt sie offensichtlich, dass er irgendwie, dass er sie sehr attraktiv findet. Und gibt es da einen Handjob. Und dann sehen wir die immer so diese Beziehung, also wie er da sitzt draußen da vorne und hört, wie sie Sex hat. Das spiegelt so ein bisschen auch das in 2046, da gibt es das ja auch. Aber ich finde, gleichzeitig ist der eher wieder so ein bisschen auf die Art von In the Mood for Love gemacht. Also es sind Innenräume, es sind so sehr so starke Perspektiven eigentlich eingenommen. Und wir sehen eigentlich so ihren Zerfall, also wie sie immer mehr Schulden hat, immer weniger Geld hat, sie ist krank. Das, finde ich, spiegelt so ein bisschen den Anfang von Days of Being Wild und auch unsere heutige Situation so ein bisschen, weil Wong Kar-wai meint, er hat das auch gemacht, als halt das SARS-Virus gerade auch in Hongkong war und er dann, das war eine Inspiration für ihn, für diesen Film. Und genau, da geht es so 45 Minuten und ich fand den auch sehr schön eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, findest du, dass er dem Werk jetzt nochmal irgendeine extra Qualität gibt oder sowas? Muss man den gesehen haben? Als Komplettist wahrscheinlich schon.
Ich denke schon. Und er ist ja auch bei diesen Restaurationen, die eigentlich dieses Jahr kommen sollten, mal sehen, wann sie jetzt tatsächlich erscheinen, eine der Filme, die mit neu aufgelegt wird. Und ich möchte erst kurz zum Film insgesamt was sagen. Die beiden Beiträge sind sonst nicht wahnsinnig spannend. Du hast sicher die richtige Entscheidung getroffen, nur den von Wong Kar-wai zu gucken, weil der von Soderbergh ist okay, der ist ganz witzig, aber jetzt auch wie so ein etwas zu lang erzählter Witz. Und der von Antonioni ist leider sehr schwach. Das ist, wenn ich das richtig erinnere, der letzte Film, den er gedreht hat, richtig? Dieser Beitrag zu Eros überhaupt, das letzte, was Antonioni gemacht hat.
Es mag noch einen Kurzfilm geben, dann 10 Minuten danach.
Ja?
Aber tatsächlich, es ist das letzte wichtige Werk von Antonioni und das ist natürlich eine herbe Enttäuschung.
Ja, absolut. Ja, es fühlt sich auch so an, als hätte alle Vorurteile, die man über Antonionis Filme vielleicht haben könnte, als würden die sich auf einmal in einem Film so bewahrheiten. Gibt es ja oft so diesen Moment, wo Filmemacher in ihre eigene Parodie umschlagen. Das gibt es ja auch manchmal als Vorwurf bei Wong Kar-wai, wenn wir jetzt gleich zum nächsten Film kommen. Aber ich finde, The Hand irgendwie ist auch einer seiner sinnlichsten Filme, einer, in der tatsächlich der Titel Eros und irgendwie das Thema Erotik sehr ernst genommen wird. Mhm. Es ist kein verklemmter Film, sondern einer, der nie wahnsinnig explizit werden muss, um, finde ich, so eine sehr erotische Grundstimmung halt eben zu vermitteln. Und das eben aber auch kombiniert mit seinem großen Thema, mit irgendwie diesem Verlust, mit dem Verschwinden und ja, also Eros irgendwie halt natürlich automatisch halt auch dann Thanatos dazu, also so den Tod, der irgendwie in dem Ganzen mit anliegt. Und ich finde, das ist nicht als Widerspruch, sondern das fließt logisch in einem zusammen. Also ich finde das schon einen sehr sehenswerten Film. Was heißt, muss man? Man muss keinen dieser Filme sehen, aber wenn man Wong Kar-wai irgendwie in Gänze in seinem Schaffen verstehen muss, dann ist dieser sicher essentieller als sein BMW-Werbeclip mit Clive Owen oder seine Musikvideos oder ja, so die Parfum-Werbung oder die Fernsehwerbung oder so. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu suchen und zu schauen. Die anderen beiden Kapitel nicht.
Wunderschön. Ich finde ihn in sich absolut geschlossen. Er hat jetzt keine großen Geheimnisse oder Widersprüche, aber er ist ein Film, wo alles gelungen ist, was er da reingesteckt hat, und ist nicht überladen. Er ist sehr leicht in seiner Form. Übrigens sehr interessant aus dieser Zeit finde ich noch das Musikvideo, was er für DJ Shadow gedreht hat. Also das finde ich eigentlich seinen stärksten Kurzfilm, wenn es Kurz gibt.
Na, ich weiß nicht. Ich war nicht so überzeugt. Ich habe mir das auch heute noch mal angeguckt. Das gibt's ja auch zum Beispiel auf YouTube. Und was ich vorhin schon über Werbung beschrieben habe, in dem Moment, in dem Wong Kar-wai ein bestimmtes Dispositiv fehlt, ein bestimmter Kontext, in dem seine Sachen sich auch entfalten können durch Wiederholung, durch Prozesse, da verlieren sie für mich schon enorm. Also Wong Kar-wai ist für mich kein Clip-Regisseur irgendwie.
Ja, also seine Werbung finde ich auch furchtbar dünn. Also auch Modenschau oder was es denn noch so gibt an.
Ja, Lichter und Explosionen und so, halt das Übliche halt.
Ich finde noch ganz schön bei The Hand, dass man am Anfang, wenn man das ja sieht, denkt, es geht um diese erste sexuelle Szene, ne, zwischen den beiden so. Und dann spitzt sich das ja immer so weiter zu. Und dann ist er nur da und fährt nur mit dieser Hand in dieses Kleid rein. Und das ist eigentlich die erotischste Szene, finde ich, in diesem Kurzfilm. Und das fand ich auch echt beeindruckend, wie sich das so dreht, ja.
Übrigens interessant, über Sex und Wong Kar-wai zu reden, weil Sexszenen gibt es ja in dieser Form nicht, jedenfalls nicht explizite. Und das ist ein bisschen wie bei Wim Wenders. Man hat das Gefühl, wie kann jemand so viel über Sinnlichkeit arbeiten, über erotische Anziehungen, über Eifersucht, über die aufgestauten Gefühle und gleichzeitig den Sex so ausklammern. Oder? Stört euch das nicht? Ich meine, ist das nicht ein merkwürdiges Phänomen? Also bei In the Mood for Love wurde mal von einer geschnittenen Sexszene geredet,
ja.
Gesehen. Schließt sich das aus, dass man in dieser Ästhetik tatsächlich auch Sex zeigt?
Es gibt's ja, ne? Also es gibt in oder in Happy Together, glaube ich, am Anfang der Sexszene und in 2046 auch. Also es gibt's auf jeden Fall. Aber ich fand's da auch eher, dass die Filme auch irgendwie eine andere Sinnlichkeit oder Nähe oder was Düsteres irgendwie haben sollten und erst deswegen zeigt. Also es wirkte für mich wie so eine bewusste Entscheidung, dass sie dann da drin sind. Er hat auch selber, glaube ich, gesagt, warum er das nicht macht. Aber ich kriege das Zitat nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, weil das Angedeutete und die Idee davon für ihn sinnlicher ist, als es einfach halt plump zumindest zu zeigen.
Ich habe auch oft das Gefühl, die Szenen, die solchen Momenten vorausgehen würden hier, sind so eindeutig, dass man sich das so Ernst Lubitsch-haft vielleicht irgendwie sparen kann. Da sind dann kleine Gesten, da wird dann der Kaffeelöffel irgendwie beiseite gelebt und das reicht dann eigentlich schon. Und ich habe auch das Gefühl, so die Nachwirkung, so als Thema vielleicht dann übertragen, die Erinnerung ist für ihn immer interessanter. Also wenn sie in Chugging Express nach der Szene mit diesem kleinen Flugzeug, sicher auch irgendwie so ein phallisches Symbol, da zusammenliegen und so, dann ist ja eigentlich auch alles gesagt, was darin davor war. Und diese Bewegung und dieses Tanzen und so, das scheint ihn dann mehr zu interessieren. Und wenn man das so als Absenz, so strukturierend durch die Bewegung darauf zu und davon weg effektiv genug darstellen kann, also, ich habe auf jeden Fall noch nie gedacht, ich vermisse hier jetzt die Sexszene. I don't know how to begin. Cause the story has been told before. I will sing along, I suppose. I guess it's just how it goes. Those springs in the air, I don't go out anywhere. I guess it's just how it goes. The stories have all been told before. But
Dann kommt 2007 ein Film von dem John Powers. Es gibt so einen großen, relativ neu erschienenen Wong Kar-wai-Bildband, den ich mir geholt habe für 50 Euro, glaube ich. Der für mich super war übrigens als Neuling, weil da nicht nur Interviews mit Wong Kar-wai drin sind, sondern er nochmal für Dummies ein bisschen nochmal die ganzen Filme durchgeht und nochmal erklärt, wie war der Entstehungsprozess und so weiter und so fort. Und zu My Blue Ribbon Nights schreibt John Powers, der sonst wirklich jeden Film von Wong Kar-wai über den Klee lobt, dass das so wirkt wie ein Film, den ein US-amerikanischer Regisseur gemacht hat, der versucht hat, Wong Kar-wai nachzuäffen, denn das ist sein einziger Film, sein einziger quasi englischer Film in den USA gedreht, mit Norah Jones hier als Hauptfigur. Und da, wir haben ja gerade von Sexszenen geredet, ich muss direkt über das Ende reden. Ich war so sauer bei My Blueberry Nights, dass das ein Wong Kar-wai-Film ist, der damit endet, dass ein Liebespaar zusammenkommt und sich küsst. Ich konnte das nicht glauben, dass das hier so passiert. Ich dachte, weil ich finde so, wie die Sexszenen so, ich finde, es gibt so ganz klassische Gesten so in einer Rom-Com, die Wong Kar-wai eigentlich immer extra nicht macht und die man nur imaginiert. Und das fand ich hier, das fand ich relativ erstaunlich. Es geht um diese junge Frau, eben von Norah Jones gespielt, die in dieses Café kommt, ne, von
Jeremy, Jude Law.
Von Jude Law, genau, und sie ist auch gerade aus einer Beziehung raus, ist so sehr verloren, träumerisch und trifft dann ihn da. Er hält dann so einen Monolog, dass immer der Blueberry Cake am Ende oder Blueberry Pie übrig bleibt, den keiner will. Und dann wird das so ein Roadtrip-Film, ne, wo sie dann immer so in unterschiedlichen Stationen in den USA ist und auf unterschiedliche Charaktere trifft und ihm immer schreibt, aber er wartet eigentlich ewig auf sie, bis sie dann halt tatsächlich am Ende zurückkommt. Und ich weiß, Lukas, dass du den gar nicht so schlecht findest, deswegen würde ich erstmal wissen wollen, Daniel, was du davon hältst.
Ja, mit diesem Schlussbild hatte ich auch meine Probleme, als das damals lief bei der Premiere. Und ich hatte mit dem Film meine ganz großen Schwierigkeiten. Ich musste ihn auch mehrfach sehen, um ihn am Ende gut zu finden. Das ist mir aber gelungen. Da war auch wieder ein Interview mit verbunden, mit dem Filmemacher. Es ist mir gegangen wie mit Tarkovskis Nostalgia. Es ist ein Film, den ich finde ich immer noch gut, aber er ist ein Schatten von dem, was Tarkovsky noch gemacht hat. Und das kommt natürlich dadurch zustande, dass es einfach ein anderer Produktionskontext ist. Man geht in ein anderes Land, produziert einen anderen Film und irgendwas ist unecht daran. Und dann kann man umgekehrt denken, wie viel hat er noch von sich eingebracht? Was ging dann noch? Und ich finde sehr viel sehr cheesy. Das geht mit dem Spielort los, mit dieser Bar, die ja inzwischen 100-mal kopiert als Kaffeebar der ganzen Welt existiert. Also das ist einfach, da ist eine Form von Kommerzialisierung innerhalb dessen, was da gezeigt wird, schon passiert. Also da ist einfach eine Art von Klischee ist Wirklichkeit und wird aber
gibt
nicht...
Gibt es als Franchise jetzt so oder was?
Ich betreibe jetzt, aber ich kenne viele Läden, die einfach genauso diese Süßlichkeit, diese amerikanische Häuslichkeit assoziieren. Mhm. Also sowas wie Homemade Cookies und so ein Blödsinn. Also
Cupcakes oder sowas.
Ja, sowas, nicht? Und das ist eigentlich eine Verkitschung von Edward Hopper, oder? Es ist nicht mehr die Bar der Einsamen, sondern es ist die Bar der lieben Mädchen, die einem einen Cupcake reichen. Also geht's noch schlimmer? Also das ist eigentlich, ist es grundfalsch. Und sich darin trotzdem zurechtzufinden, ist nicht so einfach. Also es ist wirklich wie ein später Wenders, wenn man böse ist. Ja,
na, so schlimm ist er dann doch nicht. Also wirklich. Na, ich finde, er hat halt natürlich die Süßlichkeit dieser Kuchen, die er da verteilt. Also das ist so ein bisschen wie so ein Stück Blaubeerkuchen mit Schlagsahne, das einem da gereicht wird und im Hintergrund läuft Norah Jones. Ich finde, Norah Jones ist auch so eine Musikerin, die kann man sich ganz gut als so Teil von so einer Sammel-CD bei Starbucks oder sowas vorstellen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen harsch, aber ich verstehe das schon. Und ich verstehe auch, dass dieser Versuch, diese amerikanische Popsängerin so in einen Star zu verwandeln oder ihre Starkraft zu nutzen, wie man das mit Faye Wong oder vergleichbaren Figuren gemacht hat, dass das nicht in vollem Maß aufgegangen ist. Wir reden ja nicht heute von unserer Lieblingsschauspielerin Norah Jones. Sie hat danach, glaube ich, fast nichts mehr gemacht. Ich glaube, sie war noch im Fernsehen oder so, aber mir fällt jetzt kein größerer Film mehr mit ihr ein. Und ich finde aber gerade irgendwie diese süßliche Harmlosigkeit, die dann aber doch wieder so komisch punktiert wird von von Selbstmorden, von tragischen Beziehungen zu den Eltern irgendwie reizvoll. Ich verstehe, dass ihr die Spezifizität fehlt von dem, was er anderswo gemacht hat. Er kennt Hongkong, er kennt die Architektur von Hongkong und hier New York kennt er nicht. Er kennt es, kennt die Stadt auf groteske Weise nicht. Also, dass man von da, wo sie sind, aus Versehen in die Bahn steigt und dann in der Bronx ist oder so, was beschreibt sie? Ich weiß es nicht mehr genau, und da verprügelt wird. Also, das ist, da ist sie irgendwie gut anderthalb Stunden aber durch die Welt geirrt. Das ergibt alles nun nicht den geringsten Sinn. Ich glaube, retten tut der Film für mich in weiten Teilen einmal Jude Law, der selten so charmant war. Also ich finde ihn hier wirklich zuckersüß. Sicher ist er auch so wie direkt aus so einem Ärzteroman entstiegen oder so, so ein Schwiegermutterschwarm. Also er ist so genau die perfekte Mischung aus so so ein bisschen rugged individualism, aber auch halt irgendwie dem freundlichen Kumpeltypen, aber auch dem idealen Sunnyboy und so. Aber wenn wir uns das angucken, dann macht Wong Kar-wai ja das, was er anderswo auch getan hat. Er geht an mythische, irgendwie berühmte Orte, überhöht die. Hier ist es dann halt Memphis, hier ist es das Casino in Nevada, alles so Bilder.
Und es war, glaube ich, auch noch ein dritter Ort geplant und er wollte damit, glaube ich, eigentlich so ein bisschen die Werke von US-Regisseuren auch spiegeln, aber ich weiß nicht mehr genau, was da genau der Plan war. Ja.
Wir haben, wie gesagt, ich finde vieles, was Happy Together macht, in der Art, wie er sich aufbaut, wie er sucht, das liegt auch in diesem Film angelegt. Ich glaube, das ist letztendlich für mich nur so ein persönliches Geschmacksding, dass ich sage, ich fühle mich in diesem Film irgendwie so wohl. Ich finde, der hat so was Sanftes, was Einlullendes, was Sedierendes. Aber ich bin sofort bei euch, wenn ihr sagt, ja nun gut, das sind alles nicht Eigenschaften, die ich mir von Kunst wünsche. Für mich ist das so ein, ich finde Feel-Good-Film immer so eine schlechte, so eine unangenehme Kategorie auch, aber das ist schon ein Film, bei dem ich das für mich geltend machen würde, dass ich mich da irgendwie so reinfallen lassen kann halt. Es ist sicher Zuckerwatte-Kino, aber Zuckerwatte ist ja auch nicht immer schlecht.
Norah Jones hat auch für mich gekillt, muss ich sagen, so ein bisschen. Also ich
sie ist so ein bisschen
wollte
steif,
ihr da noch wohlwollend oder? Gegenüber. Ja, irgendwie. Also ich fand, der Film war relativ schlecht geschrieben. So, also man hat das Gefühl, sie Personen, ich kann nicht, sie fragt immer so nach bei den anderen, also als müsste sie immer so das Stichwort geben, damit der andere seine Zeile sagen kann. Das wirkt so ein bisschen gestellt. Ich fand auch Rachel Weisz fragwürdig in dem Film. Was ich aber total gut fand, war, es gibt so eine Szene, und die ist nur ganz kurz, da kommt Freundin von, jetzt fällt mir immer sein Name nicht ein, wie heißt der? Jude Law, genau. So,
Jeremy.
Von Jude Law, die, genau, seine Ex-Freundin kommt da ganz kurz noch mal so vor sein Café. Und ist ja auch wieder dieses diese Objektgeschichte von Wong Kar-wai, hat er da diese ganzen Schlüssel und so weiter. Und sie kommt dann und sie reden so ganz kurz und sie ist auch ganz kurz wieder weg. Und dann fragt er sie, warum ist sie gekommen? Und dann sagt sie, I guess I just wanted to see if I could remember what it felt like. Und das fand ich irgendwie einen starken Satz. Also nicht, ich bin noch mal zurückgekommen, um es noch mal zu fühlen, sondern ich wollte herkommen, um zu sehen, ob ich erinnern kann, wie es sich angefühlt hat. So, das fand ich irgendwie ganz schön, weil das dieses Verschachtelte der Erinnerung von Wong Kar-wai so ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Aber man merkt irgendwie, es ist ein bisschen, hier ist Christopher Doyle nicht mehr dabei, ne?
Nee, das ist Darius Conji, der sonst viel mit David Fincher gearbeitet hat.
Da merkt man so ein bisschen, es ist ein bisschen, man hat das Gefühl, es ist fast noch farbenfroher, aber irgendwie, man hat, wenn man die anderen gesehen hat, immer so das Gefühl, der Stil passt nicht so ganz drauf oder es ist zu stark eine Rom-Com oder, also ja, ich finde es aber eigentlich cool, dass es den gibt, weil das, also, dass man das mal so sieht als Experiment und Wong Kar-wai irgendwie, wenn er darauf angesprochen wurde, dass der Film ja nicht so gut ist, meinte er wohl immer als Kommentar, ja, in Russland ist das mein erfolgreichster Film gewesen.
Das ist aber auch ein Argument, das man sich erstmal leisten können muss. Nein, aber ich finde zumindest, also das, was ich schon beschrieben habe, diese Kamera, die Überwachungskamera als Tagebuch, eigentlich irgendwie einen sehr netten Gedanken. Und auch diesen Yin- und Yang-artigen Kuss von ihnen, das finde ich, hat schon auch eine Zärtlichkeit, die anders funktioniert als in vergleichbaren amerikanischen Indie-Filmen. Sicher ist sie auch ein bisschen kitsch und das beschreibst du ganz gut, Darius Conji übersteigert diese Lichteffekte so ein bisschen. Es ist von allem so ein bisschen zu viel. Es ist vielleicht so ein bisschen zu viel Zucker hier irgendwie oben noch drauf gestreut. Aber ich finde, also selbst das Echo von Wong Kar-wai ist noch besser als vieles Vergleichbares.
Also ich habe damals ein Interview geführt und ich bin natürlich voller Distanz zu diesem Film und immer wieder kamen dann diese Fragen, die habe ich dann so formuliert, dass sie nicht irgendwie beleidigend klangen. Ja. Zum Beispiel, ob er sich als Fremder gefühlt hätte, als er diesen Film drehte. Und das wurde ja dauernd gefragt, sagte er dann, aber es stimmt, man arbeitet draußen in der Wüste von Nevada und an der Sprache, die man gut kann, sollte es doch auch nicht liegen. Aber das gibt einem eben auch mehr Raum, sagt er dann, man hinterfragt plötzlich alles, man muss sich alles aneignen. Wenn ich an einem Film arbeite, ist es für mich immer anstrengend. Hier aber muss ich die Regeln kennenlernen, die Sprache, den Raum, alles ist vollkommen anders als in Hongkong. Und dann habe ich gefragt, ob es überhaupt noch möglich ist, die USA mit neuen Augen zu sehen. Da dachte ich ja an Wenders und Leute, die dann eben versucht haben, Amerika-Bilder zu schaffen, die anders sind und trotzdem aus amerikanischen Filmen ja doch irgendwo rüberkommen. Und dann sagte er, nein, es ist völlig unmöglich. Es ist wohl das am meisten gefilmte Land. So erinnert einen alles an etwas. Zuerst möchte man etwas Neues finden, aber dann sagt man, vielleicht sollte es gerade darum gehen, dieser Kultur eine Referenz zu erweisen. Nicht nur dem Kino, auch der Musik, auch dem Drama, der Fotografie und der Malerei. Also das heißt, er hat dann eingesehen, dass er keine neuen Bilder findet, sondern eben musste sich damit identifizieren, dass er einfach ein Genre bedient, was es schon 100-mal gibt.
Aber welche Filme seht ihr denn hier drin? Also ich habe diesen Film jetzt nochmal gesehen und das fühlt sich jetzt für mich nicht an wie so ein besonderer Referenzrahmen. Natürlich sind da so Arten und Bilder, die man aus anderen Filmen kennt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, diesen Film hier zum Beispiel sehe ich da drin wieder.
Naja, ich hätte zum Beispiel lieber einen Jim Jarmusch-Film über das Gleiche gesehen, an dem gleichen Ort. Ja, da wäre es ein anderer Film geworden, der möglicherweise...
So eine Variante von Coffee and Cigarettes oder so.
Ja, zum Beispiel. Nicht? Also es ist ja wie so ein angehaltenes Roadmovie, das dann in so einem Zwischenort spielt, wo ein Roadmovie spielen könnte. Nicht? Also so eine, diese Truckstop-Situation. Sowas gibt es natürlich im amerikanischen Kino seit Bus Stop von Josh Logan. Und es gibt so viele Filme in der Art, die an diesen transzendenten Orten spielen, ja, Bushaltestellen oder Some Came Running von ja. Nelly. Es ist das amerikanische Kino ist voller solcher Spielorte, die es eben in anderen Filmkulturen nicht gegeben hat.
Klar, da habe ich dann halt das Gefühl gehabt, es ist nicht spezifisch genug. Also ich habe hier jetzt auch keine Referenzen und offenen Zitate verlangt, aber wenn man so interagieren will mit einer Bildwelt, dann ist es dafür doch merkwürdig blass geblieben. Also ich finde, er kann weder Markantes reproduzieren, noch seinen eigenen Stempel aufdrücken. Und ich meine, die Verbindung mit Jarmusch besteht dann später darin, dass Christopher Doyle ja für Jarmusch gearbeitet hat, zum Beispiel, glaube ich, bei Limits of Control, richtig?
Kann sein.
Ich glaube ich schon, ja. Genau.
Den Schauspielern los jetzt, also ich habe tatsächlich mit Nora Jones auch ein Interview geführt und die hatte überhaupt keinen Spaß. Also die konnte mit Regieanweisungen nichts anfangen, die sie bekommen hat. Und das Gegenteil hatte ich mal mit Tony Leung, da habe ich auch ein Interview geführt und der wurde so glücklich durch diese Arbeit des Improvisierens. Das ist einfach, das war für ihn die komplette Befreiung aus dem, was er gewohnt war. Und Nora Jones sagte im Gegenteil, sie wäre gerne Schauspielerin geworden, sie hätte das gerne erlernt, aber mit Wong Kar-wai hätte sie nichts lernen können. Der sei einfach so untypisch als Regisseur. Ja. Also das, was sie gebraucht hätte, um in diesem Beruf zu arbeiten, das gab es bei ihm nicht zu lernen. Und das war sehr interessant, weil sie als Tochter von Ravi Shankar sicherlich sehr diszipliniert aufgewachsen ist und einfach alles kann. Ja, die möchte gerne perfekt sein.
Aber witzig, wenn man so eine... Stelle ich mir irgendwie auch witzig vor, wenn man so ein Star ist und dann macht man so einen Film, bei dem man in der Hauptrolle ist und dann halt direkt mit Wong Kar-wai irgendwie noch eine lustige Filmkarriere.
Als würde man dann als Läufer anfangen bei der Tour de France oder so, aber mit Stützrädern. Ja. Das funktioniert alles nicht so richtig.
Thank you.
dann kommt der bisher letzte Film von Wong Kar-wai, nämlich The Grandmaster 2013. Du hast Tony Lang gerade schon angesprochen, der hier Ip Man spielt, diesen berühmten Kung-Fu-Kämpfer, Kung-Fu-Trainer, vor allem unter anderem auch dafür berühmt, dass er Bruce Lee ja trainiert hat. Und es gibt ja auch diese Filmreihe an sich, ne, mit 4 Teilen, glaube ich, mittlerweile über ihn. Und ja, also das ist hier, historisch kann ich das nicht direkt aufrollen, vielleicht könnt ihr das gleich besser machen als ich. Es geht so ein bisschen um dessen Lebensgeschichte, aber nicht wie ein klassisches Biopic, dass wir es wirklich von der Kindheit komplett durchdekliniert bekommen, sondern nur in so bestimmten Episoden, einmal in einem Bordell, dann später im Krieg. Und wir sehen hier so verschiedene Charaktere aus unterschiedlichen Kampfkunst, so ja, so wie so Dynastien, die Lehrer, deren Schüler und die Frage, wie kann das zusammengebracht werden? Es gibt hier so verschiedene Konflikte und es ist eben nicht so, weil ich habe das jetzt alles zum ersten Mal gesehen und dachte so, aha, Martial Arts Film von Wong Kar-wai, das bedeutet, das ist ja alles wieder verschwommen gefilmt und es sind nur Erinnerungen an Kämpfe oder so. Ja, weit gefehlt, muss man sagen. Das ist ja nochmal was völlig Neues, was er hier gemacht hat. Und ich war irgendwie am Anfang ungewillt, mich darauf einzulassen und dachte so, aha, was macht der hier, was macht der hier? Und dann tatsächlich, obwohl der ja auch umstritten ist, und Daniel, du hast schon gesagt, du fandst ihn nicht gut, war ich überwältigt von diesem Film und mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Aber warum mochtest du ihn nicht?
Ich mochte ihn schon. Ich habe ja gesagt, das Dokumentarische an diesem Film finde ich eine echte Bereicherung. Ich hatte das Gefühl, dass hier einem Mythos auf den Grund gegangen wird, dass einerseits ein Genre bedient wird und gleichzeitig ein Genre gefeiert wird und eben die Protagonisten einer Kinotradition verehrt werden und das ist alles sehr rührend und ich bin ein großer Anhänger des Genres, insofern kann ich das auch nur unterstützen. Ich fand es nur visuell im Vergleich zu anderen Wong Kar-wai-Filmen fahrig. Ich hatte das Gefühl, die Montagen sind selbstzweckhaft. Es ist sehr viel kreist um sich selbst, um die Aktion selber. Er ist also, wenn Action-Szenen sind, dann geht es nur noch um die Bewegung selbst. Und vielleicht tue ich dem Film Unrecht, aber ich fand ihn einfach in der künstlerischen Form nicht geschlossen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Na gut, das ist ja nun auch wieder ein Film, der in sehr vielen verschiedenen Varianten existiert. Es gibt ja eine sehr kurze amerikanische.
Gibt eine alte Letterboxd-Rezension, genau, dann gucke ich ja manchmal so, was du geschrieben hast. Und da, du hast ihn, glaube ich, zuerst in dieser sehr zerschnittenen US-Fassung gesehen, oder?
Ja, das war ätzend. Ja, das ist so eine Weinstein-Fassung. Und ich finde, die nimmt gerade das, was den Film für mich so stark macht, nämlich diese Geschichte von Gong Er, sehr stark raus. Weil da der Versuch ist, den so ein bisschen zu streamlinen, halt wirklich auf den Ip Man-Film. Aber für mich ist es nicht der Ip Man-Film, sondern es ist wirklich der Film über, wie du schon beschreibst, verschiedene Dynastien, verschiedene Ideen von Kämpfen, die wir vielleicht nicht ganz aus diesem Film erschließen können, aber diese wahnsinnig ritualisierte Welt, in der eben eine Frau auf einmal das tut, was man eben nicht tun soll, sich da behaupten, wo man zurückziehen muss, sich da zurückziehen, wo man nach vorne gehen soll. Und dieses widerständige Element, jemand, der sich auch gegen die Choreografie, aber vor allen Dingen auch gegen die Logik einer solchen Erzählung stemmt, das finde ich irgendwie eben das Faszinierende an ihm. Ich muss sagen, ich finde diese schwarz-weiße, vor allen Dingen schwarz-weiße an vielen Stellen, Farbdramaturgie, die ist sehr viel geordneter, sehr viel strukturierter und klarer, als sie das in den frühen Filmen ist. Und wenn ich jetzt in den nächsten Jahren eine Wong Kar-wai-Serie oder einen neuen Wong Kar-wai-Film erwarte, dann erwarte ich auch einen, oder also was heißt erwarte ich, ich sehe ihn kommen, einen, der sehr viel bedachter, beherrschter ist und sehr viel weniger von diesen Ausbrüchen, von diesen gefühlten Zufälligkeiten eben in sich trägt. Aber das fand ich für diese überbeherrschte Welt des Kung-Fus bei uns, der uns alle die ganze Zeit vermitteln wollen, wie perfekt man in der Selbstbeherrschung sein muss, eigentlich interessant als Mittel, weil ich fand eben nicht, dass er selbstzweckhaft war an manchen Stellen, sondern dass er uns immer wieder zeigt, wie man sich an den Orten dieser Kämpfer zu bewegen hat. Also wie diese verschiedenen Schulen den Körper ordnen und ihre Schritte ordnen. Diese Überbetonung der Füße sagt einem ja, es geht gar nicht nur darum, so Raum zu erfassen oder so, sondern vor allen Dingen, welche Haltung tragen diese Menschen in die Kämpfe hinein. Und wenn wir dann später zum Beispiel diesen Kampf vor dem Zug haben und so, dann merken wir auch, wie das Ungestüm und das Unbeherrschte gegen eine Technik, die über Tradition weitervererbt worden ist, verliert. Und ich finde wirklich interessant, wie das ein Film ist, der sicher auch in seiner Montage im Kampf zwischen Ordnung und Unordnung, also so ein Film der Entropie, wenn wir jetzt irgendwie an Tenet wieder denken, das sicher ist, weil so ein bisschen so diese alten Elemente von Wong Kar-wai gegen einen neueren, bedachteren Stil stehen und er damit auch so quasi seine eigene Karriere gegen sich selbst antreten lässt. Und das finde ich irgendwie so spannend. Wir sagten schon, er ist ein eigener Bezugspunkt geworden. Hier treten dann erstmals die verschiedenen Prägungen oder die verschiedenen Orientierungen seiner Kunst so gegeneinander an. Gleichzeitig tritt auch irgendwie eine alte Welt gegen eine neue Welt an und irgendwie eine Welt mit Spezialeffekten gegen eine ohne, eine von Physis gegen eine von Digitalität. Also ich finde, der baut so einfach so spannende Cleavages auf.
Ich finde, vor allem hat man das Gefühl, also warum macht er das hier, ne? Warum geht er den Schritt weiter und sagt, Kämpfe sind jetzt keine Erinnerungen mehr an Kämpfe, sondern das zeigen wir jetzt richtig. Und ich finde, einmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, über den Film kann man streiten, aber dass bei Gaspar Noés Love ja auch über Sexszenen eigentlich Beziehungen erzählt werden soll. Und das hatte ich hier dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass er einen neuen Zugang zu Kampfszenen findet und versucht auch die Beziehung der Charaktere in den Kämpfen zu erzählen. Ich finde es einmal sinnig, dass er das macht, weil es ja so ein ganz starkes Umeinander herum tänzeln und eigentlich sich ausweichen ist. Also es ist ja kein Film.
Es ist wie der Tango, oder?
Genau das. Also ich dachte, genau wie dieser Tango aus Happy Together eigentlich so ein bisschen, ist das auch fast ein Tanzfilm. Ich glaube, dass John Powers schreibt hier irgendwie, dass man das In the Mood for Love immer fast ins Musical abdriftet und dass dieser Film ja eigentlich auch ein Tanzfilm ist. Und das fand ich, es geht hier ganz viel so um Beherrschung, um Stellung. Und ich finde aber auch, Tony Leung in dieser Rolle, also ich verstehe einmal, dass Wong Kar-wai sich ihm so hingibt und ihn so oft inszeniert wird, aber ich finde ihn in dieser Rolle so gut, diese Beherrschung, aber auch dieses so leicht Verschmitzte und gerade in dieser Kampfszene zwischen ihm und Gong Er, wo sie da so, wo es ja dann also nicht darum geht, den anderen zu verprügeln, sondern nichts zu zerstören. Ja, also sie soll nichts zerstören und am Ende tritt er nur auf so eine Holzdiele drauf und die bricht dann und das ist dann irgendwie der erste Kampf, den er verliert und er hat so ein Grinsen im Gesicht. Das fand ich so eine schöne Szene und ich finde, der wird am Ende so ein bisschen, vielleicht ich weiß nicht mehr, was genau die Dialogzeilen waren, so ein bisschen kitschiger als andere Wonk. Also da wird, glaube ich, wirklich gesagt, so wir hätten ein Liebespaar sein können oder sowas. Das wird relativ klar gesagt. Aber ich fand, hier passt es auch, weil dass so ein Film über so Beherrschung ist und ja über die Geschichte, wo dann so ein Satz nochmal mehr zieht irgendwie. Ist ja sowieso ein Film, in dem viel so, hier geht's ja ganz viel um so Hierarchie, um den Platz, den man im Leben hat. Es wird viel auch manchmal gescholten oder sowas. Und das ist ja was wir normalerweise so in Wong Kar-wai-Filmen nicht so stark haben, so große hierarchische Konzepte. Und deswegen fand ich eigentlich diese sehr sentimentale Note am Ende hat mir hier ganz gut zugepasst.
Ja, habt ihr den Film mit der Tempelszene gesehen oder ohne die Tempelszene? Es gibt ja zwei.
Beide.
Ja, beide. Und was findet ihr besser?
Ich finde die längstmögliche Version auch die beste. Alles, was hinzugefügt wird, macht den Film für mich stärker, weil ein anderes Thema ist für mich noch bei dieser Beziehung von Gong Er zu ihm, ihre Obsession. Wir haben ja selbst bei anderen Filmen von ihm oft so obsessive Charakter gesehen. Also Fei Wong ist sicher auch irgendwie spielt einen sehr obsessiven Charakter, aber ihre so monomanische Fixierung auf die Kampfkunst, die ihr alles andere verhagelt und letztendlich auch dafür sorgt, dass sie halt einsam und arm. Wir hatten im letzten Monat als letztes Special ja auch Sergio Leone, da hatten wir ja auch die Opiumpfeifen, die irgendwie in so eine andere Zeit tragen.
Ja, das fand ich auch
witzig. Und auch dieser Film endet hier dann irgendwie bei, auch in Teilen halt bei ihr und mit der Opiumpfeife und mit diesem Gefühl, also sie hätte wahrscheinlich auch gern diesen Wein aus Ashes of Time des Vergessens. Also wie schmerzlich beide Beziehungen enden, obwohl sie halt irgendwie so sublimiert werden in was anderes. In bei ihr, sie wird Ärztin ja auch. Also sie tut ja etwas wahnsinnig Gutes. Und gerade dieser Krieg sorgt ja auch dafür, dass es viel zu heilen gibt. Und dass eigentlich das aufeinander einschlagen vielleicht gar nicht so diesen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Und ich finde halt gleichzeitig auch noch, das klang vielleicht bei dir vorhin schon so ein bisschen an, Bruce Lee als Figur, sehe ich in diesem Ip Man immer wieder, in diesem Verschmitzten zum Beispiel, auch in der Perfektion, mit der er diese Gefechte gewinnt. Weil wenn wir eins von Bruce Lee kennen, ein Treffer, der Feind ist weg und er wird quasi nicht erwischt. Also er ist in gewisser Weise auch irgendwie so unverwundbar, so als Gegenstück zu Jackie Chan, der permanent getroffen wird und halt immer so ein Underdog in seinen Kämpfen bleibt. Und wenn er da diese ganze Klasse von Leuten halt durch die Gegend schleudert und so und daran so eine Freude empfindet, da sah ich dann halt auch irgendwie Bruce Lee. Und ich fand spannend, wie das in gewisser Hinsicht auch so ein Doppelbiopic ist, wie man ja diesen Unterhaltungskünstler Bruce Lee da schon in ihm angedeutet sieht. Also wie das nicht nur ein Film über Erinnerung ist, sondern halt eben auch einer über die Zukunft.
Ja, und über die Vergangenheit des Martial Arts Kinos, was es eben in China nicht mehr gab zu dem Zeitpunkt, in dieser Qualität. Oder? Ich habe jetzt gerade meine alte Kritik aufgeschlagen, die ist natürlich doch sehr positiv. Also ich fange an, wer Wonka Weiss Film The Grandmaster eine Enttäuschung nennt, ist wohl ein Snob. Der tut so, als man alle Tage etwas Besseres zu sehen als diese fiktionalisierte Biografie des legendären Kung-Fu-Lehrers Ip Man. Aber wann hätte man denn zuletzt ein so schwelgerisches Melodrama erlebt wie diese neuliche Auseinandersetzung mit Wongs Lieblingsthema, den Irrwegen der Liebe und Stimmung. Wann hat man zuletzt ein so klares Ringen und Präzision in der Darstellung chinesischer Kampfkunst bewundert? Ein Montagekunstwerk, das jedes Filmbild in eine höhere Komposition stellt, ein hypnotischeres Ballett der Gesten und Blicke. Nun, es ist wirklich lange her, dass es etwas Vergleichbares im chinesischen Kino gab. Bestimmt waren es nicht die prächtigen, immer blutleeren Arbeiten von Zhang Yimou, House of Flying Daggers, und gewiss nicht die späten Werke von John Woo oder Zui Haak. 13 Jahre ist es her, dass Ang Lee mit Tiger and Dragon die Schönheiten des sogenannten Wuxia-Kinos für ein westliches Publikum eröffnete. Und auch das war schon Retro, nämlich eine Verbeugung vor dem, was Zui Haak im Hongkong der 80er, 90er geschaffen hatte. Denn dieser Meister und so weiter, also ich wollte den Leuten erklären, dass das eigentlich darum geht, was eigentlich verloren ist im chinesischen Kino auch in den letzten 20 Jahren davor. Und insofern
Na, es gibt halt natürlich für diese Art von Kampfkunst, also ich meine, wir haben hier auch mit Yuen Woo-ping, bekannt natürlich auch irgendwie durch Matrix und Iron Monkey, frühe Jackie Chan-Filme und so, einen hervorragenden Choreografen, aber es ist sicher auch ein Film, der davon erzählt, wie diese Kunst, diese, ich sag jetzt mal irgendwie weit hergeholt, so Kulturtechnik Kung-Fu-Film irgendwie verschwindet, weil...
Verloren geht, ja.
Weil es gibt ja auch nicht mehr so die logistische, so die Ausbildungszentren, wenn wir uns überlegen, so Leute wie Jackie Chan oder so, die aus der Peking Opera School kommen und da quasi sowas wie Leibeigene waren und 18 Stunden am Tag halt trainiert haben und nie krank sein durften und so. Das ist sicher grauenhaft, aber es hat natürlich auch wirklich berauschende Kung-Fu-Filme hervorgebracht. Und es gibt nichts Vergleichbares mehr. Also der Kung-Fu-Film hat einzelne Werke, die noch hervortreten, die bemerkenswert sind. Und ich finde, auch die sind von extrem unterschiedlicher Qualität. Und sowas wie The Raid oder so, finde ich, da klammern sich dann Leute auch fast so wie Ertrinkende an Floß dran. Und das finde ich dann irgendwie so ein bisschen überschätzt auch. Also es gibt da sehr tolle Filme, aber ich verstehe auch schon, dass man überlegt, wie könnte sowas, wo kommt sowas her und wie könnte man sowas wiederbekommen?
Und auch in dieser Art ist es natürlich sehr, also es ist ja nicht wie ein klassischer auch Actionfilm oder so erzählt. Es wird ja ganz viel geredet, es ist ja sehr starr und dann bricht man immer so da aus. Das finde ich auch daran besonders. Und ich finde einfach auch total geil, dass hier halt auch einmal dieses schöne Mobiliar dann auch einfach so hemmungslos zerkloppt wird. Also es ist so, als würde jemand mit einer Abrissbirne noch mal in The Mood for Love noch mal einmal reinknallen. So, das finde ich auch irgendwie so für Wong Kar-wai irgendwie ganz reinigend, so dass das hier auch noch mal, dass man auch einfach sieht, wie irgendwas zerstört wird mal.
Ja, oder gleichzeitig wird im Gegensatz dazu in einer Szene ja überhaupt nichts zerstört, ganz ja, bewusst. Genau. Also da lässt man dann einfach die Orte in ihrer Schönheit irgendwie bestehen und die Figuren fast so in Teilen überlagern, die manchmal dann nur noch so Bewegungen im Vordergrund sind, während man manchmal so rumguckt und denkt so, mein Gott, sieht das alles gut an. Also auch so auf so, ich finde, die Wong Kar-wai-Filme funktionieren auf dieser Ebene Kostümfilm, Ausstattungsfilm, eben auch oft ganz hervorragend. Und eins noch vielleicht zu diesem, habt ihr euch mal vor Augen geführt, wie scheiße die meisten Biopics sind? Also, da sticht dieses ja nun wirklich deutlich heraus. Und gerade dieses Gegeneinanderwerfen von dem chronologisch oft sehr desorientierten Wong Kar-wai und diesem biografischen Abhaken des Biopic-Genres, das müsste ja eigentlich eine Katastrophe hervorbringen, aber ich finde, genau das passiert ja eben nicht, sondern er setzt richtig die Schwerpunkte, er lässt das, was elliptisch vergehen muss, elliptisch vergehen und man kriegt trotzdem ein klares Gefühl für dieses Leben.
Ja, ich fand noch ganz witzig, dass John Powers in diesem Buch schreibt, als er so ein bisschen erklärt, worum es geht und den Plot und halt die beiden vorstellt, also Ip Man und Gong Er, dass er sagt, er schreibt hier, and as anyone who's ever seen a movie knows, they are destined to fall in love, and as anyone who's ever seen a Wong movie knows, their love is destined to be filled with loss, regret and melancholy. Fand ich ganz, so ganz witzig. Aber was würdet ihr denn jetzt sagen? Also, das ist jetzt der letzte Film, den wir von ihm haben. Ich finde, er hat also stark was von auch, es könnte auch so ein letzter Film sein, das haben wir bei manchen Regisseuren, dass man auf einmal nochmal so was ganz Großes, ganz Historisches irgendwie erzählt, dass man sich nochmal auf so andere Pfade begibt, dass man nochmal so einen ganz großen Ausstattungsfilm oder sowas macht, zum Beispiel halt bei Leone am Ende. Wie geht's jetzt weiter? Wollt ihr die Wackelkamera zurück? Wollt ihr wieder Hongkong der 60er Jahre? Die Frage hast du auch in dem letzten Podcast von dir, Lukas, zu dem Thema schon gestellt, aber ich finde es auch tatsächlich interessant und würde euch das nochmal fragen wollen. Was denkt ihr, oder kann er, kommt er vielleicht gar nicht
mehr zurück? Ich habe 2007 natürlich auch gefragt, was er als nächstes macht, und es ergab sich aus dem Gespräch, und er sagte, wir sind in Tourstimmung, wie eine Band. Letzte Woche war ich in Russland und wir haben in Prag gedreht und irgendwie ist es wie beim Zirkus und das gefällt mir. Und dann habe ich nachgefragt, was haben sie in Russland gemacht? Und hat er erzählt von einem Projekt namens Die Lady von Shanghai.
Ja, stimmt.
Die Hauptfigur ist eine Russin, ja. Spielt 1920. Sie reist als eine Art Agentin aus der UdSSR nach Shanghai und dann in die USA. Eine Spionagestory. Blickt man in die Geschichte, ist es eine interessante Zeit voller Leidenschaft und Ideen. In China gab es die Öffnung über den Pazifik. Wir arbeiten auch an einigen Werbefilmen. Okay, das wissen wir. Es ist für uns die Zeit, eine Pause von Hongkong zu machen und mit neuen Visionen heimzukommen. Und dann habe ich ihn gefragt, Lady von Shanghai, das ist ja toll, sie erinnert mich eh schon an Orson Welles. Und dann sagt er, ich glaube, ich habe doch eine etwas andere Idee. Orson Welles hatte das große Publikum, seinen Höhepunkt mit dem ersten Film zu erleben. So musste er sich anders definieren und er lebte auch ein extravagantes Leben, was ich nicht tue. Der Grund, warum ich reisen möchte, ist wie in My Blueberry Nights. Man kann etwas machen, um sich vor amerikanischen Filmen zu verbeugen, einen Film mit Antonioni drehen, als Hommage an ihn. Das klingt aber jetzt auch nicht so, als wären das die guten Ideen. Und dann habe ich ihn gefragt, wissen Sie denn, wohin der Zirkus führt? Und er sagt, ich warte. Ich glaube, unser Land verändert sich gerade extrem, meine Stadt besonders. Es ist zu früh, um darüber einen Film zu machen. Ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit, um das zu verstehen. Dann kann ich einen Film darüber machen. Ich muss aus den Städten herausgehen. Wie Elizabeth in My Blueberry Nights. Sie ist nicht bereit, sich der Sache zu stellen, obwohl es so nah ist. Also braucht sie Distanz. Um alles zu verstehen und wie man es angehen lassen wird, darauf warte ich gerade. Und ich brauche diese Zeit. Und ich glaube, in dem Zustand ist er noch immer.
Ja, leider. Wenn die Frage ist, wäre das ein letzter Film? Nein, also dieser Mensch ist noch nicht wahnsinnig alt, er ist jetzt, glaube ich, 62. Mhm. Und das ist ja nun eine Phase, in der heute Filmemacher oft noch alle 2 Jahre einen Film drehen. Also wenn es nach mir geht, könnte er auch gerne noch 10 Filme drehen, das würde mir nichts kaputt machen oder so. Und wer weiß, wie er sich entwickelt, wie er verändert ist, wie er jetzt nach noch einmal 7 Jahren Pause, also ohne diese endlose Recherche für Kung Fu und das endlose Training, was da noch für neue Ideen und neue Eindrücke gekommen sind. Ich würde mir wünschen, dass ab jetzt alle 2 Jahre ein neuer Wong Kar-wai-Film da ist. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube auch, dass er halt, wie schon angesprochen, Produktion ist nicht wahnsinnig einfach. Hongkong als Filmwirtschaft gibt es eigentlich nur noch so rudimentär. Also da sind, glaube ich, noch Namen übrig und einzelne Teile von Strukturen. Aber es muss doch irgendwen geben, der ihm Geld gibt. Und wenn es irgendwie von mir aus auch Netflix oder Amazon ist oder so, er soll einfach drehen. Und ich, wie du schon sagtest, Christian, vorhin, du gehst immer gern auf jeden neuen Schritt mit. Und das ist bei mir ganz genauso. Also ich erhoffe mir noch viel. Und wenn jemand wie Scorsese in seinen 80ern einige der eindrucksvollsten Filme seiner Karriere machen kann, wieso dann nicht er?
Ja, ich würde mich auch freuen, auf jeden Fall. Ich fand es auf jeden Fall, es ist ja immer so eine Sache, wenn man da so, ne, wir machen ja jeden Monat ein Special und dann so viele Filme so zum ersten Mal sieht und sowas. Manchmal habe ich dann auch so das Gefühl, ich weiß auch nicht, ich muss mich jetzt dagegen stemmen oder sowas. Und hier war ich wirklich vielleicht am stärksten von den ganzen Sachen, die wir gemacht haben, wirklich überwältigt und das hat mir wirklich Spaß gemacht, diese Filme so zu erschließen. Ja. Und diese Erschließung ist auch noch nicht fertig. Also ich habe so gemerkt, ja, da kann man tatsächlich, glaube ich, auch noch mal öfter zurückkehren. Ich glaube, es wäre schon cool, wenn er noch mal jetzt vielleicht wie bei Chungking Express wieder die Liegestütze mal machen würde. Vielleicht muss er tatsächlich mal jetzt mal kurz einfach irgendwas drehen, vielleicht mit Netflix-Geld oder sowas. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass das Werk nicht die ganze Zeit gleich geblieben ist, ne? Wir haben so eine Anfangsphase, die eher aus dem Genre kommt, die dann, wo er dann den Stil findet, die sich dann nochmal mit In the Mood for Love und 2046 in eine andere Richtung entwickelt und dann eben jetzt auch am Ende nochmal, ne? Also ich bin gespannt, ob er nochmal Mittel wiederentdeckt, die er früher benutzt hat oder was ganz anderes macht, aber würde das natürlich auch gerne sehen. Muss auf jeden Fall aber sagen, dass ich das schon doch in jedem Film nochmal anders bearbeitet fand, dieses Thema, aber diese, also wie hier Beziehungen angedeutet sind und dargestellt werden und so Sehnsuchtsorte bieten und sich das mit Erinnerungen und sowas verknüpft, finde ich schon relativ einzigartig so für mich. Also das muss ich wirklich sagen, ich habe es, glaube ich, in Teilen gerafft, warum viele Leute so von Walkaway begeistert sind. Ja.
Also ich hatte damals das Gefühl, er wäre vielleicht rausgewachsen aus dieser Lebenshaltung, die seine Filme so groß macht, dass er vielleicht durch die viele Werbung und das Luxusleben ein bisschen dem entwachsen ist. Und ich habe das so formuliert, dass ich sagte, die meisten ihrer Filme sind getragen von einer starken Melancholie. Seit 17 Jahren treffe ich sie immer wieder in Interviews und finde sie in heiterer, humorvoller und lebensbejahender Stimmung. Und dann fragt er mich zurück, wer ist nun der Echte? Und dann sage ich, Sie meinen wie der Komiker mit dem traurigen Herzen, nur umgekehrt? Fällt es Ihnen denn schwer, traurige Filme zu machen, wenn es Ihnen gut geht? Sie wissen schon, der erfolgreiche Bluessänger in der Luxusvilla? Daraufhin antwortet er, nein, Melancholie hat nichts mit Reichtum oder Armut zu tun, mehr mit Geschwindigkeit. Alles um einen herum vollzieht sich zu schnell. Man kann es nicht mehr kontrollieren und fühlt sich verloren. Damit können sich viele Menschen identifizieren, nicht mehr hinterher zu kommen. Und ich glaube, das war einfach das Problem. Ja? Das ist einfach, das eine Problem ist, dass seine Filme von Stagnation handeln, aber sein Leben ging da in eine andere Richtung. Und das andere ist, dass diese spezielle Gruppe von Leuten, mit denen er gearbeitet hat, Maggie Chung, Tony Leung, Christopher Doyle, dass einfach diese Gruppe nicht mehr da ist. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, wer noch alles dazugehört, aber es war eine glückliche Verbindung, die ihn so groß gemacht hat. Und die Treue dieser Leute, über Jahre an Filmen wie 2046 weiterzuarbeiten, auch wenn sie eigentlich was anderes zu tun haben, ich glaube, das war der letzte große Punkt, wo sie alle nochmal Zeit hatten.
Ja gut, aber im Gegensatz zu vielen anderen Regisseuren aus dieser Zeit, also zum Beispiel irgendwie jemand wie Jackie Chan oder so, hindert ihn ja eigentlich nichts daran, sich neu zu erfinden. Es ist ja nicht so, als wären seine Filme eine bestimmte Form von Physis oder so gebunden, sondern er braucht nur wieder halt einen Ort, Inspiration, Geld. Also ich verstehe, was da angedeutet wird. Klar, ich glaube auch, sein Werk hat irgendwie so den Schock des Neuen lange natürlich verloren. Also diese 90er-Jahre-Situation, wo das einen so umreißt und überrascht, wo sich das so frisch anfühlt, wie Godard auf den Straßen in Atemlos oder sowas, das ist nicht mehr herzustellen. Das sind Zustände, die nicht reproduzierbar sind. Aber ich finde, gerade sein Spätwerk ist doch auch geprägt von so einer Elegie, von Ruhe, von Nachdenken. Und also die Sehnsucht nach der Vergangenheit oder die Kraft der Vergangenheit über das Leben, die muss nun doch nur noch stärker sein. Also was hindert ihn denn?
Ich habe die Hoffnung, dass es wird wie mit Terrence Malick. Den hatten wir alle abgeschrieben und dann kam der plötzlich zurück. Nicht? Also nach Days of Heaven war der verschwunden. Und das ist eigentlich ein echtes Vorbild, finde ich, nicht? Also, dass man, wenn man aus einer neuen Konstellation heraus mit neuen Leuten irgendwie das wiederherstellen kann.
Malick dürfte ruhig nochmal verschwinden.
Ja, der ist leider
20 Jahre.
Aber ich fand den letzten Film gut, also ich kann da nicht meckern.
Wir waren hier, nicht begeistert.
Nicht so ganz. Ich fand ihn, glaube ich, besser als du, aber auch, ja, aber das haben wir ja im Malick-Special besprochen. Ja, wir hoffen, er kommt zurück und eigentlich ist es langsam mal wieder an der Zeit. Lukas, erstmal will ich mich natürlich bei dir bedanken, dass du dabei warst. Und ich finde auch ganz gut. Also ich habe das ja auch den Podcast, den ihr gemacht habt, gehört und wir haben uns hier nicht komplett gedoppelt. Also deswegen will ich das auch nochmal empfehlen, falls ihr nochmal Lust habt, 2,5 Stunden oder wie lange das jetzt geworden ist, über Wong Kar-wai zu hören, dann empfiehlt sich auch auf jeden Fall die Longtake-Folge von 2017. Und dass es so anders war, lag natürlich daran, dass du hier warst, Daniel. Ich fand, das wirklich, war wirklich eine unglaubliche Bereicherung, hier mit jemandem zu sprechen, der wirklich ihn mehrfach getroffen hat, der auch ja die Rezeptionsgeschichte auch so selbst erlebt hat und sich das nicht quasi so nachträglich angeeignet hat, das Werk. Also danke für deine
Vielen Zeit. Vielen Dank, meine Freude, nochmal über die ganzen Filme nachzudenken. Und jetzt muss ich sie alle wieder sehen. Das ist wirklich schlimm. Das ist, die neuesten kenne ich am wenigsten. Das ist echt bitter.
Ja, ganz viel Spaß dabei.
Danke.
Ja, und natürlich auch euch, falls ihr auch noch nicht alle Filme gesehen habt. Und wir hören uns dann hier in der nächsten Mailback-Folge wieder, wo wir eure Fragen beantworten. Das ist danach Venedig, nehmen wir die irgendwann auf und dann das nächste Special machen wir zur Claire Denis. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.
Tschüss.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, 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 quizás.